Ach, mir geht's wunderbar. Wenn ich die anderen hier so höre, wie die hier rumschreien, das ist ganz schlimm. Da schäme ich mich auch so ein bisschen für meine anderen Kollegen.
Ach so, ja, mach dir keine Sorgen.
Am schlimmsten von allen ist ja Patrick. Den müsst ihr hier auf der Liga mal erleben. Wie ein kleines Mädchen ist der hier am Rumjammern. Das ist unglaublich.
Oh, ich hasse das.
Oh, oh, oh. Oh, jetzt
geht das schon wieder los.
Mit der Frisur wurde ich damals auch schon von Uli Potowski aufgezogen. Der hat mich den Dieter-Bohlen der Schiedsrichter-Szene gereicht.
Ein bisschen, weiß ich nicht, der Poldi von den Schiedsrichtern. Sehr gesellig, aber wenn es sein muss, dann geht es eben auch ernst. Muttertyp wirklich.
Einige sagen Herr Schiedsrichter, einige sagen Herr Ettrich, einige sagen Patrick, einige sagen ey. Also, einige sagen Digga. Also das kommt, ist immer unterschiedlich.
Habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht? Da steht ja keiner und applaudiert mal, sagt Patrick, Kopf hoch, weitergeht.
Mich fragen immer alle, oh, hast du das Spiel gepfiffen? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich sage ja, Weltklasse, dass du mich nie gesehen hast. Denn das ist immer genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
Assistenten.
Das ist doch lächerlich! Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt!
Colinas Erben. Mit Alex Feuerherd und Klaas Rehse.
Ja, da sind wir schon wieder. Folge 101 mit Colinas Erben. Ihr habt's gehört, hier ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der die besten Teilchen der Welt in Köln besorgen kann, Alex Feuerherd. Hi Alex.
Moin.
Sag nochmal.
Moin.
Oh, das Equipment hier ist neu. Wir haben es extra angeschafft für unseren Gast, den wir heute haben. Herzlich willkommen.
Der sich darüber beschwert hatte, ne?
Der hat sich so beschwert. Ja. Dann haben wir direkt losgelegt. Alles Geld, was wir hatten, auf Putz gehauen. Herzlich willkommen, Patrick Ettrich.
Ich freue mich, hier zu sein. Ja.
Was sagen Sie denn zu dem Equipment hier?
Ja, meistens sind es ja Anwenderfehler. Ne?
Absolut. bei mir sowieso. Der Fehler sitzt immer am Mischpult, das ist ganz klar.
Ich bin hier reingekommen, ich habe gedacht, ich bin beim WDR. Also unfassbar. Wahnsinn, wirklich. Ne? Ich bin begeistert und freue mich total.
Ich muss jetzt 4 Wochen lang erstmal Kartoffeln und Rosinen essen, aber dann haben wir das Geld wieder raus.
Macht nichts.
Läuft. Wir haben das bei der letzten Folge gemerkt, man darf nicht einfach sabbeln, wenn die O-Töne laufen. Das ist schlecht.
Hatte ich das angemerkt? Nee, ne? Egal.
Das waren andere, die das gesagt haben, an die sich da gemeldet haben. Aber wir haben das nochmal hochgeladen mit den O-Tönen ohne Gesabbel. Kann man sich ja nochmal anhören. Die 100. war ja eigentlich ganz nett.
Gab die ein oder andere positive Resonanz, oder?
Ja. Nur das Gesinge hat viel weniger gefallen als uns.
Da war ich noch nicht.
Warte es ab. Ja. Nicht jetzt bitte. Wir machen das jetzt erstmal fertig hier.
Ja, Alex, wir machen es standardmäßig eigentlich immer so, dass du unseren Gast vorstellst. Ich würde sagen, die Tradition behalten wir bei.
Der stellt sich ja im Prinzip schon wie von selbst vor. Ne? Den muss man ja, das ist ja die berühmten Eulen nach Athen tragen, aber trotzdem ein paar Eckdaten. 40 Jahre schon.
Ja.
Warum hast du da jetzt so eine Lücke gelassen? Du wirst bald 50.
Man muss es auch mal wirken lassen, oder?
Nicht so aus.
Nein, ihr seht beide aus wie.
Vielen Dank.
Anfang 40.
Ja. Ich könnte selbst theoretisch nicht mehr in der Bundesliga pfeifen, weil Patrick sieht das zum Glück anders aus. Beruf: Polizeibeamter. Und zwar mit einem Schwerpunkt.
Ja. Willst du ihn jetzt sagen oder soll ich ihn sagen?
Nein, das sollst du jetzt sagen.
Okay, also der Schwerpunkt ist. Ja, Prävention im Straßenverkehr und dort speziell für Kinder. Also ich helfe Kindern, über die Straße zu gehen. Bei der Ampel und beim Zebrastreifen. Und das mache ich auf eine Art und Weise, ja, die...
Mit gelben und roten Karten.
Nein, natürlich nicht, weil das würde ich nicht so richtig gut finden bei Kindern. Das kannst du vielleicht bei Erwachsenen machen, da wirkt das auch besser. Nein, ich bin Handpuppenspieler bei der Polizei. Und dort zeige ich dann den Kindern, wie sie über die Straße gehen. Und das ist Weltklasse. Also in der heutigen Medienwelt ist es ja so, alle sitzen am Smartphone und daddeln durch die Gegend. Und ich habe ein Handpuppenspiel und zeige den Kindern, wie es funktioniert. Und die rasten aus. Und das Beste ist, es ist immer ausverkauft. Er ist immer ausverkauft. Das ist unfassbar.
Man hat das in der Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk, die es über dich gibt, inzwischen preisgekrönt, die Doku. Ja. Hat man das ja auch gesehen. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Patrick Ettrich ist Bundesliga-Schiedsrichter und Puppenspieler bei der Polizei für Kinder, Kinderpuppenspieler.
Wie ist denn das?
Fantastisch.
Wenn Sie im Ausland sind, sagen wir mal in den USA, ist dann Mr. Ettrich, what are you doing? Und dann I'm a Puppet Master and I'm a Referee?
Ja, so könnte man das sagen. Ich habe ja ab und zu mal mit Howard Webb, tausche mich mal aus und dann, der fängt immer an, der findet das ja auch Polizeibeamter und der kennt das ja auch. Und letztendlich ist es für alle, die Polizisten sind und die sich mit Verkehrsprävention befassen, oder die wissen ja ganz genau, was los ist, und für die ist das auch nicht witzig. Oder das ist ja immer so, das sollte man vielleicht in der Tat mal klarstellen, weil ich habe immer ein bisschen Panik davor gehabt, zu sagen, was ich bei der Polizei mache. Weil klar ist, in so einem Puppenspiel kommt ja auch der Verkehrskasper vor und das Krokodil und diese ganzen alten Kamellen, das gibt's ja heutzutage alles nicht mehr. Aber der Verkehrskasper, der ist in Hamburg eine Institution. Der ist
70 Jahre
alt. Der ist 70 Jahre alt geworden. Und wenn du dann irgendwann sagst, was du machst, und deutlich aussprichst, was natürlich schade ist, dass man eigentlich nicht darf oder nicht gemacht hat, dann ist es so, dass wenn du sagst, ich bin hier der Verkehrskasper, dass das natürlich bei einigen Fangruppierungen negativ rüberkommen könnte. Mit diesem Vorurteil sollte man eigentlich aufräumen, weil das eine Sache ist, die uns alle betrifft, alle, die Kinder haben. Es ist unheimlich wichtig, den Kindern zu zeigen, wie sie über die Straße zu gehen haben, dass die Gefahren der Straße verstanden werden. Und ich sehe es ja in den Kinderaugen, ich sehe es mit Gesprächen mit Erziehern, mit Lehrern, was das für ein Mehrwert ist, einmal den Kindern diese Verkehrsregeln beizubringen auf diese Art und Weise mit dem Handpuppenspiel und auf der anderen Seite auch die Polizei den Kindern näher zu bringen. Das ist auch Weltklasse. Wenn du, egal wo du in Hamburg bist, egal in welchem Stadtteil, die Kinder sich freuen, dass du kommst als Polizeibeamter, dich umarmen und dich total cool finden, weil du das machst, was du machst. Und das ist doch, mehr geht nicht.
Ich habe einen Kumpel, den Paulus, der war Sänger in einer Kinderrockband. Und dann habe ich ihm gesagt, die haben super Musik gemacht. Und habe ich ihm gesagt, warum macht er das nicht für Erwachsene? Und dann hat er gesagt, das Publikum bei Kindern ist ja viel besser. Also es macht ja viel mehr Spaß. Die rasten ja richtig aus. Wie ist es bei der Verkehrserziehung? Brauchen Kinder mehr Verkehrserziehung oder Erwachsene?
Ja, das ist eine... sowohl als auch. Also Kinder setzen das in den meisten Fällen sofort um. Und je älter die Kinder werden und zu Erwachsenen heranreifen, desto mehr kommt das eigene Ego durch. Dann wird auf einmal der Helm weggelassen, weil er nicht mehr hübsch ist. Obwohl
die Haare, die Frisur.
Die Frisur geht kaputt. Es gibt viele Gründe, weswegen man dann Sachen macht, die man nicht. Ich sehe es ja ständig, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Es wird freihändig gefahren mit Handy in der Hand. Man könnte ja sagen, das ist kleinkariert. Aber ist es nicht, weil wenn da ein Unfall verursacht wird, dann geht es meistens um Leben und Tod. Und ganz häufig ist es auch so, wir haben ganz viele, wir müssen jetzt hier nicht groß über Polizei reden, aber ich finde das wichtig, wenn wir schon dabei sind und die Zeit haben. Wir haben ja ganz viel mit Abbiegeunfällen zu tun momentan. Also dieser tote Winkel, findet extrem Beachtung, weil es ganz viele Abbiegeunfälle gibt. Und da ist es so, dass in den meisten Fällen wir die Kinder, und das ist ja das Krasse, den Kindern sagen wir immer, wenn sie an der Straße stehen, schaut nach links, guckt, wenn jemand abbiegt, und wenn ihr seht, da kommt ein LKW, ein Auto, ein großes Müllfahrzeug oder was auch immer, dann bleibt so lange stehen mit eurem Fahrrad, bis keiner mehr kommt, dann schaut ihr nochmal zu beiden Seiten und dann fahrt ihr sicher über die Straße. Und die Kinder machen das. Die warten so lange, bis keiner kommt, bis sie sich sicher sind, und dann fahren sie über die Straße. Das bläut denen jeder Verkehrslehrer in den Klassen beim Unterricht ein und sagt ihnen das praktisch auf der Straße, wird den Kindern das erklärt, bis zur vierten Klasse, wo dann die Fahrradprüfung abgenommen wird, und die Kinder verstehen das und machen das. Und die Erwachsenen teilweise, da habe ich das Gefühl, ich möchte nicht, das soll jetzt nicht falsch klingen, natürlich muss jemand, der abbiegt, gucken und warten, immer. Aber manchmal denkt derjenige, der im Auto sitzt, trotz Abbiegesystem, auch die Technik kann kaputt gehen, Abbiegesysteme hin oder her, er übersieht den Radfahrer, er übersieht die Person, die dort, er kann auch manchmal gar nichts dafür. Und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber dann muss ich halt versuchen, mich selber zu schützen. Und ich schütze mich nur selber, indem ich einmal nach links einen Schulterblick mache und ich sehe ja, ob neben mir jemand abbiegt. Dann muss ich als Erwachsener warten und nicht der Meinung sein, ich habe Vorfahrt, das ist meine Straße, das ist mein Überweg, das ist meine grüne Ampel, wo vielleicht auch noch ein Zeichen, wo ein grünes Radfahrsymbol dargestellt ist. Ich bretter jetzt hier rüber, ist mir alles egal. Ich muss mich doch auch mal selber schützen. Und das muss man den Menschen immer wieder sagen. Und meistens kann man ja relativ schlecht nachvollziehen, warum so ein Unfall passiert ist. Weswegen es nun zu diesem Abbiegeunfall gekommen ist. Und wenn dann Kopfhörer im Ohr sind. Ich habe letztens einen Fahrradfahrer getroffen, Kopfhörer im Ohr, freihändig gefahren, volles Brett. Und wir saßen in unserem Polizeibus, ist der komplett rübergeknallt, über die Straße, auf die Straße, und hat nichts mitbekommen. An der nächsten Ecke habe ich ihn angehalten und habe gefragt, was mit ihm ist.
Was hat er gesagt?
Habe ich nicht gemerkt. Ich sage, ach nee. Ich sage, Kopfhörer im Ohr, nichts gehört, wahrscheinlich AC/DC, ist ja egal, irgendeine Hardcore-Mucke, freihändig. Und dann ja, habe ich appelliert natürlich. Man kann Menschen dann natürlich auch sofort verwarnen und dann ziehst du ihm das Geld aus der Tasche, aber du musst ja daran appellieren, was passieren könnte, nämlich es geht um Leben und Tod. Und das sind die Sachen, die sind schwierig. Die sind schwierig, einigen Menschen beizubringen. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es ist teilweise schwieriger, den Erwachsenen die Verkehrsregeln beizubringen, beziehungsweise sie daran zu erinnern, wie sie sind.
Man hört schon raus, da ist eine gewisse Leidenschaft für den Beruf. Also das macht auf jeden Fall auch, glaube ich, viel Spaß.
Klar.
Ne? Also ist ja nicht bei jedem gegeben, der so einen Beruf hat, dass er so dafür brennt. Ist ja nicht der erste Beruf. Es gab Industriemechaniker war als erstes, dann der Wunsch zur Feuerwehr zu gehen und dann ging es zur Polizei.
Wo habt ihr das denn alles her?
Kannst du mal sehen. Wir haben uns vorbereitet.
Das ist ja unfassbar, ja.
Und dann ist ja die Frage, gibt es Parallelen zwischen Polizei und Schiedsrichtertum? Also hat das irgendwas miteinander zu tun oder sind das Zufälle? Weil Howard Webb ja auch Polizist ist, zum Beispiel. Man könnte ja denken, das passt ja, der Verkehrspolizist, der die Richtung anzeigt.
Ja, gut, aber...
Der den Verkehr regelt, ne? Die Straßenverkehrsordnung umsetzt auf der einen Seite oder auf deren Einhaltung.
Gibt's ja gar nicht mehr so.
Jo. Nein, man darf ja auch nämlich, man muss ja, wenn wir hier schon bei Regeln und Klaren, wir reden ja auch immer nicht von Videobeweis, sondern von Videoassistent, wenn wir dabei bleiben, ist der Polizeibeamte ja zuständig für die Straßenverkehr. Er ist ja nicht der Verkehrspolizist als solcher, sondern die Polizei ist ja auch Verkehrsbehörde in einem. Und von daher redet man nicht von dem Verkehrspolizisten, sondern von dem Polizeibeamten, der für den Straßenverkehr zuständig ist. Das muss man auch immer mal hier an der Stelle klarstellen, aber nur für euch mal, damit ihr jetzt auch gebrieft seid. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Natürlich hat das was miteinander zu tun. Und das ist wie mit vielen Sachen im Leben. Einige wissen von vornherein nicht, was sie machen, was sie später werden wollen, sondern ihre Leidenschaft entwickelt sich und das, was wirklich wichtig ist, kommt später. Und man hat, glaube ich, so eine Grundtendenz, ich sage ja immer die Grundtendenz, die man hat, die kommt von vornherein, aber man ist sich dessen gar nicht so bewusst. Das ist ja wie mit dem Schiedsrichterschein machen und wie mit dem Beruf auswählen. Bei mir war es so, ich wollte gar nicht Polizeibeamter zwingend werden. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht nach meinem Job als Industriemechaniker. Das hat mich nicht mehr erfüllt mit dem, was ich machen wollte. Ich brauchte eine neue Herausforderung. Dann kam das mit der Feuerwehr dazwischen und zeigte, da habe ich mich bei der Polizei beworben und fand das einfach gut. Habe gesagt, ich bin so erzogen worden, sicherer Job, Einkünfte, das war klar und Polizei bietet mir das. Ich war nicht abgeneigt von dem, was da gemacht wird und habe dann gesagt, pass auf, das ist genau mein Ding, das mache ich jetzt.
In welchem Alter war das?
Das war mit 20. Also ich habe mit 16 die mittlere Reife gemacht, habe dann Industriemechaniker gelernt bei Thyssen, habe dann anderthalb Jahre gearbeitet und dann ist es halt so, da musst du dich entscheiden, machst du das Abitur nach, machst du den Meister, machst du einen Techniker und wenn du schon einmal Geld verdient hast, ist es halt immer schwierig von diesem Ross wieder runterzukommen, auch wenn es nicht viel war oder zumindest war es für damals, für meine Verhältnisse oder für die Verhältnisse, wo es damals Geld gab, war es total angemessen und super. Und dann sagst du, was machst du jetzt so? Und dann bin ich halt zur Polizei gegangen, weil auch, und das ist noch ein Punkt, einer meiner Förderer damals im Schiedsrichterwesen, Uwe Albert, gesagt hat, pass auf Patrick, warum Feuerwehr? Polizei? Und guck mal, wo du schon im Schiedsrichterwesen bist, da war ich 20, da bin ich gerade in die Oberliga, in die damalige vierte Liga aufgestiegen. Sagte, das lässt sich vielleicht sogar besser vereinbaren, wenn du nochmal vorhast, irgendwann mal höher zu kommen, als vielleicht bei der Feuerwehr. Überleg es dir. Und so habe ich mich parallel beworben und so kam es dann, dass ich bei der Polizei angefangen habe. Und ich war ja schon Schiedsrichter, schon da 6 Jahre.
Und lässt es sich besser vereinbaren als Feuerwehrmann? Kann man das jetzt mit der Beobachtung sagen?
Also ich weiß, dass es sich bei der Polizei mittlerweile gut vereinbaren lässt. Ob es nun bei der Feuerwehr genauso wäre. Man muss ja auch immer sagen, dass ich bin keiner, der hier die großen Appelle schwingt und sagt, oh, ich bin so dankbar für alles und toll und dass ihr mir alles so und ist super. Natürlich unterstützt mich die Polizei in dem, was ich mache. Sonst würde das nicht funktionieren. Und das ist ja bei uns, bei allen Schiedsrichtern in der Bundesliga, in der zweiten Liga, die noch einen Job haben und das sind immer noch die meisten, die brauchen einen Arbeitgeber, der sie unterstützt. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und Arbeitgeber muss sie so unterstützen, dass sie alle Freiheiten haben. Sonst kannst du den Job des Bundesliga-Schiedsrichters einfach nicht machen. Das ist unmöglich. Und da hat mir die Polizei natürlich viele, viele Möglichkeiten geboten mittlerweile, dass ich das so ausüben kann. Nichtsdestotrotz arbeite ich ja auch nur 25 Stunden. Was heißt nur? Das ist immer noch viel. Für einige würden sie wahrscheinlich denken, es ist immer noch viel. Aber ich arbeite 25 Stunden bei der Polizei, weil es mir auch so viel Spaß bringt, bei der Polizei zu arbeiten. Manchmal würde man sich wünschen, weniger zu arbeiten, wenn du irgendwelche Spiele hast, wo es natürlich hoch herging, da hast du einfach keinen Bock. Dann willst du dich am besten mal 2 Tage verkriechen und dann geht's wieder von neuem los. Aber grundsätzlich musst du dankbar sein, dass der Arbeitgeber dir das ermöglicht. Nichtsdestotrotz war der Weg dahin auch nicht der einfachste. Ich musste mir auch viel erkämpfen, ich musste mir auch viel erarbeiten, auch bei der Polizei. Ich war 8 Jahre bei der Bereitschaftspolizei und hab da sämtliche Demonstrationen. Ich war bei Einsätzen wie Dresden gegen Magdeburg, damals noch im alten Rudolf-Habich-Stadion als Polizeibeamter in Dresden bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ich habe die ganzen Bambule-Demonstrationen in Hamburg mitgemacht. Also ich habe schon ein paar Sektflaschen und volle in die Nähe des Kopfes geflogen. Die sind schon in die Nähe des Kopfes geflogen. Also ich habe schon einiges erlebt, was dir so der Gegenüber ins Gesicht donnert. Das sind schon krasse Sachen, die ich da erlebt habe. Und da musste ich auch vorm Spiel vom Nachtdienst wenig geschlafen zum Spiel. Also ich habe da schon hart für kämpfen müssen, dass der Weg, den ich am Ende erreicht habe, dass der auch so funktioniert.
Gab es da nochmal die Situation, wo Sie bei einem Spiel waren als Polizist, da irgendwie Dienst getan haben, um irgendwelche Fangruppen voneinander zu trennen und dann nächsten Tag oder 2 Wochen später im selben Stadion gepfiffen haben oder sowas?
Nee, das gab's, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Also.
Aber der Rollenwechsel ist ja krass, wenn man sich das überlegt, dass man irgendwie schon auf einem höheren Niveau pfeift und dann steht man da voll behelmt und macht so seinen Dienst und dann ist man in einer ganz anderen Rolle als Schiedsrichter, sehr öffentliche Person und leitet dann da sozusagen was an, wo die man vorher draußen, in Anführungszeichen, betreut hat, dann im Stadion stehen und zugucken.
Das ist ein krasser Rollenwechsel, aber den musst du können. Und das konnte ich zum. Ich bin 2003 in die zweite Liga als Assistent aufgestiegen und dann 2008 in die dritte Liga und 2009 in die zweite Liga als Schiedsrichter und bin dann 2011 aus der Bereitschaftspolizei raus. Und bis dahin habe ich halt an den Fronten gekämpft. Das ging aber immer gut. Ich konnte mich damit immer gut arrangieren, habe damals aber auch schon seit 2008 weniger gearbeitet, damit sich das auch ermöglichen lässt, weil sonst ging es halt nicht. Aber der Rollentausch, der ging immer ganz gut. Ich hab sogar Gefallen dran gefunden, weil du beide Seiten zu kennen ist so geil.
Aber erdet das vielleicht auch? Also der Beruf, dass man, also weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, wir brauchen den Profischiedsrichter. Urs Meier sagt zum Beispiel immer mal wieder, wir brauchen den Profischiedsrichter.
Das ist ein Thema. Damit müssen sich eher Jüngere befassen. Also ich finde, der Profi-Schiedsrichter ist sicherlich eine Option. Ich wäre auch nicht abgeneigt zu sagen, wenn es den Profi-Schiedsrichter geben sollte, da mitzumachen. Ohne Frage. Und ich finde ihn auch für ganz viele Schiedsrichter wichtig, gerade die Jüngeren. Wir haben ja genug Beispiele mit verletzten Schiedsrichtern. Ich nehme jetzt nur Benjamin Brandt als Beispiel, der lange verletzt ist, der alles darauf ausgelegt hat und auch zu Recht ihm gesagt wurde, du bist ein Talent, du schaffst es, noch weiterzukommen. Ein hervorragender Schiedsrichter, ein ganz toller Mensch. Wir sind viele in Kontakt, weil ich natürlich auch verletzt bin, aber ich einen anderen Hintergrund habe jetzt, dadurch, dass ich dann auch älter bin und einen Job habe. Aber er, das muss man sich mal vorstellen, du kannst da nicht in irgendeiner Firma anklopfen mit deinem BWL-Studium und sagen, pass auf, ich bin hier, ich kann aber nur 20 Stunden arbeiten oder vielleicht nur 15 Stunden arbeiten, weil ich bin ja noch Additional Assistant Referee, muss in Europa durch die Gegend touren. Ich muss eigentlich immer verfügbar sein für den DFB, weil das und das, da sagt ja fast jeder Arbeitgeber, sag mal, merkst du noch irgendwas? Da ist die Tür, bitte geh mal raus. So, und für solche Menschen müssen Anreize geschaffen werden und da bleibt fast nur die Option Profischiedsrichter und vor allen Dingen auch, was passiert danach? Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden durch Firmen, durch irgendwelche Möglichkeiten, wie auch immer. Also das sind ja Themen, die uns natürlich auch berühren und wo wir uns auch Gedanken drüber machen. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich bin Polizeibeamter seit jetzt fast 20 Jahren. Hab einen Job, der mir das alles ermöglicht. Ich kann runterschrauben. Ich muss trotzdem natürlich meiner Dienststelle gerecht werden, meinen Kollegen gerecht werden und denen auch die Möglichkeit verschaffen zu sagen, okay, ich darf auch mal frei haben, nicht nur immer Patrick. Das ist alles geregelt. Nichtsdestotrotz habe ich meinen Job, der mir Spaß bringt und ich kann es vereinbaren. Die Frage ist immer, sieht man mehr oder sieht man besser, wenn man Profischiedsrichter ist? Ist man dadurch besser? Ist man nicht sogar vielleicht besser, wenn man weiß, wo man herkommt? Man hat einen sicheren Halt. Was ist nach 3 Jahren, wenn ich pfeife da 3 Jahre Grütze zusammen? Ja. So, und dann sagen sie natürlich irgendwann vielleicht auch zu Recht, pass auf, wir haben jetzt hier ein Leistungsniveau erreicht mit Profischiedsrichter, wie auch immer, wie auch beim Fußballer, ja, hier ist jetzt für dich aber Feierabend. So, und dann stehst du da mit einem angenähten Hals und denkst, ja, wo gehe ich jetzt wieder zurück? Deswegen müssen, das ist ein ganz großes Konstrukt, da muss man echt überlegen, wie man es angeht. Ich finde beide Seiten echt gut, gerade für die Jüngeren ein toller Anreiz und auch wichtig und auch eine Option der Profischiedsrichter. Für mich jetzt als 40-Jähriger und ich hoffe, wenn ich wieder topfit bin und gesund bin, dass ich noch meine Jahre zu Ende pfeifen darf, wenn das dann alles passt auch auf dem Platz, dann ist das mit der Polizei zu regelbar. Wenn sie irgendwann sagen, pass auf, wir haben jetzt hier, die Akademie ist geschaffen beim DFB und es öffnen sich neue Wege, wie auch immer, dann bin ich auch bereit, darüber zu reden. Aber das ist eine Entscheidung, die jetzt noch in der Zukunft ist. Aber ich bin für beides offen und finde beide Wege gut. Und Erden übrigens tut einem das Leben.
Das ist ja was sich als Bild des Schiedsrichters auch geändert hat. Es war ja eine Zeit lang, oder lange Jahre war es eigentlich so, dass der DFB schon mehr oder weniger offen auch damit argumentiert hat, ein Schiedsrichter muss Amateur sein. Das sind keine Leute, die davon leben können sollen, sondern das ist eine reine ehrenamtliche Tätigkeit, die gegen Spesen ausgeübt wird und sonst nichts. Dann hat man das verändert bekanntlich und jetzt ist ja das Grundgehalt auch dazugekommen, um euch einfach auch so einen Grundstock und eine gewisse Sicherheit zu ermöglichen. Der nächste Schritt könnte das eben sein, aber du hast das ja auch schon angesprochen. Die Frage ist so ein bisschen, was macht man, wenn man 47 ist, die Altersgrenze erreicht hat? Jetzt ganz unabhängig von der Frage, wie viel Spaß man im Job hat, was macht man, wenn man 47 ist? Das ist ja schwierig, dann nochmal irgendwo einzusteigen. Das ist vollkommen klar. Und wie könnte so eine Möglichkeit aussehen für Schiedsrichter, die dann aufhören müssen, jetzt nicht daran zu denken, wie es zwischendrin wäre, wenn man, wie du sagst, eben mal Grütze pfeift. Wie macht man danach weiter? Ich glaube, das ist auch noch ein unausgereiftes Konzept. Auf der anderen Seite gibt es ja Verbände, wie den englischen beispielsweise, wo es den Profischiedsrichter gibt, wo sie eine eigene Vereinigung haben, die auch eine gewisse Unabhängigkeit jetzt hat von der Football Association und ihre eigene Interessenvertretung hat. Und wenn ich da so drauf gucke, ohne Experte zu sein in England, dann finde ich schon das ein oder andere, wo ich denken würde, das könnte eigentlich als Modell in Deutschland auch nicht schlecht sein. Aber du bist ja zumindest dem Gedanken Profischiedsrichter gegenüber auch nicht abgeneigt.
Nein, darf man auch nicht sein, weil das Rad dreht sich halt weiter. So, wir sind halt nicht mehr im Jahr 1980 oder wo es auch damals 74 Mark für ein Bundesligaspiel gab. Wir haben, man liest ja auch jetzt, auch wenn man die ganzen Interviews auch was Tobias Stieler zum Beispiel macht, das ist ein Pokalendspiel, gibt es jetzt aber oft gerade auf dfb.de eingestellt, was er alles tut, oder auch Bibiana hat mal gehört, was da alles getan wird, um dieses Bundesligaspiel vorzubereiten und nachzubereiten. Das sind ja Stunden, die in Anspruch genommen werden auf professionalster Ebene. Das muss man auch den Leuten mal bewusst machen, dass das nicht mal eben so gemacht ist. Und da ist es auch völlig klar, dass man da, ob das eine Option ist, dort der Profi-Schiedsrichter sein könnte, ohne Frage. Wenn beides vereinbar ist, super. Wenn man sagt, okay, ich kann das trotzdem machen, aber das sind halt Sachen, die abgesprochen werden müssen. Und dieses Modell England ist ja nicht das einzige Land, wo es Profi-Schiedsrichter gibt, ist sicherlich gut. Und da ist ja auch die Altersgrenze abgeschafft worden. Das sind alles Möglichkeiten. Ja, da denkt man sicherlich in Deutschland auch drüber nach oder wird drüber nachdenken, wenn es denn konkreter wird. Aber man muss sich das an den Beispielen einfach alle, ich muss auch mal ein bisschen konkreter werden. Alle denken immer, ich bin auch ein krasser Verteidiger von dem, was wir bekommen an Geldern. Viele denken ja, oh, boah, die fehlt jetzt mittlerweile so viel Geld in Deutschland. Aber wenn man wirklich überlegt, was da dranhängt und jetzt nochmal Beispiel Benjamin Brandt, dann kriegen wir als Bundesliga-Schiedsrichter 60.000 Euro Grundgehalt und jetzt rechnen wir mal brutto.
Im Jahr, wohlgemerkt.
Im Jahr, 60.000 im Jahr. Das ist aufgeteilt, das kriegst du einmal im August und einmal im Februar. Jetzt kriegst du im August 30.000 Euro. Bist komplett verletzt, hast keinen Job, weil du dich auf die Schiedsrichterei eingelassen hast. Weil das auch anders gar nicht möglich ist. Ich habe es eben gerade erklärt. Ich muss
sagen, es ist brutto.
Es ist brutto.
Ja. Das darf man nicht vergessen.
Das darf man nicht, weil alle sehen die 30.000 Euro und sagen, boah, ey, der hat die Taschen voll, dann hat er noch einen Job, ey, boah, dem geht's geil, super Typ. Ja, natürlich geht's mir auch nicht schlecht, aber ich muss einen Scheiß dafür opfern. Sehe die Familie kaum, ich bin so viel unterwegs, ich muss mich vorbereiten, nachbereiten, was für ein Rattenschwanz da dranhängt. Verdammt nochmal, das ist auch nötig, dass ich diese Bezahlung erhalte.
Man kann es ja auch mal ganz transparent machen. Schiedsrichter verdienen Grundgehalt 60.000 bis 80.000 und dann gibt es pro Bundesligaspiel 5.000 für die Spielleitung, ich glaube 2.500 für die Assistenten und die Videoassistenten 1.500. Ist ja auch sehr selten, dass Berufe so transparent sagen, wie viel Geld sie bekommen. Und dann muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur die Vorbereitung, die Nachbereitung. Es ist ja auch, wenn man mal ein Spiel hat, was nicht so gut gelaufen ist oder was sehr anstrengend war, dann ist es ja auch eine Form von, keine Ahnung, Schmerzensgeld.
Ja, das kann man ruhig so sagen, ja.
Und dann hängt dann halt auch da noch was dran, was einen ja sozusagen auch eine Woche begleitet. Weiß ich, gibt's auch in anderen Berufen, gar keine Frage. Aber wenn man dann auch, ihr seid keine Fußballer, das sagst du ja auch selber gerne, dass das ein Unterschied ist. Es muss keine Millionärsgehälter geben. Aber natürlich sieht man ja auch den Zirkus drumherum, wie viel Geld da drin steckt. Und dann ist die Idee mit diesem Grundgehalt auf jeden Fall eine gute, damit man auch ja eine Absicherung dann auch hat. So ein Benjamin Brandt, ja. Der hat jetzt immerhin Geld, der ist nicht bei null, aber er hat natürlich auch Kosten, um wieder fit zu werden.
Ja, das muss man sehen, und das ist eben das, was ich versuche zu erklären. Dann hat jemand dort 30.000 Euro brutto, der ist verheiratet, dann bleiben dir vielleicht 20.000 Euro übrig. So. Und nicht jede Kasse zahlt dir die Behandlung, die du brauchst, um wieder fit zu werden. Wenn du überlegst, was ein Fußballer, der in der ersten oder zweiten Liga an Betreuung erfährt, was der bekommt, da bezahlt er ja nichts für. So, jetzt ist es so, dass man sich wahrscheinlich noch zusätzlich absichern muss. Also ich bin auch noch zusätzlich abgesichert gegen Unfälle. Aber jetzt bezahlt der aus diesem Topf, muss der ja leben. Der muss von den 20.000 ein halbes Jahr lang leben, plus alles, was er dafür tut, um wieder fit zu werden. Und das ist ja, ich kenne das ja an mir selber, ein Ehrgeiz, den man hat. Man nimmt sich einen Trainer, man versucht die beste Behandlung, man fährt durch die ganze Galaxie, um den besten Arzt zu kriegen. Du versuchst alles, damit du wieder gesund wirst, weil siehst dich als Profi auf dem Fußballplatz in der Bundesliga und möchtest auch so behandelt werden und lässt dich auch so behandeln. Sonst funktioniert es nicht, weil du damit halt auch dein Lebensunterhalt verdienst, wie Benjamin Brandt und wie auch viele andere, auch ein Tobias Stieler oder wieder ganz viele Menschen und ich ja auch. Ich meine, ich
Patrick arbeite, Ittrich auch, wollte ich gerade sagen.
Patrick Ittrich auch, weil.
Wie geht's denn gerade?
Wie geht's denn gerade? Eigentlich nicht schlecht. Bis auf diese Gehörgangsentzündung, die ich habe.
Das ist gut mit den Kopfhörern hier, ne?
Ich nehme alles mit.
Die ja auch eine mittelbare Folge noch ist von der Reha, ne? Wie du erzählt
hast. Ja, genau. Ja, das ist, wenn du machst so einen Aqua-Jogging-Kurs, ne? Das ist auch geil, ne? Das ist
der also, du bist am Knie verletzt, sollte man vielleicht nochmal sagen, ja, für die richtig, Hörerinnen und Hörer.
Nicht am Ohr.
Und dann Aqua-Jogging stelle ich mir dann so vor mit so mittelalten Damen und Herren, oder?
Ach, ich muss ja aufpassen, was ich da ein bisschen was zu gucken ist, da schon. Nein, also es ist so, dass ich muss viel bewegen, wenig belasten mit dem Knie. Ich habe ja aktuell mit diesem Meniskusriss zu kämpfen gehabt und Folgen davon waren Knochenödem etc. Und dieses halbe Jahr nicht belasten, das hat das Knie natürlich auch in eine Richtung gedrückt, wo man wieder sich an die Belastung herantasten muss und das dauert halt. Und das ist bei meinem Knie, weil es halt auch schon ein bisschen angeditscht ist, noch ein bisschen schwieriger als wahrscheinlich bei anderen Knien. Grundsätzlich bin ich auf einem guten Weg jetzt und ihr habt es ja auch schon mal angesprochen, ich war schon mal wieder kurz davor, in Meindorf in Hamburg zu pfeifen, aber dann beim Training ist wieder ein bisschen Flüssigkeit ins Knie gekommen, so dass ich das wieder absagen musste. Jetzt sieht es ganz gut aus, jetzt taste ich mich langsam ran und bin relativ sicher und überzeugt davon, dass ich in der nächsten Saison wieder fit bin.
Aber das ist ja auch nicht die erste Verletzung, es gab ja vorher schon 3 Kreuzbandrisse.
Ich habe insgesamt 3 Kreuzbandrisse schon, ja.
Also wie geht man als Schiedsrichter mit Verletzungen um? Ist ja ein, also jetzt gehen wir erstmal nur von den körperlichen aus. Ja. Wie ist das als Schiedsrichter? Also da gibt es ja jetzt mehrere. Ich habe auch mein Gefühl ist, dass das ein bisschen mehr geworden ist als früher. Woran liegt das?
Das liegt einfach an der Schnelligkeit des Spiels und an dem, was der Schiedsrichter mittlerweile auch tut, um sich selber körperlich fit zu halten.
Schiedsrichter in der Bundesliga sind Profisportler.
Ja, 1000%. Also wenn ich sehe, was ich leiste, wenn ich sehe, was Tobias leistet, was Tobias Stieler, was Welt, was alle, die ich kenne, was die an Training leisten. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur das Training für den Körper, sondern das Training fürs Gehirn. Da musst du ja beides mit reinrechnen. Dann ist das voll professionell. Und
es ist ja auch nicht mehr nur der Waldlauf wie früher. Das muss man ja auch nochmal klar dazu sagen. Sascha Stegemann hat mir mal so ein bisschen seinen Trainingsplan vorgestellt. Und nicht, dass ich mir vorher vorgestellt hätte, dass er einfach nur in den Wald laufen geht. Aber auch da ist ja eine Entwicklung im Gange, die völlig anders ist, als das früher der Fall gewesen ist. Früher hast du vielleicht den Waldlauf gemacht und auch nicht auf Regeneration geachtet und nicht auf Kraft und Schnelligkeit und Ausdauer, sondern da ist halt gerannt worden und fertig. Ne? Und heute ist das ja nach einem ausgeklügelten System, teilweise noch mit individuellen Coaches. Also da merkt man ja natürlich nicht nur die Professionalisierung insgesamt, sondern natürlich auch speziell jetzt bei euch, dass ihr sagt, das ist ja auch ausgerichtet auf spezielle Spiele. Also Tobias Stieler hat beispielsweise just, als wir jetzt sprechen an dem Tag, hat er ein Interview in der Frankfurter Rundschau, wo er sehr genau auch seinen Ernährungsplan vorstellt und sagt, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich versuche es mal so aus dem Gedächtnis heraus zusammenzufassen, ich lasse Kohlenhydrate erstmal weg und trainiere vor allen Dingen nüchtern.
Wie ein Triathlet, hat er gesagt.
Wie ein Triathlet, genau, nüchtern und ja, für dann...
Tobias Stieler kann nicht schwimmen, der ist eine Boje im Wasser, ne? Also deswegen, ne? Entschuldigung, Tobias. Aber netter Kerl.
Wieder Kohlenhydrate zu, je näher das Spiel rückt, muss ich wirklich ernst halten hier. Ja. Und macht halt deutlich, wie er sich sozusagen da ernährungstechnisch einstellt, aber auch körperlich darauf einstellt, wenn man das liest, das ist schon so eine richtige Wissenschaft für sich. Wenig überraschend, wenn man weiß, dass ihr natürlich Profisportler seid, Aber klar, die Leute denken, ja gut, die müssen doch keine Zweikämpfe führen, da geht es nicht um eine Verbesserung der Kopfballtechnik oder taktische, also spieltaktische Dinge natürlich schon, aber nicht so wie ein Fußballer. Und okay, also da sieht man einfach nur
den gravierenden Unterschied. Es gibt kein Kopfballpendel für Schiedsrichter, ist ein schöner Satz, der irgendwo mal gefallen ist, das fand ich ganz gut. Aber auf der anderen Seite muss man ja einfach sagen, ein Schiedsrichter läuft irgendwie 12 Kilometer, 13 Kilometer
im Spiel. Kommt immer aufs Spiel an. Man muss ja auch nicht einige sagen, der läuft 17.000 Kilometer pro Spiel. Da ist ja auch, man muss ja auch nicht völlig durch.
Nein, aber also wenn man läuft, mal sagt,
man kann Schnitt von 9,5 bis 12,5. In dem Bereich ja, spielt
und,
sich schon.
Und da sind aber auch viele Sprints dabei zum Beispiel.
Da sind Sprints, da sind Intervalle. Es gibt Schiedsrichter, die haben 55 bis 60 Intervalle, 20 Sprints. Ich weiß, von Sascha sprintet sehr, sehr viel. Und ich kann jedem Zuschauer vielleicht, natürlich ist das Wichtige am Fußballspiel der Fußball. Man soll sich verdammt auch nochmal darauf konzentrieren, wenn einer das Ding in den Giebel knallt, sich zu freuen für seine Mannschaft und abzugehen.
Aber
es gibt auch viele langweilige Spiele. Und dann rate ich einfach mal, es gibt natürlich extrem laufstarke Schiedsrichter, die wir haben. Das ist ein Sascha, das ist ein Tobias Stieler, das ist ein Felix Zweier, das ist ein Wels. Einfach nur mal sich anzuschauen, wenn man die Möglichkeit hat, sich nur auf das Laufverhalten des Schiedsrichters zu konzentrieren. Ausschließlich einmal zu gucken, wenn der einen Sprint anzieht, wie schnell der läuft, wie schnell der unterwegs ist, sich ausschließlich auf den Schiedsrichter zu konzentrieren, dann sieht man mal, was da geleistet wird, was da gerannt wird und was das an Arbeit bedeutet, diese körperliche Fitness plus diese geistige Frische, die ja noch dazu kommt, die 90 Minuten lang zu halten, um dieses Bundesligaspiel zu absolvieren. Und das ist total krass und das hat sich so gewandelt und so verändert. Dazu muss man auch mal natürlich zu sagen, wir werden doch alle nicht jünger. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Und ich war echt immer ein richtig guter Läufer. So, aber je älter man wird, merkst du auch, da fängt es an zu zwicken, da tut es mal weh. Und natürlich wird man, je älter man ist, auch nicht der Schnellste, sondern man wird eher langsamer. Aber das heißt ja auch nicht, dass man dann ein schlechter Schiedsrichter ist. Man muss nicht auch der Top-Renner sein. Es gibt auch genug Schiedsrichter, die nicht wie die, ich will das jetzt nicht negativ behaftet sagen, aber die nicht nur ganz, ganz viel rennen, weil natürlich auch die Schiedsrichter, die ganz, ganz viel rennen, weil natürlich auch meistens in der FIFA unterwegs sind. Da ist es noch mehr gefordert als in der Bundesliga. Da will man natürlich diesen top-athletischen Schiedsrichter haben. In der Bundesliga ist auch gut, und das sieht man ja auch an den Spielen, die jetzt geleitet wurden, zum Beispiel von Manuel Gräfe. Manuel ist ein Schiedsrichter, das ist kein Renner, das ist kein Dauersprinter.
Wird er auch nicht mehr.
Aber er ist immer da, wo er gebraucht wird und leitet die Spiele souverän. Und das ist auch total und voll akzeptiert. Also als Schiedsrichter gilt es nicht nur viel zu laufen, sondern einfach die richtige Entscheidung zu treffen.
Aber wir waren jetzt ja bei dem Punkt, der Fitness war sozusagen der Oberbegriff. Wenn man das jetzt so hört, ne, Regeneration ist auch ein wichtiges Thema. Muss man sich wahrscheinlich auch klare Gedanken in der Struktur der Woche machen, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auch ein Spiel am Wochenende hat und dann irgendwo noch unter der Woche unterwegs ist, quer durch die Welt jettet. Das wäre ja ein Punkt, wo man sagen würde, na, das spricht für einen Profischiedsrichter, damit die sich auch ordentlich um ihren Körper kümmern können.
Ja, definitiv. Das kann man ja auch an den Beispielen festmachen, wo ich jetzt als Additional Assistant Referee, also Torrichter für die, die es ein bisschen genauer haben wollen, und Deutsch.
Hörer wissen das.
Ja, in Ordnung.
Wobei wir sie Strafraumrichter nennen normalerweise.
Richtig, aber Torrichter gibt es ja im Endeffekt ja wirklich nicht mehr, weil das ja nun überall die Goal-Line-Technology ist, auch in den internationalen Spielen.
Aber über die Rolle müssen wir gleich nochmal sprechen.
Können wir gerne machen, kann ich auch, ich bin ja nun selber auch, auch affin, was das Thema betrifft, kann ich wunderbar aufklären, was der da macht und was er nicht macht. Nochmal zum Jet, natürlich, das gibt Spiele, da hast du Samstag ein 18:30 Spiel. Dann bist du am Freitag, je nachdem wo es ist in Deutschland, aber in den meisten Fällen bist du ja immer bis 19 Uhr am Spielort. So, dann kommt es darauf an, wann fährst du zu Hause los. So, dann bist du Freitag also irgendwann, sagen wir mal 13, 14 Uhr aus dem Haus, fährst in die jeweilige Stadt, Spiel 18:30, kommst natürlich von da in den meisten Fällen nicht mehr weg, Sonntag nach Hause. Dann setzt du dich meistens Sonntag noch irgendwie nachmittags aufs Fahrrad oder gehst wirklich dann einen kleinen entspannten regenerativen Waldlauf machen, und am Montag fliegst du aber schon wieder los, weil am Dienstag ist Champions League.
Und man muss halt immer auch einen Tag davor.
Und du musst auch natürlich international, es ist so, das ist die Regel mehr oder weniger, dass du zu einer gewissen Zeit im Land sein musst, sonst musst du noch einen Tag vorher fliegen. Ich nehme mal das Beispiel gerne, wenn du Spiele hast, wie zum Beispiel ich mal in Ufa oder so.
In Russland,
aber ganz weit weg, Ural. Dann musst du halt am Dienstag losfliegen, wenn das Spiel am Donnerstag ist. Das ist unfassbar. Und dann bist du 3 bis 4 Tage in der Woche weg. Und dann sagt man, wie sollst du noch arbeiten, du sollst dazwischen trainieren, du sollst die Spiele vorbereiten, nachbereiten, wie soll das funktionieren? Also das ist schon ein Riesenaufwand, den man hat, und das ist ja keine Einzelheit, weil es gibt zwischen den internationalen Spielen, gibt es die Lehrgänge, die man absolviert, gibt es die Stützpunkte, die man hat, gibt es den DFB-Pokal, das sind alles Spiele und alles Lehrgänge, die ja unter der Woche stattfinden. Und das musst du erstmal leisten. Deswegen ist es schon mehr oder weniger ein Fulltime-Job, den man sich halt so hinlegen muss, wenn man einen Beruf hat, dass das zeitlich wirklich gut passt.
Gab es denn mal, wenn man jetzt montags dann zur Arbeit muss und man hat irgendwie ein schlechtes Spiel am Wochenende gehabt, was sagen die Kollegen?
Das
Heidrich, gut, ja, Quatsch gemacht.
Ja, aber ich bin ja einer, der auch gut auch zurückschlagen kann. Und wenn dann in den meisten Fällen, der ist jetzt pensioniert, Michael Mahlke, Sympathisant vom Hamburger Sportverein, zu mir kommt und mir irgendwas erzählen will, dann merkt er schon, wenn er den Satz ausspricht, dass er ein Problem hat. Ja. Weil es ist natürlich schwierig, als Fan vom HSV mir da einen zu erzählen. Aber wir haben uns immer, das war so ein kleiner Hassliebe. Ich mochte ihn echt gerne. Und erzählt mir natürlich mal, weil er wieder eine Scheiße gepfiffen, ne? So ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Es ist eigentlich total okay. Und wir haben uns wirklich gut über Fußball unterhalten. Ich kann aber auch relativ klar jemandem zeigen, wenn ich keinen Bock habe. Ich bin eigentlich immer ansprechbar. Es gibt aber, und ich bin auch immer lustig und immer nett. Und habe auch immer einen Spruch auf Lager und kann auch immer 3-4 raushauen. Es gibt aber manchmal Tage, die sind echt selten im Jahr, da habe ich keinen Bock.
Das kennt ja jeder.
Und da habe ich so richtig keinen Bock.
Mhm.
Und dann merkt man das. Und dann spricht mich auch keiner an. Weil dann ist auch gut. Und das sind aber auch die Tage, wo ich eigentlich gerne nicht zum Dienst gegangen wäre. Aber es dann einfach mache, weil ich ja auch nicht meine Kollegen im Stich lassen möchte, wenn ich dort den Kindern wieder die Verkehrsregeln beibringen möchte. Und wenn ich jetzt nicht käme, zum Beispiel, weil ein Kollege Urlaub hat oder nicht kann oder eventuell krank ist, dann sowas ausfallen muss, dann werde ich auch den Kindern nicht gerecht, denen ich das beibringen muss. Und deswegen mache ich das dann und mache es dann auch professionell und gut, aber bitte nicht über Fußball da mit mir reden. Wahrscheinlich kommt da aber der Hausmeister in der Schule an, wenn ich auch gerne sage, was war da denn wieder gestern los? Ne? Also das kann auch passieren. Nichtsdestotrotz reden wir gut über Fußball an der Dienststelle und es bringt eigentlich auch Spaß.
Wobei man als Schiedsrichter ja auch immer in der Situation ist, gerade stehen zu sollen für die Fehler, die andere Kollegen machen. Also man ist ja immer sozusagen für seinen ganzen Stand dann damit verantwortlich. Das ist zumindest die Diskussion, die ich kenne, wenn ich sie führe mit Leuten, die keine Schiedsrichter sind, die dann immer von mir hören wollen.
Redest du jetzt schon wieder über Twitter?
Was ist denn da jetzt? Ich meine gar nicht Twitter. Nö, ich meine das
kann ich aber durchaus darüber
hinausgehend. Und vielleicht was dazu genau und dann ein Zitat des Sportpsychologen Hans-Dieter Herrmann, der sagt, der Schiedsrichter ist eine Art interner Außenseiter, das ist ja auch ein interessanter Begriff, eine Art interner Außenseiter, das heißt, gehört dazu, ist aber trotzdem auf dem Platz unglaublich alleine. Und dann muss man es noch nach dem Spiel oder im Kollegenkreis, Freundeskreis, was auch immer, muss man sich noch rechtfertigen, auch das, was die Kollegen machen.
Definitiv, aber das ist genau das, was ich auch für mich immer ganz hoch ansehe und das ist das, was ihr macht, das ist das, was ich versuche und das ist das, was einen Experten oder einen Schiedsrichterfreund auszeichnet, dass er nicht keine Kollegen-Schelte betreibt, klar, was der da gepfiffen hat, das war schöne Grütze, das war aber gar nichts, was der da gemacht hat, sondern ich erkläre den Menschen und es ist mir auch egal, dann sollen sie irgendwann halt nicht mehr zuhören, aber wenn sie mir die Frage stellen, dann verdammt nochmal, sollen sie auch die Antwort abwarten und ich erkläre dann, als Experte, wieso der Schiedsrichter zu dieser oder dieser Entscheidung gekommen ist. Das ist der Job eines Experten. Das ist das, was ihr hier macht. Und das ist unheimlich wichtig, um den Menschen näher zu bringen, weswegen der Schiedsrichter dazu entschieden hat. Und nicht zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Na klar, was falsch ist, ist falsch. Man muss doch auch Sachen benennen. Wenn du einen Strafstoß gepfiffen hast, der zu 100% keiner ist, ja, dann ist das ein Fehler. Aber den Leuten näher zu bringen, warum hat der diesen Fehler gemacht? Warum ist es zu dem Fehler gekommen? Ich will ihn nicht entschuldigen, ich will ihn nicht rechtfertigen, ich will ihn erklären. Und das ist das, worum es geht. Und das mache ich auch bei meinen Kollegen. Und ich nehme mir auch die Zeit, bei jedem, der mich fragt, ich nehme mir die Zeit, auch wenn es mich manchmal nervt, weil manchmal sind die Fragen natürlich auch häufig. Und ich stelle mich auch nicht in die Fußgängerzone und erkläre jedem die Entscheidung, warum nur in Dortmund das Handspiel war oder warum nicht. Das mache ich natürlich nicht. Aber kommt jemand zu mir, weil er mich kennt oder weil er mich in dem Moment kennenlernen möchte und mir eine Frage stellt, dann beantworte ich ihm diese Frage und versuche ihm aus meiner Sicht der Dinge Schiedsrichter plausibel ihm zu erklären, warum das so passiert ist.
Dann kommen wir doch mal kurz zu den Kollegen. Wir haben ja jetzt schon 40 Minuten fast gesprochen und haben immer noch nicht unseren Gast richtig vorgestellt.
Deswegen das hat mir gefallen, würde ich sagen.
Ich fand das auch ganz gut.
Ja, aber Eckdaten aufgeschrieben, ja, kam noch
wir sind
gar nicht
beim
dazu.
Ersten Punkt gleich 40
Jahre. Das ist jetzt nicht wichtig. Das sind Stichpunkte, die wir gemacht haben, die wir ansprechen wollen, aber das bedarf jetzt keiner besonderen Reihenfolge.
Nur Leitplanken. Aber mir fiel irgendwie bei Kollegen, denn.
Wollte noch den Verein sagen, die Zahl der Bundesliga.
Das machen wir gleich. Ich muss aber erst noch kurz. Da kam ja der Poldi, der Schiedsrichter, vor. Was meint denn der Gräfe? Ist der linke Fuß so gut?
Ich habe das ja auch schon öfter mal gesagt, ich war wirklich ein echt geiler Fußballspieler. Ne?
Also ganz im Gegenteil zu Alex, der wirklich, also Fußball kann er gar nicht.
Also talentfrei, was das betrifft.
Das ist schon zu viel.
Ja.
Ich konnte am Ball fast alles. Einfetten, aufpumpen,
ja, wegschließen. Ja, gut, okay, aber den brauchst du auch in der Truppe. Ne?
Also aber der Schiedsrichter Ittrich war ein guter Linksaußen und hat gern auch hinter den Spitzen die Bälle verteilt.
Richtig, hinter den Spitzen, aber eher rechts. Ich war in der Tat Rechtsfuß. Aber rechts. Ich glaube, okay. Manuel meint nicht den Fuß damit.
Nee.
Ich glaube, er meint was anderes. Wobei.
Patrick Ittrich hat einen Dönerladen.
Ich komme ja aus einem Stadtteil in Hamburg-Mummelsberg, wo wir natürlich auch, ich bin ja selber auch Spätaussiedlerkind, wo wir auch viele, viele türkische Freunde und afghanische Freunde hatten. Also Dönerläden gibt es da auch viele. Ich esse auch natürlich.
Dann können wir den Verein ja kurz nennen.
Ja.
Mümmelmannsberger SV.
Spielt heute in welcher Klasse?
In der die steigen wieder in die Bezirksliga auf, waren sogar mal ein Landesligaverein und da habe ich sogar mit 17 Jahren in der Liga gespielt.
Also Bezirksliga wäre so das Niveau oder noch ein bisschen höher?
Ja, also ich glaube, wenn ich dran geblieben wäre, ich habe in der Hamburger Auswahl auch jahrelang gespielt und ich glaube, wenn ich dran geblieben wäre und wenn vielleicht auch nicht relativ zügig mit 17 der erste Kreuzbandriss passiert wäre und ich mich wirklich ausschließlich auf den Fußball konzentriert hätte, denke ich mal, wäre so vielleicht Regionalliga, dritte Liga drin gewesen, würde ich sagen. Um mich selber einzuschätzen.
Und die Entscheidung für das Schiedsrichtertum kam dann, weil auch der Gedanke war, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen?
Ja, genau. Also der Gedanke hat sich gewandelt in dem Punkte, als ich bei Carsten Bianetzki bei Kickers Emden gegen, lass mich kurz überlegen, das war ein Derby oben, Kickers Emden gegen Eintracht, war kein Derby, aber Kickers Emden gegen Eintracht Braunschweig Assistent war. Carsten Bianetzki, damals Zweitligaschiedsrichter in Hamburg, der Zweitligamann, zu dem ich auch aufgeschaut habe, logischerweise, hat mich damals mit 17 mitgenommen als Assistent. Und ich habe ganz frisch dort meinen ersten Kreuzbandriss gehabt und habe dann mit so einer Schiene über dem Knie, um bloß bei diesem Spiel dabei zu sein, habe ich dann dieses Spiel gewunken und habe gedacht, okay, danach mache ich das mal ohne Operation, baue den Muskel auf, hat nicht funktioniert, habe einmal wieder gespielt, ist das Knie wieder links und rechts weggeflogen, habe gesagt, okay, muss ich operieren lassen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt only refereeing, um mal ein bisschen ins Englische zu kommen. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, jetzt Fußball weg, bisschen daddeln, weil es meine Leidenschaft. Ich habe mein Leben mit 5 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Aber da habe ich gesagt, jetzt nur noch Schiedsrichterei, Kickers gegen Eintracht Braunschweig, auch gute dritte Halbzeit. Und da war für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, also der hundertprozentige Zeitpunkt. Eigentlich wusste ich es schon früher, glaube ich. Aber da war so das einschneidende Erlebnis, jetzt.
Es geht dann auch irgendwann nur noch eins, ne?
Es geht nur noch, ja klar, es geht nur noch eins. Weil dann ist, ich glaube, das war so 98 oder so muss das gewesen sein. Oder 97, wo ich dann gerade aufgestiegen bin in den Verbandsschiedsrichterausschuss in Hamburg, in diesen Nachwuchskader, heißt ja heute alles anders, wo ich dann ja mehr oder weniger schon die Schritte Richtung Leistungskader 1 dann gemacht. Dann war es so, du bist in Leistungskader 5 gekommen, dann hast du so ein Beobachtungsjahr gehabt und dann bist du in Leistungskader 4, 3, 2 und im Leistungskader 1 waren alle, die von der Oberliga, also alles, was im Norddeutschen Fußballverband bis zum DFB, waren alle in 1 eingeordnet. Und ich hatte dann, wurde dann in Leistungskader 5 eingeordnet, logischerweise wie alle, aber nur mit Glück. Ich war Dritter, der aus meinem Bezirk gemeldet wurde. Also nur mit Glück bin ich da reingeschoben worden und habe dann in der Tat von 5 in 3 und von 3 in 1 alles übersprungen.
Also immer 2 Klassen direkt genommen.
Ich habe trotzdem jede Klasse gepfiffen, habe aber einen Leistungskader immer übersprungen.
Aber genau. Es ging ja nicht nur aufwärts. Es gab ja auch mal einen Abstieg.
Ja.
Gibt es da noch mehr Bundesliga-Schiedsrichter, die das in der Vita stehen haben?
Das weiß ich nicht.
Also ich habe das persönlich noch nie gehört und fand das aber eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil ich mir vorstellen kann, dass das was Einschneidendes war, wo man dann auch nochmal sich klar machen muss, okay.
Vor den aktuellen glaube ich niemand. Das Aufabstiegssystem sieht heute auch nochmal ein bisschen anders aus als vor 10 Jahren beispielsweise. In früheren Jahren hat es das durchaus gegeben, dass es mal runterging und dann wieder hochging, aber das...
Aber wie macht man das? Also gerade wenn man dann auch in der Stadt aufwächst, Hamburg, die sind ja auch nie abgestiegen, da kennt man das ja gar nicht, mittlerweile ist das anders, aber was hat das mit dem Schiedsrichter Patrick Ittrich gemacht?
In dem Moment ist das Kacke.
Ja klar.
Weil keiner will absteigen.
Nee, logisch.
Dann kannst du dir auch die Sprüche knicken, wenn die sagen, ja, das macht deine Persönlichkeit stärker und du steigst ab und ja. Und da,
in dem Moment ist das
in dem Moment.
Aber wenn man jetzt total, mit dem Rückblick
glaube ich, dass es mir geholfen hat. Ich war ganz ehrlich, mal angenommen, ich weiß es nicht. Angenommen, ich wäre nicht abgestiegen. sondern hätte mich, das ist ja alles hypothetisch, hätte mich da irgendwie gehalten in der Klasse und hätte dann trotzdem alles übersprungen und hätte dann am nächsten Jahr nochmal einen Step gemacht, ich weiß es nicht.
Aber warum gab es denn den Abstieg? Lag das daran, dass man einfach schlechter gepfiffen hat oder war man ein bisschen arrogant? Oder?
Da kam auch alles auf einmal, da wurde mein erstes Kind geboren, da habe ich gerade bei der Polizei angefangen, von der Ausbildung in den Beruf zu kommen. Also da kam auch alles zusammen. Also da kamen 4, 5 Sachen gleichzeitig, die dann kannst du dich nicht hundertprozentig auf eine Sache konzentrieren und es funktioniert auch eine Sache meistens nicht, wenn in dem anderen Bereich irgendwo was ist. Hast du Probleme zu Hause oder hast du Probleme im Beruf oder hast du irgendwo anders Probleme, dann funktioniert auch der dritte Bereich nicht assrein. Du musst dich voll fokussieren können, auch damals schon, auf die Aufgabe, und das war eine dritte Liga, in die ich aufgestiegen bin. Da hieß ja, damals war es noch die Regionalliga 2003. Und ich war vielleicht mit meinen 23 einfach noch nicht so weit, in dieser Liga zu pfeifen.
Das ist ja auch ein junges Alter, muss man sagen. Mit 23 in der Regionalliga. Ja. Ich kenne die Zeiten auch noch mit Aufstiegen, sozusagen im fortgeschrittenen Alter. Ja. Also, als ich in die Oberliga gekommen bin, damals vierte Liga, war ich 32. Das würde es heute gar nicht mehr geben. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man da mal mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist es auch schwierig, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Also wenn du eine Saison beginnst mit einer schlechten Beobachtungsnote, dann ist auch schon klar, jetzt musst du richtig was tun. Wenn du damit 8-5 anfängst, dann ist auch vollkommen klar, jetzt hast du den Rückenwind. Das ist nicht anders als bei Fußball dann auch letzten Endes so. Wenn du mit einer schlechten Note anfängst, also kommt vielleicht noch einer dazu, dann kämpfst du schon gegen den Abstieg.
Also für die, die es vielleicht nicht so wissen, ja, das fängt so im 7-8er Bereich, 7,8 ist nicht so dolle und 8-5, 8-6 ist richtig gut. Kann man das so sagen?
Also es gibt eine Standardnote von 8,4 in den allermeisten Verbänden und das ist so eine gute Leistung in einem normal zu leitenden Spiel. Schwierigkeitsgrad spielt ja auch immer eine Rolle. Und da gibt es halt Auf- und Abwertungen. Also alles, was unter 8 ist, ist im Prinzip völlig inakzeptabel. Das ist zwar formal gesehen immer noch eine befriedigende Schiedsrichterleistung, heißt aber so in der Gesamtschau, du stehst da praktisch damit unten drin. Und alles, was über 8,4 ist, geht Richtung sehr gute Schiedsrichterleistung. Und wenn du eine Saison beginnst mit einer 8,0 vielleicht oder 7, irgendwas noch, dann kämpfst du. Weiß nicht, wie es bei dir damals gewesen ist.
Ja, ich habe eine 7,2 bekommen. Da ist
7,2, ja. Okay. Das,
so, also da war praktisch Feier. Von Anfang an.
Was ist passiert?
Das war Eintracht Braunschweig gegen die anderen. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen das war. Ich habe es verdrängt. Ein Berliner Beobachter. Schon lange nicht mehr auf der Beobachtungsliste. Und ich war auch echt nicht gut. Ne? Also ich war echt nicht gut und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, obwohl Braunschweig gewonnen hat, habe ich mich trotzdem ausgepfiffen. Das ist einmal so ein Indiz dafür, dass du einfach nicht gut warst. Ne? Und das wusste ich da auch. Da habe ich dann, das war auch relativ in der Mitte, dieses Spiel. Also es war nicht am Anfang und nicht am Ende der Saison, sondern es war zwischendrin irgendwann, ich glaube im Februar oder so ist es gewesen. Und da waren halt eine gelb-rote Karte nicht akzeptiert. Es war, man muss sagen, im Nachhinein betrachtet, war das schon eine hammerharte Note, die eigentlich in der Form auch, die war auch nicht korrekt. Da muss ich einfach mal so sagen, also da hätte es auch eine 7,9 oder 7,8 vielleicht getan, aber 7,2, das war schon, weiß ich auch nicht, was.
Damit ist man tot.
Da bist du tot.
Ganz klar, damit bist du abgestiegen,
das ist Feierabend, so. Und das war trotzdem, das war ja meine erste Saison in der Regionalliga. So, und dann habe ich, weiß noch, mein erstes Spiel war in Wattenscheid 09, war mein erstes Regionalligaspiel. Und da habe ich, glaube ich, eine 8,4 bekommen. Und dann, wenn du da keine 8,9 oder 8,8 dann reinhaust, dann ist Feierabend. Und die kannst du fast nicht ausgleichen, diese Note. Das ist eigentlich unmöglich.
Ja, vor allen Dingen, wenn man eine 7,2 hatte, ist es auch schwierig, dann im nächsten Spiel so viel Selbstbewusstsein zu haben, dass man dann eine richtig gute raus.
Das ist der Punkt, den ich hinaus wollte.
Ja, genau. Und dann denkst du, Alter, Spiel, jetzt hast du eine 7,2 bekommen, was musst du jetzt machen? Da muss ja so eine starke Persönlichkeit in dem Alter sein, um zu sagen, das ist mir alles egal. Jetzt gebe ich natürlich Vollgas und werde alles dafür tun, um nicht um die nächste Note so gut wie möglich zu machen. Hast du aber dann nur Spiele, die laufen? Natürlich sagt man immer wieder, es liegt am Schiedsrichter, dass Spiele gut laufen. Ja klar, ist alles gut, aber es gibt Spiele, die sind einfach normal, da passiert nichts. Und dann kriegst du eine 8,4, dann hast du wahrscheinlich noch, und damals war es in der Tat auch ein bisschen härter, was die Benotung, und die Menschen, die auch benotet haben, die waren auch härter. Da hast du auch manchmal, dann kriegst du halt einen Zehntel Abzug und weißt gar nicht warum. Und dann hast du dann eine 8,3 stehen gehabt für ein normal zu leitendes Spiel. Bei einer 7,2, die schon da war, dann kannst du nichts mehr ausgleichen. Und es ist auch immer schwierig gewesen, damals eine Ausreißer nach oben zu bekommen. Da musst du schon echt alles, da muss echt alles drin gewesen sein. Du musst der Meister aller Klassen gewesen sein, um da eine dicke Note zu bekommen.
Und das Spiel muss es hergegeben.
Und das Spiel muss es einfach hergeben. Und du hast nicht acht Spiele, die alle, wo es drunter und drüber geht und du da der Meister aller Klassen bist, dann kannst du einfach nicht immer deine 8,9 rausreißen. So, und mal angenommen, du hast eine 7,2 und 10, 8,9, ja, steigst wahrscheinlich auf. Ist ja klar. Aber das passiert ja nicht im normalen Leben.
Heute habt ihr keine Noten mehr, das ist vielleicht auch ganz wichtig, denn wir werfen hier mit Zahlen um uns rum und haben, glaube ich, auch so ein bisschen klar gemacht, ja, wieso die Maßstäbe sind, wenn man benotet. Das gibt es in den Amateurspielklassen auch tatsächlich noch. Ja. Bei euch in der Bundesliga ist das abgeschafft worden. Ihr habt jetzt einen sehr komplexen Beobachtungsbogen mit, dass die 96 Kategorien ungefähr. Noten gibt es keine mehr seit einer Weile. Findest du das gut? Und wenn ja, warum ist es gut? Also findest du es bestimmt gut, denn das ist, glaube ich, auch, also nach allem, was ich gehört habe, auf Zustimmung gestoßen, auch Kollegen von dir gesagt, das mindert so ein bisschen die unmittelbare Konkurrenz, weil man jetzt die Vergleichbarkeit über die Noten nicht mehr hat. Dann gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, naja, aber dann fehlt auch so ein bisschen so das objektivierbare Kriterium, wobei Noten natürlich auch in der Spielbeurteilung immer ein bisschen subjektiv sind. Hat das was verändert bei euch?
Ja, das hat schon was verändert. Also einmal zu deiner Eingangsfrage, findest du das gut oder findest du das nicht gut? Ich sage ja, meine Kinder gehen ja alle auf die Rudolf-Steiner-Schule, da gibt es ja bis zur 9. Klasse keine Noten. Ich finde das sowieso gut, weil ein gewisser Druck raus ist, wie du schon sagtest. Es ist gut, man muss in einer leistungsbezogenen Gesellschaft, in der wir ja leben, muss es gewisse Kriterien für Leistung geben und auch gewisse Punkte, die kontrollierbar sind. Das bleibt nicht aus und die muss es ja geben. Die kannst du aber auch in schriftlicher Form darstellen. Und die kannst du auch anders darstellen. Und bei uns ist es so, dass dieses Beobachtungssystem so entwickelt wurde, dass du einen sogenannten Leistungsstrahl hast, der auf dem ein Pfeil eingezeichnet ist und auf dem du dann siehst, aufgrund der Kategorien, die der Beobachter und der Coach dir geben, am Ende macht es der Coach für ein Spiel in deiner höchsten Spielklasse. Dort findet dann sozusagen der Beobachter und der Coach gleichermaßen statt, der Coach in größerer Form. Und diese ganzen Unterkategorien, die es in diesem Beobachtungsbogen gibt, die kannst du anklicken. Und alles, was du anklickst, und da ist ein bisschen der Teufel im Detail versteckt, auch da gibt es natürlich ein gewisses Punktesystem schon. Es gibt die Punkte 1, es gibt also 1 Punkt, 2 Punkt, 3, 4, 5. Und wenn du bei allen Unterkategorien auf die 4 klickst, dann ist das für ein normales Spiel eine normale Bewertung. Also es gibt schon eine Art von Punktesystem, aber nicht in der Form, wie es früher gab. Das heißt also, Gesamtnote mehr am Ende, sondern du siehst an deinem Leistungsstrahl, wo du dich befindest. Das heißt, dir wird das letzte Spiel angezeigt, dir wird dein Durchschnitt angezeigt, den du hast, und dir wird der Gesamtdurchschnitt angezeigt von allen Schiedsrichtern in deiner Klasse. Und dann hast du auch einen Vergleichswert für dich. Den hast du trotzdem. Mhm. Und dann siehst du anhand dieses Leistungsstrahls, muss man sich so vorstellen, ich zeige das jetzt mit meinem Finger, hast du im Endeffekt einen Pfeil, der von oben auf diesen Strahl zeigt und der geht von rot, orange, grün. Und dann siehst du halt genau, wo du stehst. Und der sollte halt möglichst im grünen Bereich stehen. Und da steht er, glaube ich, ich habe so lange nicht mehr gepfiffen. Aber es steht da noch, glaube ich. Nein, das ist ganz gut und es nimmt so ein bisschen den Druck, weil du hast immer das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, jetzt hast du da die Note so und so bekommen, 7,8, scheiße, jetzt steige ich ab, alles kacke. Es nimmt dir den Druck. Es nimmt aber den Druck noch mehr von den Schiedsrichtern der zweiten und der dritten Liga. Der Schiedsrichter in der Bundesliga steht ja auch ganz anders im Fokus als der Schiedsrichter in der zweiten Liga. So, es war immer schon die Debatte, brauchen Bundesliga-Schiedsrichter überhaupt Noten? Die werden ja an dem gemessen, was in der Zeitung steht. Das ist auch in Teilen schon so. Nichtsdestotrotz haben wir eine fachliche Aufarbeitung. Mache ich irgendwas falsch? Heißt es nicht, dass, wenn die Presse mich abfeiert und ich trotzdem was falsch gemacht habe, dass ich dann machen kann, was ich will, um Gottes Willen. Wir müssen fachlich arbeiten. Und deswegen ist für alle Klassen selber eingeführt worden. Aber der Druck in der zweiten Liga ist so ein bisschen raus. Weil du dann nicht immer auf die Noten guckst, auf die anderen Noten guckst und was hat der wieder bekommen. Es ist ja ein Gerät, das ist ja überall, das ist ja wie in der Klasse, wenn du
also eine Arbeit geschrieben hast.
Das war in der Tat, natürlich war das früher so. Weil
und dann wurde sich auch das Maul zerrissen, der und der hat Beobachter, gibt ja immer gute Noten und der gibt schlechte.
Natürlich, klar gab es sowas, das kann man auch ganz offen sagen. Alle reden immer von unserem geilen Geheimbund, den wir haben, dieser Schwachsinn, wenn ich den immer höre. Ne? Ja klar hat sich da jeder auch mal das Maul über den anderen zerrissen. Meine Güte, wir sind eine Truppe. Als Bundesliga-Schiedsrichter, als Zweitliga-Schiedsrichter, trotzdem sind wir Einzelsportler und trotzdem möchte jeder die bestmögliche Leistung alleine auf dem Platz abliefern, weil wir in unserem Team alleine sind. So, und wir sind auch Einzelsportler. Und natürlich will, und das hat auch Robert Hartmann in der Doku gesagt, natürlich möchte jeder von uns 34 Spieltage unterwegs sein als Bundesliga-Schiedsrichter, das geht nicht. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ein anderer einen Fehler macht, dass ich dann vor Freude in die Hände reibe und klatsche und sage, jetzt kriege ich hier die dicken Spiele, weil der Kacke gepfiffen hat. Das, um Gottes Willen, nein.
Und man freut sich auch für Kollegen.
Ich freue mich, ich breche zu Hause zusammen, wenn ich sehe, dass ein Fehler gemacht wird. Ich scheiße, Mann, ey, das hätte mir auch passieren. Ich weiß, wie ich mich. Das ist total ätzend. Du fühlst mit und du freust dich, wenn einer ein richtig geiles Ding da abreißt. Also zumindest geht es mir so. Ich denke, das ist ja Weltklasse. Aber nichtsdestotrotz hast du dich auch darüber unterhalten, gerade wenn du wusstest, in Zeiten, wo es vielleicht um Auf- oder Abstieg ging, wo du wusstest, eventuell dort könntest du damit drin, hatte ich natürlich schon interessiert, was hat vielleicht der und der für eine Note. Das ging nicht darum, dass ich der Meinung war, ich müsste aufsteigen und der andere nicht. Ich kann das ganz klar am Beispiel mit mir und Benjamin Brandt festmachen. 2015 ist Benjamin Brandt in die Bundesliga aufgestiegen. Und ich habe ja relativ schwere Jahre von 2010 bis 2013, 14 gehabt und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das verändern. Vielleicht fragte mich dazu auch noch, weiß ich auch nicht. Und auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ich dann mich aus meiner eigenen Schublade, in der ich mich als Schiedsrichter befand, von der ich auch wusste, mich irgendwie herauskatapultiert habe, auch mit Hilfe vom Sportpsychologen und wieder eine Linie gefunden habe, ohne meine Art zu verändern, aber trotzdem an Stellschrauben gedreht zu haben, um meine Leistung auf dem Platz besser zu machen, mich in den Fokus zu rücken und sagen, ey, da ist der Ettrich wieder, der kann was, das macht er gut, der hat tolle Spielleitung. Und dann wurde ich beobachtet, auch mit dem Notensystem. Es kam dazu, dass ich gute Noten bekommen habe und immer besser wurden. Und dann hörst du einfach von links und rechts, wird doch mal gesagt, oh, das wird jetzt aber, ich glaube, jetzt, das ist dein Jahr. Jetzt könntest du aufsteigen, jetzt wird es gut. Und dann hast du auch noch das Glück, oder das ist ja ganz häufig so, wenn ich dann auch noch Menschen aus der Schiedsrichterkommission beobachtet haben, dann wusstest du, okay, jetzt hat vielleicht das Stündlein geschlagen, jetzt kommt sogar einer aus der Kommission, beobachtet dich. Wenn du jetzt eine gute Performance ablieferst, wenn du jetzt geil pfeifst, dann kannst du das Glück haben, aufzusteigen. Und ich weiß mich noch ganz genau, 2015 im Sommer hat mich in der Tat Herbert Fandl beobachtet in Karlsruhe gegen Greuther Fürth und ich habe echt gut gepfiffen. Das darf man auch mal sagen. Man darf sich auch mal, ich feiere mich ja auch mal gerne ab, weil das braucht man doch als Schiedsrichter. Man muss sich auch mal abfeiern dürfen.
Auch mal in Kaiserslautern die Arme hochreißen.
Weltklasse. Da bin ich eine halbe Stunde im Kreislauf mit der war eine andere Story. Auf jeden Fall.
Bitte gleich.
Man muss sich feiern können und selbstkritisch sein. Und ich finde, wenn man das eine macht, darf man das andere auch.
100%. Und so Selbstbewusstsein musst du und darfst du als Schiedsrichter in den Top-Ligen auch sein. Ohne Frage. Weil dir haut nie immer jemand 25 Mal nach dem Spiel auf die Schulter von allen Seiten und sagt, was für eine geile Leistung du dir abgeliefert hast. Da haust du dir halt selber auf die Schulter. Wie geil ist das denn? So. Auf jeden Fall habe ich eine Note bekommen, eine 8,6. Da gab es sogar eine Situation, da hat der Torwart den Ball mit der Hand berührt am 16er, im 16er, wo er es auch durfte, und der Spieler hat ihm den Ball aus der Hand gekickt. Das hat kein Mensch gesehen, nur ich. Ich stand irgendwie genial und hab's gesehen, hab abgepfiffen. Alle ausgerastet im Stadion und die Entscheidung war richtig. Also wir haben als komplettes Team Assistent Robert Schröder damals, bei mir Assistent, und Patrick Schuld, und wir haben echt ein super Spiel gemacht. Ich habe eine geile Note bekommen und habe gedacht, Alter, das kann was werden. Das kann was werden. Und hab dann 2015 im Sommer war ich unterwegs dienstlich beim Handpuppenbühnenfestival in Gimborn.
Wer kennt das nicht?
Wer kennt das nicht?
Fantastisch.
Und hab da, weil ich wusste, irgendwann kommt die Entscheidung, es gibt ja immer dann Sitzungen und dann denkst du, und dann hat man einfach darauf hingefiebert und hat gesagt, ey, vielleicht könnte ich es schaffen, ich könnte es bestimmt schaffen. Und hab auf diesen scheiß Anruf gewartet, dass man vielleicht aufsteigt. Aber er kam nicht.
Dann, aber er kam ein halbes Jahr später.
Ja, aber er kam da nicht. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was? Und Benjamin Brandt ist aufgestiegen. Und deswegen sagte ich, man freut sich. Und ich habe mich für ihn gefreut, weil ich sagte, ey geil, der hat das verdient. Der hat auch geil gepfiffen. Alter, der hat es verdient. Und weißt du was, Patrick? Da habe ich mir erstens gesagt, ich war enttäuscht, ohne Frage. Darf ich auch sein. Ich habe gesagt, ich habe eine geile Saison gepfiffen eigentlich. Ich hätte gedacht, ich steige auf. Ich habe nochmal alles rausgeholt. Hat nicht sollen sein. Dann ist es so. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das total voll akzeptiert, war trotzdem enttäuscht und habe gesagt, weißt du was, mach's einfach weiter. So lange machst du weiter, bis du aufsteigst.
Waren ja vielleicht dann auch die Erfahrungen durch den Abstieg, dass man auch wusste, na klar, es kann noch mal eine Delle geben.
Es kann aber noch mal eine Delle geben.
Es lief ja auch gut.
Es lief ja gut und ich fühlte mich auch gut. Und ich habe mir auch immer gesagt, auch Patrick, als Zweitligaschiedsrichter, hast du was Geiles erreicht. Du bist Bundesliga-Assistent, du bist Zweitligaschiedsrichter. Wer möchte das von den Schiedsrichtern, die dir mal zuschauen, die im Bezirk sind, wo du selber mal als kleiner Junge gesessen hast und aufgeschaut hast, wer die wollen das vielleicht alle genauso und die finden das so geil, was du machst und sei bitte auch dankbar. Und auch Wilfried Dickert hat immer zu mir gesagt, mein ehemaliger Schiedsrichter Obmann, mein Junge, ne, denk dran, Patrick, ne, was du schon erreicht hast, ist eine tolle Sache. Ja, also immer schön hamburgisch, ne, aus Pinneberg, Wilfried Dickert, ganz feiner Mensch, ich hab ihn lieb, muss man fast schon sagen. Und ich habe mir gesagt, ey, Patrick, dir geht's gut, du bist gesund, es ist alles okay und sei zufrieden mit dem, was du hast. Aber ich habe mir auch gesagt, ich mach weiter, verdammt nochmal.
Das Ziel Bundesliga blieb.
Aber du hast gesagt, du hast dann was anders gemacht, du hast einen Sportpsychologen erwähnt, Ole Benti heißt der Mann, wenn wir richtig informiert sind.
Richtig.
Was hat der konkret mit dir besprochen? Was hast du anders gemacht? Wie war seine Rolle dabei? Also wo war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich muss jetzt was verändern, um sozusagen dann wirklich ganz nach oben zu kommen? Und was hast du konkret an deinem Stil auch geändert? Also das ist durchaus zu beobachten gewesen, wie übrigens auch bei anderen Schiedsrichtern. Wir hatten schon mal über Tobias Stieler gesprochen, bei dem es auch deutlich zu merken war, er hat auch eine berufliche Veränderung vorgenommen irgendwann und sich dann auch eher mit Psychologie beschäftigt, wo also offensichtlich doch klar ist, Psychologie, wenig überraschend, spielt eine riesengroße Rolle. Man muss nicht nur die Regeln kennen und umsetzen, sondern da ist noch ein bisschen mehr der Fall. Ne? Wir hatten vorhin über deinen Beruf gesprochen, da ist auch viel Psychologie mit dabei und eben nicht nur mit Durchsetzen, sondern eben auch mit Empathie arbeiten beispielsweise und ähnlichen Dingen. Was ist da konkret passiert? Was hat das verändert?
Ja, also konkret kann ich wirklich sagen, dass ich hatte echt ein Problem mit zu doll und zu wenig. Also gerade was Spieleransprachen betraf, gar nicht mal also das war der eine Punkt und der zweite Punkt war die Entscheidungsqualität. Also der eine Punkt ist Persönlichkeit, Auftreten gegenüber von Spielern. Da war ich auf der einen Seite entweder zu aggressiv oder zu locker. Also ich sage jetzt Günther Perl, weil Günther Perl finde ich Weltklasse. Der hat auch die gelbe Karte wie ich, obwohl ich habe es früher gehabt, glaube ich, in der Hosentasche. Er behauptet ja was anderes. Ich habe die gelbe Karte in der Hosentasche. Bibi mittlerweile auch oder auch schon länger.
Wo steckt so normalerweise?
Und
na komm, Klaas.
Ja, ich weiß das, aber nicht vielleicht alle Hörerinnen und Hörer.
Ach, ja, in der Brusttasche. Ne? So also das kommt immer darauf an. Also es gibt auch Schiedsrichter, die haben beide Karten, sowohl die rote als auch die gelbe in der Brusttasche. Normalerweise sagt man ja, die rote Karte ist hinten drin. Ich habe sie klassisch, die rote Karte hinten in der Hose, aber ich habe da auch rechts sozusagen auf der gleichen Seite habe ich die gelbe Karte stecken.
Und schon mal verloren beim Spiel?
Noch nie verloren, aber wir müssen jetzt mal kurz auf den Punkt zurückkommen wahrscheinlich. Ne?
Eine Sache noch, weil das ganz gut passt an dieser Stelle. In dieser Reportage Asche, Faul und Pfeife kommt ja Jonah Besung vor, der Schiedsrichter aus Duisburg, mit dem hast du schon gelb? Nee, dann kriegst du jetzt. Wir haben drüber gesprochen, das ist jetzt leider nicht gesendet worden. Wir haben mit ihm drüber gesprochen, wo habt ihr eure gelbe und rote Karte? Ich habe die früher klassisch gelbe Karte links oben und die rote Karte in der Gesäßtasche halt. Jonah Besung hat erzählt, er hat zwei gelbe Karten dabei, aber nicht um die wie Thomas Metzen gleichzeitig zu zeigen, sondern um sozusagen eine Verwarnung, ich habe das Choreografieren genannt. Er hat eine gelbe Karte in der Brusttasche, auch links, und eine in der Hosentasche, wie du auch, und sagt, je nachdem, was die Situation erfordert, greife ich dann entweder in die Hosentasche, wenn es schnell gehen muss, oder wenn ich das sozusagen einbauen will in einen, ne, in so eine Kartenchoreografie, wenn ich eine Situation habe, wo ich sage, jetzt braucht es auch diesen Griff an die Brusttasche, jetzt geht es auch darum, noch ein bisschen mehr aus dieser Situation sozusagen zu schlagen.
Dann einen psychologischen Effekt zu erzeugen,
greift er sich in die Brusttasche. So, und hat die rote Karte gleichermaßen in der anderen Brusttasche, da wo auch die Spielnotizkarte steckt, habe ich schon gefragt, und hast du einmal die Notizkarte gezeigt statt rot, ist ihm zum Glück noch nicht passiert, und eine am Arsch. Und auch da kommt es drauf an, was will ich machen? Kommt
der
glattrot?
Hat vier Karten am
Vier Karten. Kommt eine rote Karte, fliegt dann hinten raus, bei gelb dann vielleicht die beiden Brusttaschen. Worüber man sich da Gedanken machen kann, fand ich ganz bemerkenswert. Das wollte ich nur kurz einwenden, weil ich das wirklich bemerkenswert fand und ich es nicht vergessen wollte. Aber jetzt, das Wichtigere ist natürlich, genau, was hat sich geändert?
Nee, das finde ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen muss man dann irgendwann sehen, bei emotionalen und bei heftigen Spielen, ob man das dann nicht in der Tat wirklich verwechselt, weil dann,
mir würde sowas passieren.
Dann hast du, ich glaube, mir könnte das auch passieren. Oder wäre es wahrscheinlich früher passiert, aber egal. Ich habe ja auch schon mal beim anderen Spiel ja auch die Karten verwechselt. Also das kann immer mal passieren.
Da reden wir später noch drüber.
Habe ich mir gedacht. Hilfe. Nein, kein Problem.
Da wärst du von dir aus schon drauf gekommen.
Ja, das ist alles kein Problem. Ich finde, dass man kann solche Sachen immer ansprechen. So, jetzt müssen wir uns einmal darüber unterhalten, was habe ich verändert. Also zwei Punkte habe ich konkret in der Tat verändert und dazu musste ich üben. Dazu habe ich wochenlang geübt. Also einmal bin ich entweder auf Spieler zu aggressiv zugegangen und habe sie fast schon aufgefressen und auf der anderen Seite habe ich dann bei einer Rudelbildung erstmal ganz locker, ich sage jetzt auch ein bisschen wie Manuel, aber das ist ja gewollt und auch immer gut, aber ich habe die Mitte nicht gefunden und ich habe dadurch auch meine Mitte nicht gefunden.
Manuel Gräfe ist gemeint, falls das jemand...
Manuel Gräfe ist gemeint, natürlich, gut, dass du das nochmal
Und dann kam die Pfeife, das kann so, man in dieser wunderbaren NDR-Doku, die haben die jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, wir werden sie verlinken, falls jemand die noch nicht gesehen hat. Die Pfeife wird gegriffen.
Die Pfeife wird gegriffen, weil die Pfeife dann für mich die Übersetzung im Gehirn ist, fahr runter.
Das ist der Anker sozusagen.
Das ist der Anker. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, wochenlang, und habe die Pfeife in den Mund genommen und zugedrückt, sie weggepackt, zugedrückt und habe mir dabei immer, ich habe sogar teilweise meine Töchter dazu genommen, um mich anzuschreien, oder
du hast
oder
deren auch, Punkt aus der Vorstellung, die ich noch nicht erzählt habe.
Nee, wer sieht die Vorstellung, da sind wir ja nicht weit gekommen. Also ich habe in der Tat geübt, meine Emotionen zu kontrollieren anhand von Möglichkeiten des Zugreifens der Pfeife, des Packens in die Hosentasche, das Hochnehmen des Armes. Und habe mir verschiedene Anker gesetzt, um dann meine Emotionen zu kontrollieren oder zu forcieren, je nachdem, wie der Bedarf war. Und da habe ich mir Bilder in dem Kopf vorgestellt, ich habe mir eine innere Liste immer vor dem Kopf vorgestellt, ich habe eine Liste geschrieben und die habe ich mir eingeprägt und vor jedem Spiel habe ich mir diese Liste vors innere Auge geführt, habe sie mir abgerufen, was nötig, worauf es ist. Und das, der Punkt war noch viel wichtiger, das war der eine Punkt, den ich dann umgesetzt habe, das war eine Schweinearbeit. Ich habe mich auch sehr oft mit Ode getroffen und das durchgesprochen und das gibt ja in so einem System, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil jeder, der das nötig hat, der soll das gerne auch selber machen, weil das einfach auch eine geile Sache ist und wichtig ist, muss natürlich auch bezahlt werden, aber das ist, kann es dir eben nur empfehlen, der Meinung ist, er braucht das. Sportpsychologie hat da nichts damit zu tun, dass ich auf mein Trauma aufarbeiten muss, sondern ich habe da einfach, ich wollte besser werden. Das ist dann am Ende der Grundgedanke gewesen. Und der andere Punkt war einfach die Entscheidungsqualität. Wenn du halt, und das hat Lutz Fröhlich auch mal gesagt, und das ist einfach auch so. Wir sind alles super Schiedsrichter in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga, ohne Frage. Aber wenn du halt immer mal wieder, und das war bei mir in der zweiten Liga, von 10 Spielen zwei Fehler drin hast, die elementar fürs Spiel sind, dann wirst du auch daran gemessen. Und ich musste die Entscheidungsqualität hochschrauben und die Fehler minimieren, die ein Spiel und mir die Spielleitung und die Note kaputt machen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil natürlich kannst du mal einen Elfmeter übersehen, aber es bringt halt nichts, wenn du sagst, ich habe 10-mal geil gepfiffen, davon hast du aber 5-mal einen Elfmeter nicht gesehen, den jeder auf dem Planeten hätte sehen müssen, da kannst du sagen, ich habe 90 Minuten geil gepfiffen, eigentlich, was wollt ihr alle von mir, der eine Elfmeter, ich bitte euch. Na? Klar, weil wir werden an dem gemessen, das sage ich auch immer wieder, das ist ja auch ein Spruch, den ich versuche auch irgendwie in die Welt hinauszutragen, dass wir immer an dem gemessen werden, was wir falsch machen und nie an dem, was wir richtig machen, wie der Vorteil, wo du die Arme hochreißt. Das sind Sachen, die haben einfach, die finden keine Anerkennung und deswegen sage ich das so häufig mit diesem, wir werden an dem gemessen, was wir falsch machen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch daran messen lassen, weil wir dafür da sind, Sachen richtig zu sehen und ich bin auch dafür da, in der Qualifikation als Bundesliga-Schiedsrichter, als Zweitliga-Schiedsrichter auch einen Elfmeter zu erkennen. Egal ob Videoassistent hin oder her, ich will auf dem Platz diesen Elfmeter, diesen Strafstoß, heißt es ja korrekt, den möchte ich erkennen. Ich möchte erkennen, ob der den einen da ummäht und mit der offenen Sohle dem von hinten da die Beine weghaut und möchte die rote Karte selber geben, weil ich sie gesehen habe. Und diese Entscheidungsqualität, die habe ich einfach versucht durch Anschauen von Videoszenen, durch Anschauen von Spielen, durch ständiges vors geistige Auge rufen, was kann, also im Endeffekt das Antizipieren, nicht nur, wo geht ein Ball hin und wo muss ich hinlaufen, sondern auch das Antizipieren, was kann passieren im nächsten Schritt, was kann im Strafraum passieren. Das habe ich über Wochen geübt und gelernt am Spiegel, am Bildschirm, am keine Ahnung was. Und das hat mich besser gemacht. Und dann ist 2000, um das abzurunden, ich weiß nicht, ob der noch drauf zu sprechen kommt, aber jetzt sage ich es einfach mal. Und dann kam dann doch 2015 im Winter der Anruf, als ich gerade in Südtirol mit meiner Tochter dann den Berg runter mit dem Schlitten runtergedonnert bin. Und unten auf einmal steht da Herbert Fandl. Und ich denke, was will der denn von mir am 27. Dezember? Ich sage, Weihnachten ist vorbei, Silvester ist doch nicht. So, und dann hat er mir das gesagt. Und das Krasse an der Nummer war wirklich, dass ich dann erstmal das natürlich keinem sagen durfte, weil das natürlich doch durchs DFB-Präsidium gehen musste. Und dann bin ich auf Mallorca gewesen und wollte einfach sagen, was für ein geiler Typ ich jetzt bin, dass ich in die Bundesliga aufgestiegen bin. Und wollte mich natürlich abfeiern lassen, verdammt, konnte es aber nicht. Und durfte es auch keinem sagen. Ich habe den Maulbock bekommen, auch zu Recht, das kann ich auch verstehen. Und das ist auch okay so. Fand ich doof, aber habe mich natürlich dran gehalten.
Aber sagt man das den Töchtern dann oder ist die Gefahr zu groß, dass die es weiter erzählen?
Ich habe das in der Tat nur meiner Frau erzählt. Und das Krasse ist, ich bin ja unheimlich gerne in Südtirol. Und in Südtirol halte ich auch ab und zu mal einen Vortrag. Da sind Freunde von mir mittlerweile geworden. Die Schiedsrichtergruppe in Südtirol, die sind so 80, 90 Schiedsrichter, also der VSS, der Verband Schiedsrichter Südtirols. Da bin ich häufig und da trainiere ich auch und was ich ja nicht alles mache. Und dann bin ich in der Tat angerufen von Herbert Fandl und einen Tag später haben wir uns getroffen im Hotel und die saßen da alle, und Patrick, mein Freund, was gibt's Neues und wann sehen wir dich in der Bundesliga? Du pfeifst so toll seit 2 Jahren und endlich mal wird das noch mal Zeit und wir denken das so in ihrem Südtiroler Slang. Und ich denke, scheiße, verdammt, wie geil würde ich jetzt mit denen hier 38 Bier trinken und denen das erzählen. Habe ich aber nicht gemacht, aber am Ende dann irgendwann wurde es offiziell und das ist überwältigend, gerade für mich, der wirklich so lange dafür gekämpft hat, da hochzukommen. Ich bin ja mit 36 aufgestiegen. Das ist schon dann eine lange Zeit nach Abstieg und was für ein Scheiß ich alles erlebt habe, war das einfach eine Genugtuung und einfach so ein überwältigendes Gefühl für mich, dass ich gar nicht wusste, wo nun vorne ist.
Da kann man wirklich sagen, come back stronger, ne?
Ja, das richtig. Ist ja dann nicht aber das Aberhand trage ich nicht, ja.
Jetzt bremsen wir die Euphorie dann noch mal ein bisschen aus.
Nee, lass uns 30. doch jetzt, pass auf. Ja? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass du einfach mal sagst, was in deiner Begrüßung eigentlich noch drinsteht.
Ah ja, wie geil ist
das? Ne? Dass wir so ein paar Rahmendaten jetzt auch mal sammeln, weil wir haben es gehört, seit 4 Jahren in der Bundesliga, aber das, was ist denn da seitdem passiert und die Jahre davor?
Vater von 4 Töchtern, Verein Bümmelmannsberger SV, haben wir dann auch noch irgendwo eingeflochten?
Ja, sag nur die Sachen, die wir noch nicht eingeflochten haben.
Ich wollte sagen, da bist du aufgestiegen, wollte jetzt elegant, das hast du mir leider nur kaputt gemacht, elegant den Bogen schlagen zu sagen, und jetzt sind es 30 Bundesligaspiele, das war ja die Statistik, die ich jetzt aufgreifen wollte.
Wolltest du gar nicht.
Nachdem es, also Stand heute sind es 64 Zweitligaspiele, 52 Drittligaspiele, 10 DFB-Pokalspiele. In den 30 Bundesligaspielen 132 gelbe Karten, 3 gelb-rote Karten, 5 rote Karten. Haben wir den statistischen Teil abgehandelt. Was ich eigentlich machen wollte, war 30 Bundesligaspiele und garantiert eins der schwersten. Das ist jetzt wirklich der, ne, der Übergang schlechthin.
Geht.
Spricht auch keiner an sonst das Spiel. Sagen
wir 3-.
Ja. Lass uns doch erst nochmal bei der Sportpsychologie kurz bleiben. Wäre jetzt mein Vorschlag. Ist es okay?
Ich beuge mich.
Weil da wurde ja eben so angedeutet, ich will nicht über alles sprechen. Aber so 2-3 Sachen würde mich doch interessieren. So, wie läuft denn so eine Arbeit ab? Also, man sieht in der Doku, der sitzt mit im Stadion, man trifft sich, man spricht. Also, welche Rolle übernimmt ein Sportpsychologe jetzt wirklich auch in Bezug auf den Schiedsrichter insbesondere?
Ja, man darf ja eins auch nicht, wenn natürlich in der Doku, kann ich da nicht über meine tiefsten Geheimnisse sprechen. Na, da müssen wir auch mal, da muss man auch mal so klar sagen.
Ja, darum geht es ja auch
man
nicht.
Man versucht natürlich da darzustellen, wie man mit ihm spricht, auch in einem lockeren Rahmen. Aber da gehört auch mehr dazu. Ne? Also es ist so, dass schon konkret gefragt wird, was ist mit dir? Was willst du verbessern? Wo hast du Probleme? Dass man da schon noch ein Grundkonstrukt hat. So, dann musst du auch gucken.
Bisschen näher ans Mikro, bitte.
Entschuldigung, in 2-3 Gesprächen siehst du, passt der Mensch zu dir überhaupt? Kannst du mit dem um? Kannst du mit dem arbeiten? Ist der dir sympathisch?
Kann ich dem auch was anvertrauen?
Kann ich dem was anvertrauen? Ist der gut für mich? Das sind alles Sachen, die kannst du nicht am Anfang sehen. Man hat eine gute Menschenkenntnis. Ich habe auch eine gute Menschenkenntnis und ich finde schon, dass man erkennen kann, wann einem jemand sympathisch ist und wann nicht in den meisten Fällen, aber das braucht trotzdem Zeit, weil es ja ein Wunderpunkt ist. Und ich muss dazu auch noch sagen, natürlich startete das alles nach Baba Grafati, die Sportpsychologie bei den Schiedsrichtern.
Also das war der Punkt, wo dann also, wirklich einfach die Idee auch kam, so ich mache das. Also vorher war das nie ein Gedanke?
Nein, das war vorher nie ein Gedanke und ich habe das in der Tat auch, und das muss ich auch sagen, auch mitgenutzt, auch wegen Baba Grafati.
Dann lass uns, ich habe einen O-Ton vorbereitet, wir wollen da gar nicht groß drüber sprechen, aber ich finde, der nimmt ganz gut mit, was da passiert ist damals.
Richtig ist, dass er in der Badewanne lag und es natürlich auch viel Blut zu sehen gab. Ich glaube, jetzt einige Stunden nach dem Vorfall sagen zu können, dass wenn die Prognose, er ist außer Lebensgefahr, sich als richtig erweist, dass dann Patrick Idrich, Holger Henschel und Frank Willenborg das entscheidende Verdienst daran zukommt.
Also das war Theo Zwanziger, damals DFB-Präsident, der dann eine Pressekonferenz gegeben hat, nachdem Baba Grafati bei einem Spiel nicht aufgetaucht ist. Und danach war dann klar, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen und das Schiedsrichterteam, darunter sie, hat ihn gefunden. So, wir wollen jetzt gar nicht über, was da passiert ist, so genau sprechen, aber da war so ein Punkt, wo man sagt, so jetzt bin ich in einer Krisensituation und jetzt schaffe ich das nicht alleine?
Das so nicht. Also die Krisensituation, die habe ich selber geschafft. Also auch nicht nur das, was da passiert ist, sondern das Verarbeiten, das war ja auch mit Frank Willenborg und Holger Henschel möglich. Ja, wir haben uns auch getroffen und haben über die Situation gesprochen. um sowas zu verarbeiten. Das ist ja auch in Polizeikreisen nicht unüblich, dass wenn Sachen passieren oder bei der Feuerwehr oder als es gibt ja auch viel Supervision auch für Kirchenvertreter.
Also da hat der berufliche Hintergrund
schon geholfen. Da hat der berufliche Hintergrund schon geholfen, damit ich wusste, wie ich an die Sache herangehen kann. Aber nichtsdestotrotz musst du das trotzdem verarbeiten. Und da geht jeder anders mit um. Man hat natürlich seitens des DFBs gesagt, okay, weil das passiert ist, wir müssen euch auch was an die Hand geben, aufgrund dieses Vorfalls, das euch vielleicht auch bei solchen Situationen hilft oder damit sowas erst gar nicht passiert, Druck etc. Habt ihr die Möglichkeit, Sportpsychologen in Anspruch zu nehmen?
Das war schon vor Rafati oder danach?
Nein, danach.
Und das war wahrscheinlich auch sensibilisiert durch den Todesfall Robert Enke? Sicherlich. Wo der DFB gemerkt hat, okay, wir können die Leute nicht allein lassen. Und welche Angebote gab es dann konkret?
Die Angebote, die es gab, war, dass Sportpsychologen eingeführt wurden und Psychologen in dem Fall, wo man dann die Hilfe in Anspruch nehmen konnte, wenn man Hilfe bräuchte. Also es ist ja freiwillig.
Ja, das bringt ja auch nichts, jemanden dazu zu zwingen.
Ganz genau. Und man kann sagen, pass auf, benutze die Sportpsychologie dafür, um dich besser zu machen oder benutze sie dafür, um zu sagen, ich habe ganz Druck momentan. Das Spiel letzte Woche, boah, das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Ich hätte ganz gerne was an der Hand, damit es mir besser geht die nächste Woche, damit der Druck nicht so hoch ist, damit ich den Druck besser abarbeiten kann, was auch immer. Das war letztendlich der Grundgedanke. Traumabewältigung ist damit, das hat damit nichts zu tun. Die muss ich selber, die habe ich bei der Polizei, haben wir Psychologen auch ganz viel, wo ich auch mal da war. Also ich habe dann sozusagen, ich war gar nicht so, dass ich jetzt ganz groß gesagt habe, ich gehe hier zugrunde aufgrund dessen, dass ich jemandem geholfen habe und dass ich da ganz krass jetzt irgendwie in irgendeiner, dass es mir nicht gut ging. Das war nicht der Fall. So, ich habe im Vorwege schon was dafür getan, dass, falls das irgendwann kommen sollte, das gar nicht eintritt. Also ich habe schon im Vorwege, weil ich weiß, dass sowas später auch eintreten kann. Das heißt, ich habe schon ganz viel dafür getan im Vorwege, obwohl es mir gar nicht schlecht ging, die Sache gut ausgehen zu lassen. Obwohl sie einen natürlich immer beschäftigt und immer mitnimmt. Und irgendwann muss man mit dem Thema halt abschließen und den Punkt halt beenden. Weil es ist ja immer so, und das sage ich auch immer wieder, wer hilft dem Helfer? Das ist überall so. Springt einer vor einen Zug und dann ist der Zug Führer, derjenige, der auch ein ganz schweres Trauma hat, der muss begleitet werden, der Mensch. So, und das wird ganz oft vergessen, dass diese Station, da müssen die Menschen abgeholt werden. Und ich muss einfach jetzt auch mal einen Appell, ich muss auch mal sensibilisieren und auch an alle, ich bin ein emotionaler Fußballschauer. Ich war immer schon auch als Spieler ein Doofmann der Nation und habe auch gerne mal gemeckert, habe mir gerne mal eine gelb-rote Karte abgeholt. Aber wir müssen wissen, wenn solche Fälle passieren, dass für eine Woche der Aufschrei in Deutschland und in Europa groß ist, alle denken, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Wir müssen alle besser werden und zwei Wochen später geht der ganze Mist von vorne los. Und alle werden wieder ausgeschimpft, angepöbelt. Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ohne Emotionen ist unser geiler Sport nichts. Und ich liebe Emotionen, ich finde es geil. Aber der Rahmen muss stimmen. Und wenn wir dann einfach anfangen, uns gegenseitig aufzufressen, dann ist der Punkt, bis wieder mal irgendwas passiert und dann kommt wieder der große Aufschrei. Also müssen wir uns da echt mal ein bisschen zusammenreißen.
Wie war denn die Phase direkt danach? Also weil man steht ja dann, diese Namen wurden von Theo Zwanziger genannt. Man steht ja in der Öffentlichkeit, die man ja gar nicht so, das will man ja gar nicht und muss das mit sich selber ausmachen, aber hat trotzdem ja auch irgendwie wahrscheinlich 1000 Anfragen von Leuten, die gerne wissen wollen, so, wie war das denn alles?
Ja, die Phase war scheiße. Also ganz, ganz ehrlich ausgesprochen. Ich musste zu Hause, habe ich den Telefonstecker rausgezogen, weil ja ständig Medien angerufen haben. Die haben ja auch alle deine Nummer auf einmal. Ich war ja nicht der bekannteste Schiedsrichterassistent in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und auch als Zweitligaschiedsrichter ja nicht jemand, der jetzt da irgendwie über, dass jeder einem kannte. Aber alle kannten deine Nummer und alle wussten, wo du wohnst. Und das war schon krass. Und das sind dann Sachen so, du kannst halt nicht einkaufen gehen, weil jeder dich anspricht. Du bist ja halt in der Zeitung, alle wissen von dem Vorfall. Und das sind Sachen, die belasten einen logischerweise. Und da musst du erstmal mit fertig werden. Und das waren einfach keine schönen Tage und auch keine schönen Wochen, die danach folgten. Weil natürlich wusste jeder, egal wo du warst im Fußball, wer du dann bist und was passiert ist. Grundsätzlich haben wir ja Gutes getan. Also ich habe mich ja grundsätzlich mit der Situation vereinbart und gesagt, wir haben wahrscheinlich ein Leben gerettet oder zumindest haben wir viel dafür getan, dass er weiterleben kann. Oder wir haben gute erste Hilfe geleistet, wie auch immer man das nennen mag. Deswegen bin ich da einfach auch gut mit mir am Ende und das ist völlig gut auch. Nichtsdestotrotz hast du ja das zu verarbeiten, was du gesehen hast. Das ist ja das Unerwartete, was du siehst, womit du überhaupt nicht rechnest. Das ist das, was du verarbeiten musst.
Und was die Öffentlichkeit nichts angeht.
Und was die Öffentlichkeit überhaupt nichts angeht. Deswegen werde ich auch das, was da passiert ist, also konkret in diesem Raum auch nie ansprechen. Wie es uns danach ergangen ist und was davor passiert ist, das kann man sagen. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, dass man das sagt, weil es geht ja auch darum, anderen Menschen mitzuteilen, dass die nicht alleine sind mit Situationen, die dann passieren. Man ist ja, es gibt viele Menschen, denen richtiger Mist widerfährt. Ob es nun Krankheiten in der Familie sind oder man eigene Krankheiten erfährt oder man solche Situationen erlebt, man ist damit nicht allein. Das ist immer ein Trost. Das war auch ein Trost, als meine Mutter gestorben ist, für meinen Vater. Ich habe gesagt, du bist nicht allein. Es gibt andere Menschen. In dem Moment ist der Schmerz so tief, dass man das will man nicht hören. Man will gewisse Sachen einfach nicht hören, weil man unmittelbar betroffen ist. Man schlägt die Zeitung auf, sieht nur Scheiße. Überall wird abgemurkst, aber das sind 5000 Kilometer weg. Die juckt einen, die jucken dich nicht, weil das ist eine Zeitung, aber erfährst du es selber, dann weißt du erst, wie schlimm das ist. Und deswegen sage ich eben, wir sind mit unseren Sachen nicht alleine. Jeder hat seinen Rucksack und man kann den Rucksack auch teilen. Und da bin ich froh, dass man das so in der Form kann. Das habe ich habe ihn geteilt mit Frank und mit Holger, mit der Familie, mit vielen anderen Menschen. Und war bei vielen Sachen auch nicht erfreut, wie es gelaufen ist. Aber das ist auch eine Sache, die möchte ich für mich behalten, weil das Sachen sind, die würden dann in Richtung zurückschlagen oder sowas. Und da war ich nie der Typ für, das möchte ich auch nicht. Und deswegen habe ich mit dem Thema dann jetzt so abgeschlossen. Und ich glaube, ich habe jetzt genug dazu erzählt.
Dann nur noch eine Anschlussfrage, dann so, wenn man dann wieder auf dem Fußballplatz steht und so. Und da würde ich jetzt den Anschluss finden wollen, auch zu der zu der Arbeit, die man dann sozusagen an sich selber wieder macht. Also, dass man dann auf einmal wieder vorm Spiegel steht und sich anguckt, wie nehme ich die Pfeife in der Hand? Das ist ja ein Kinkerlitzchen zu dem, was man da vorher erlebt hat. Aber die Schiedsrichterei war dann wichtig, auch um sozusagen Selbstbewusstsein, die Gedanken freizukriegen?
Kann ich, ja, war sie definitiv. Und ich wollte auch wieder auf den Platz, aber nicht eine Woche später. Das Spiel habe ich dann in Absprache mit Herbert Pfannel, der damals unser Schiedsrichtervorsitzender war, auch gesagt, das funktioniert nicht, logischerweise. Ich wurde auch da, auch von Lutz-Michael Fröhlich, von Herbert Pfandl, von Florian Mayer, von vielen, auch aus der Schiedsrichterszene, das war ein super Zusammenhalt, also das war total schön, aber hab dann gesagt, diese Woche drauf, das ging nicht. Und interessanterweise, ich freue mich immer, wenn ich mal Spiele in Hamburg pfeifen kann. Freundschaftsspiele. Ich bin Hamburger, ich bin Staatspatriot. Ich finde das geil, mal beim HSV und bei St. Pauli zu pfeifen, darf ich ja sonst nicht. Und Freundschaftsspiele dazu pfeifen, bringt mir Spaß. Finde ich cool. Ich kenne da viele Leute, kannst dummes Zeug sabbeln, alles gut. Und der Hamburger HSV, ich war angesetzt in einem Freundschaftsspiel HSV gegen Glasgow Rangers. Und das war anderthalb Wochen danach, auf dem Mittwoch. Und da überlegst du natürlich, puh, in Hamburg bei der Nummer, pfeifst du da, ja oder nein? Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das machst du. Ey, da gehst du jetzt hin. Also wenn ich, irgendwann musst du aufs Pferd. Du musst da wieder hin. Und dann bin ich dahin und habe das Spiel gepfiffen. Kein Mensch hat irgendwas gesagt. Die waren alle echt gut zu mir. Total entspannt. Ich habe mich total gefreut, dass ich da auf dem Platz stehen konnte. Und dann kam in der Tat ein Bild-Zeitungsreporter, aber ganz fein, und sagte zu mir, Patrick, ich finde das total toll, dass du das hier machst. Wie geht's dir? Und wir sind schön, wir sind stolz in Hamburg, dass das so gelaufen ist, und wir finden es toll. Und was auch total toll, und dann habe ich das Spiel gepfiffen, alles ist gut, bin nach Hause gefahren. Und in dem Sinne muss ich in der Tat noch loswerden, weil es auch wichtig ist, mir zu sagen, das habe ich so auch noch nie gesagt in der Form. Unser damaliger und auch jetziger Präsident Dirk Fischer vom Hamburger Fußballverband, der hat mir einen persönlichen Brief geschrieben. Handgeschrieben, und ich bin ja immer, ich bin ja jemand, der. Ich komme ja aus Verhältnissen, ich bin das früher gar nicht so gewohnt zu wissen, in der Öffentlichkeit zu stehen und jemand zu sein. Das ist ja Ruhm und Ehre, die man hat als Bundesliga-Schiedsrichter mittlerweile. Ich bin da total stolz drauf und bin total dankbar, dass ich das so erfahre. Und finde das immer toll, wenn dann Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mir irgendwelche Sachen schreiben. Da geht mir das Herz auf. So, und Dirk Fischer, den kann ich damals noch nicht so gut, aber er war unser Präsident, sitzt im Bundestag. Das ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, die akzeptiert und anerkannt ist in ganz Hamburg. Und der hat mir einen Brief, einen herzzerreißenden Brief geschrieben, wie stolz er auf mich ist und wie stolz ganz Hamburg auf mich ist, dass das so gelaufen ist. Und da habe ich mich total darüber gefreut und das war echt rührselig. Und ja, das also man hat auch da tolle Sachen erfahren und das hat einer natürlich auch wieder aufgebaut, logischerweise.
Das glaube ich. Und dann auch ein Spiel Hamburg gegen Glasgow ist natürlich auch ein Kracher.
Ja, das ist, mehr geht nicht.
Abgefahrene Fans und dann kommt man in so ein Stadion und ja, wenn dann keiner auch blöd kommt, ist ja wunderbar.
Würde trotzdem ganz kurz, das würde ja. Ich kurz dazwischen grätschen, wegen des Sportpsychologen nochmal. Du sagst, danach ist er quasi eingeführt worden bei euch. Also danach ist die Möglichkeit geschaffen worden, einen in Anspruch zu nehmen. Mich würde interessieren, weil damit ja auch ein gewisser Ruf zusammenhängt. Also das, ich möchte nochmal auf das Bild des Schiedsrichters zurückkommen. Das früher so war, das war einer, der durfte keine Schwächen zeigen. Alles, was irgendwie, was es an Diskussionen gab, haben seine Autorität in Frage gestellt und so einen Psychologen in Anspruch nehmen zu müssen. Also ich kenne das noch aus meinem Elternhaus, da war das verpönt immer so unter dem Aspekt, wer sowas braucht, der ist nicht ganz dicht. Also ich formuliere es jetzt bewusst mal so ein bisschen platter. Du sagst, es ist nach 2011 gekommen, steht euch jetzt zur Verfügung, wie viele von deinen Kollegen, ich will gar keine Namen hören, aber wie viele deiner Kollegen nehmen das dann in Anspruch, weil sie es auch unterstützend nutzen können, wie du es ja auch gerade gesagt hast, um Spiele nachzubereiten, um besser zu werden. Das ist ja deutlich gesagt, das kann man benutzen, um besser zu werden. Wie viele nehmen das in Anspruch? Wie ist denn so der Ruf? Oder ist da so unterschwellig vielleicht so ein Ding, na, wer den in Anspruch nimmt, der scheint es ja wohl nötig zu haben und der ist vielleicht nicht ganz stabil. Hat sich da was verändert auch in der Sichtweise auf so eine Form der Hilfe? Oder ist das problematisch weiter? Und wenn es nur unterschwellig ist, das ist ja manchmal schwieriger, wenn sowas unterschwellig ist, als wenn es offen ausgesprochen wird. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß hundertprozentig, was du meinst und ich muss das ganz klar...
Beruflich kennst du das natürlich schon länger.
Ja, ich muss dem ganz klar entgegnen, weil ein Sportpsychologe oder ein Psychologe und jetzt, ich benutze einfach das Wort Psychologe oder Psychiater. Das mache ich auch ganz offensiv, weil das heißt nicht, wenn ich so einen Menschen in Anspruch nehme, weil ich es brauche, dass das Schlimme, einen offenen Bruch, den ich habe... am Bein, den sieht jeder und dann sagt er, oh, du hast einen offenen Bruch, du musst ins Krankenhaus, das dauert aber 6 Wochen, bis das heilt. Und das sieht aber schlimm aus. Und da kriegst du einen Gips und dann bist du behandelt und alles ist gut. Den Bruch im Herzen, den Bruch, den innerlichen Bruch, den siehst du nicht. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, dass egal, wer irgendwie über Psychologen oder Psychiater schimpft oder der Meinung ist, da wäre man zu schwach oder um Gottes Willen geht's dir nicht gut oder was hast du denn für Sorgen, der sollte sich selber hinterfragen. Das ist eine Institution, die super toll ist und ganz vielen Menschen auf der Welt hilft, die sich selber nicht helfen können oder die Unterstützung brauchen oder wie in meinem Fall oder wie in Fällen von, ich schätze mal, bestimmt 50% der Bundesliga-Schiedsrichter, vielleicht ist es weniger geworden, manchmal hat man auch ein Problem abgearbeitet und braucht es nicht mehr. Vielleicht hat man nur ein Problem oder eine Möglichkeit, besser zu werden. Die hat man geschafft und dann sagt man, ich habe das ja auch reduziert im Laufe der Jahre und habe da nicht ständig immer mit Ole gesprochen. Also das reduzierst du ja auch. Du hast ja nicht ständig Probleme oder wenn du dein Problem bearbeitet hast, dann läuft es alles gut. Deswegen bin ich der Meinung, dass das eine Institution ist, wo keiner der Bundesliga-Schiedsrichter nur auf den Gedanken kommen würde, um zu sagen, oh, was ist mit dir nicht richtig? Pfeifst du sonst nicht gut? Muss ich ganz klar von mir weisen oder von allen weisen. Top-Geschichte und das finde ich richtig gut, dass das auch dauerhaft so eingeführt wurde.
Klare Worte, finde ich gut. Hatte nicht wirklich was anderes erwartet, aber da das ja immer auch so ein, man steht ja in einer gewissen Konkurrenz dann trotzdem auch zueinander. Selbst wenn du sagst, klar, du freust dich, wenn jemand eine gute Leistung bietet und ärgerst dich mit ihm, wenn das nicht der Fall ist. Und trotzdem entsteht in so einer Gemeinschaft ja auch so ein, können ja Reibereien entstehen, dass man da so ein bisschen, ja, ne, dass sowas eben auch eine unterschwellige Rolle spielen kann. Bin sehr froh zu hören, dass das nicht der Fall ist. Und da hat sich aber, denke ich, auch was geändert.
Ich finde ja auch, man muss einfach nur auf sich selber gucken. Also wenn ich jetzt, ich habe vorhin den Tod Robert Enkes angesprochen, vorher habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. So, der Diskurs ist ja zum Glück ein besserer geworden und wenn das auch auf dem Level bei Schiedsrichtern so ist und der DFB Leute zur Verfügung stellt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Na klar, kannst du was essen. Das ist überhaupt kein Problem. Der Alex hat doch lecker gebacken. Habe ich doch in der Ankündigung gesagt. Dann lass uns diesen Bereich, würde ich sagen, jetzt mal hier abschließen und wir kommen zu den positiven Emotionen. Wir kommen zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Und ich habe mir immer gedacht, also ich meine klar, ein Schiedsrichter, das muss man ja auch immer wissen, also ein Fußballer kann ja, wenn er 17 ist oder so, das hast du in dem Mo Sports Podcast mit Moritz Fürster auch mal so schön erzählt, ein Fußballer, der kann ja, wenn der 17 ist und spielt vielleicht vorher in der Oberliga oder so, dann kann der direkt zu einem Bundesligisten wechseln. Das geht. Ein Schiedsrichter, Der muss ja alle Klassen durchpfeifen. Also vielleicht kann er mal eine überspringen, aber er pfeift alles durch. Und dann kommt Patrick Ittrich in die Bundesliga. Und dann hat er das allererste Bundesligaspiel und läuft in ein Bundesligastadion ein. Wie ist denn das gewesen?
Ich sage ja, die ergreifenden Emotionen waren ja schon, als ich dann erfahren habe, dass ich in die Bundesliga aufstieg. Und als es dann dazu gekommen ist, dass ich dann im Februar in Wolfsburg das Spiel gepfiffen habe, das ist, ich habe wirklich darauf gewartet, wann diese E-Mail kommt mit dieser Ansetzung. Wann kommt diese E-Mail
F5 aktualisieren, aktualisieren.
Wann kommt diese E-Mail mit der Ansetzung, dass du da jetzt mal losziehen darfst?
Bist du gefragt worden, was du dir möglicherweise wünschst als erstes Stadion?
Ich wollte Bayern Dortmund haben. Aber das war schon, deswegen konnte... Ja, ich pfeife doch alles.
Nein. Sehr gute Frage, Alex, merkst du, ne?
Ja, nein.
Das ist so, ich weiß, dass zumindest die neue sportliche Leitung, da Lutz-Michael Fröhlich, ja, neue Schiedsrichter und Schiedsrichterin fragt, jetzt nicht, welches Spiel wollt ihr haben, sondern das schon mal heißt, in welchem Stadion fühlt ihr euch denn möglicherweise besonders wohl? Also wie könnte das sein? Und deshalb auch die Frage, ob das damals auch so gewesen ist. Ich finde das ja einen sehr guten Ansatzpunkt zu sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte... Beispielsweise nach Berlin, da ist eine Laufbahn dazwischen und...
So ganz ehrlich, am Ende entscheidet es auch die Spielpaarung und wie sind die Mannschaften und am Ende muss es, finde ich, immer derjenige entscheiden, der dich ansetzt. Und der entscheidet es und die Entscheidung war super, weil das ein Spiel war, wo man vielleicht von vornherein davon ausgehen könnte, da könnte es einigermaßen sachlich und ruhig zur Sache gehen. So, und das ist, denke ich mal, für einen Einstieg natürlich immer das Beste, als wenn du da Tohuwabohu hast. Man kann sie natürlich auch selber Tohuwabohu machen, da wissen wir alle selber, weil wir ja alle im Glashaus sitzen, das sage ich auch immer wieder. Auch wenn man mal über einen anderen Schiedsrichter sagt, das war vielleicht nicht so gut, wir sitzen alle im Glashaus, alle von uns haben mal irgendeine Karre Mist zusammengepfiffen. Mal mehr, mal weniger, völlig klar. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich glaube, dass die Auswahl des Spiels für mich echt einfach gut war. Im Nachhinein betrachtet, ich weiß ja nicht, was im anderen Spiel noch gewesen wäre. Ganz konkret.
In Wolfsburg können ja auch ganz andere Sachen
passieren. Siehst du, das eine lief super und das andere lief total daneben. Also von daher, alles geht in Wolfsburg. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich dann von diesem Spiel erfahren habe und dann war natürlich auch klar, dass dann aus Hamburg natürlich auch ein Schiedsrichter mitkommen aus meinem Bezirk und die natürlich einen riesen Gaudi gemacht haben. Ja, muss ich erzählen, als Weltklasse. Dann sind die mit dem Metronom gefahren. Metronom darfst du nicht trinken. Ne? Haben die vergessen anscheinend. Ne? Haben die im Metronom Bier getrunken, sind die rausgeflogen, mussten noch bezahlen, dann sind die über Umwege dann doch irgendwie nach Wolfsburg gekommen. Ne? Die waren aber da schon stramm wie keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall noch gut drauf. Wunderbar.
Und hast du super gepfiffen, Patrick.
Ja, super. Nichts gesehen. Nein, alles gut und dann bist du da und denkst, alter Schwede, jetzt fährst du da zu deinem ersten Spiel, wirst abgeholt vom Schiedsrichterbetreuer, fährst ins Stadion. Als ich dann da schon, ich war ja schon am Warmlaufen und dann habe ich sie ja schon gesehen, wie sie da saßen. Und da saßen ganz viele irgendwie, die ich kannte, gefühlt. Also gefühlt kannte ich die halbe Halbtribüne und die alle, hey Patrick, ey geil, ole ole. Und ich habe mich schon, da wirst du immer größer, ne? Dann kommt die Brust raus und denkst du, alter geil, jetzt hier heute passiert hier mal gar nichts. So, und so ist es auch gekommen und das Spiel lief super. Keine gelbe Karte, keiner wollte was von einem. Das lief glatt wie, das war in der Tat eines meiner bestgeleitetsten Spiele. Und ich werde auch nicht vergessen, wie ich dann vom Spielfeld runterging und dann von Sky, ich glaube, das war Jens Westen, bin ich der Meinung, als Field-Reporter mir dann noch den Daumen und so entgegenstreckt, geil, gepfiffen, so. Und egal von wo, ich habe nur Lob bekommen. Ich habe nur für diese Spielleitung nur Lob bekommen. Und das ist ja nicht, wie gesagt, das ist ja nicht häufig bei uns der Fall. Natürlich wussten alle, dass ich dort mein erstes Spiel gepfiffen habe. Hamburg ist Medienstadt, da ist natürlich, waren die Zeitungen bei uns auch voll, ist klar, aber ich hab das so genossen. Ich habe das so genossen, das ging runter wie Öl und dann war es natürlich toll. Und was ich bis heute noch nicht schnall, ne? Dann steht in der Hamburger Morgenpost, Schiri Novice gönnt sich Bierchen im Zug. Natürlich habe ich ein Bier im Zug getrunken. Was ist denn los? Ne? Marc Borsch dabei, Thielert, ne? Da war ordentlich Alarm. Der Mann von ganz am Anfang.
Der sich gerne massieren lässt.
So,
der
Granatengespann dabei gehabt. Da muss man
ja
auch mal sagen.
Ja, Granatengespann dabei gehabt. Vierter offizieller Tobias Stieler.
Ach du, die ein bisschen.
Ja.
Kann ja gar nichts anbringen.
Jürgen Jansen. Jawohl, da war eine schöne Truppe dabei. Das war super, wirklich. Und im Zug haben wir natürlich ein Bier im Bistro getrunken.
Jürgen Jansen, war dein Coach auch.
Jürgen Jansen.
JJ.
War JJ. Ich muss ihn nochmal, Jürgen Jansen, vielen Dank. Danke sehr.
Also
ich habe
eine perfekte Kombi, ne?
Eine perfekte Kombi, weil wir uns in der Tat auch ein bisschen ähnlich sind. Er hat mir wirklich viele nützliche, fachliche und auch praktische Tipps gegeben, die mir auch in der Tat geholfen haben, mich weiterzubilden und auch natürlich dafür verantwortlich sein, dass ich in die Bundesliga aufgestiegen bin, ohne Frage.
Ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter.
Und ja, war eine Top-Kombo, hat gut zusammengepasst und natürlich haben wir Bier im Zug getrunken, aber ich weiß nicht, wer das an die Mopo getragen hat. Das juckt mich heute noch.
Leserreporter bestimmt.
Irgendein Leserreporter, irgendeiner da vorbeigegangen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es mir egal.
Bier muss auch sein.
Ja.
Und ich fand auch gut, Tobias Stiele hat jetzt im Vorfeld, er hat ja dieses Interview in der Frankfurter Rundschau gegeben und hat gesagt, er fährt auch mit einer Riesengruppe zum Pokalfinale. Also irgendwie gibt es schon, also ich beobachte das bei Alex ja auch immer, ihr seid schon auch immer so ein eingeschworener Haufen, ihr Schiedsrichter. Wenn dann sowas Besonderes ist, dann kommt auch immer, kommen gerne Leute mit und man genießt das sozusagen zusammen.
Ja, weil man stolz auf denjenigen ist, der aus seinen eigenen Reihen kommt und das geschafft hat. Und das auch. Und dann, ich würde genauso, wenn ein anderer aus meinen Reihen dahin fährt, würde ich genauso dahin fahren. Und das kann man auch sein. Ich meine, wir haben in Hamburg seit 19 Jahren keinen Bundesliga-Schiedsrichter mehr gehabt. Wir haben früher Gerhard Schulenburg hat 2 Pokalendspiele gepfiffen. Wir waren 6 oder 7 Bundesliga-Schiedsrichter in Hamburg. Mit Klaus Ohmsen, Willi Dieker, Reinhard Kuhne, wer da alles in der Bundesliga gepfiffen hat bei uns. Wir haben ein hohes Repertoire und eine hohe Expertise an guten und wirklich großen Schiedsrichtern in der Bundesliga gehabt. Und dann kam nach Michael Mahlbrank 19 Jahre keiner mehr. Und dann ist natürlich auch Hamburg die Stadt, ich als Stadtpatriot auch einfach war einfach stolz, dass man die Stadt wieder mit einem Bundesliga-Schiedsrichter bedienen kann und der Einzige immer noch zu sein, der in der Bundesliga im Fußball vertreten ist.
Tobias Stieler ist doch jetzt auch da, ne?
So.
Also die anderer Landesverband.
Ja, aber ist zugezogen, wohnt in Hamburg.
Ja, aber zugezogen.
Ich finde aber schon, dass man dann sagen kann,
nein.
Hamburg hat 2 Bundesliga-Schiedsrichter,
aber
und hat keinen Bundesliga-Verein. Das war da eigentlich die Pointe, auf die
ich hinaus wollte. Ja, okay, egal.
Müssen wir dir leider versemmeln.
Ja, aber
Tobias Stieler ist kein Hamburger
Bundesliga. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mit Tobias Stieler im Witz und manchmal auch sehr im Ernst gesagt habe, Tobias, du kommst aus Hessen. Mach dir bitte keine Gedanken. Tobias hat ja auch in dem Interview, und ich muss Tobias auch nochmal sagen, ich finde das ganz, ganz toll, dass er uns auch noch explizit erwähnt hat, mich und Sascha in dem Interview und jetzt auch nochmal im Interview zum DFB-Pokal und uns erwähnt hat als diejenigen, die ihn auch mit begleitet haben zu seinem Weg zum DFB-Pokalfinale. Und da ist natürlich auch viel Unterton mit dabei, weil wir haben schon, das ist so eine kleine Hassliebe, wir haben ihm schon zugesetzt. Ne? Also wir haben Tobias auch schon ordentlich zugesetzt, aber ich glaube in der Tat in der Kombo.
In welcher Form zugesetzt?
Verbal.
Zum Beispiel.
Verbal. Geschlagen haben wir nie. Ich hätte ihn gerne mal geschlagen, aber nein.
Er ist stärker, ne?
Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich habe auch ein paar Tricks drauf. Nein, also ich glaube, Tobias hat in der Anfangszeit als Schiedsrichter ja auch mal hier mal eine Rot und da mal und wusste selber gar nicht warum. Und wir haben ihm dann schon ein paar Mal auch gesagt, dass das so nicht geht. Und auch relativ deutlich gesagt und auch während des Spiels gesagt, dass das so nicht geht. Und ich glaube, am Ende, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, was wir an dicken Spielen hatten und wie die gelaufen sind, wir waren ein richtig gutes Team. Also wir waren in der Konstellation, waren wir ein richtig geiles Team. Und ich denke gerne an die Zeit zurück, weil es sehr viel Spaß gemacht hat mit 3 Charakteren, die unterschiedlich sind, aber irgendwie dann doch richtig gut zusammengepasst haben. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass er mich auch einlädt zum Pokalendspiel. Ich freue mich da total drauf. Sascha und ich, wir fahren hin am Samstag, werden ihn beschmeißen und dann... Und beschimpfen.
Alle zufrieden mit beschimpfen nur die beiden.
ich bin da total zufrieden und ich habe Tobias echt gerne.
Ja, also ich finde das super, dass man Einzelkämpfer ist, aber sich dann doch auch sozusagen Sachen gönnt. Das zeichnet die Spezies Schiedsrichter, wie ich sie
das
gerne
ist,
bezeichne.
Das ist die Spezies Schiedsrichter in der Tat. Wir sind Einzelkämpfer und doch haben wir in der Tat auch einen hohen Zusammenhalt. Man muss nicht jeden mögen oder jeden in den Arm nehmen oder mit jedem, aber der grundsätzliche Zusammenhalt ist einfach gut und das ist auch richtig so. Und eine Sache muss ich noch, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass ich der einzige Schiedsrichter bin, der als Bundesliga-Schiedsrichter nochmal gewunken hat.
Der einzige ever.
Was ist mit Colinas Erben los? Ich habe am 15.02. habe ich Wolfsburg gepfiffen.
Bist dann auch nochmal als Schiedsrichterassistent
im Einsatz gewesen? Dann als Schiedsrichterassistent Dortmund-Bayern gewonnen.
Und, was verlernt, oder?
Bitte. Da war was los.
Da war doch Dortmund-Bayern.
Ja, genau. Und das lief hervorragend. Ich weiß doch, wie der Anruf kam. Ja, Patrick, ich weiß, du bist Bundesliga-Schiedsrichter, aber ihr im Team, das ist schon ganz gut und ich will euch gerne nicht auseinanderreißen, weil wir ja die ganze Zeit zusammen waren. Bei dem wichtigen Spiel bist du doch mal dabei. So, ja, selbstverständlich. Ich habe auch immer Spaß am Schiedsrichterassistenten-Dasein gehabt. Ich war immer gerne ein Assistent.
Und auch ein Strafraumrichter?
Jetzt zum dem Punkt. Jein. Ich finde es toll, für mich als Schiedsrichter, der keine Möglichkeit mehr hat, auf die FIFA-Liste zu kommen, eine tolle Möglichkeit, international Luft zu schnuppern.
Müssen wir kurz erklären, warum geht das nicht mehr?
Weil ich zu alt bin. Mhm. Also ich bin ja jetzt 40 Jahre alt, ich war damals 36, du musst mindestens 2 Jahre auf der DFB-Liste sein, um dann die Möglichkeit haben, auf die FIFA-Liste zu kommen. Dann musst du in dem Rahmen ja auch noch die dementsprechende Leistung bringen. Du musst... es muss vielleicht auch in dem Jahr oder in den nächsten Jahren jemand runtergehen. Und deswegen war die Möglichkeit für mich einfach nicht mehr gegeben, weil man so eine Grenze gesetzt hatte mit 37 mehr oder weniger, dass man sagt, bis dahin, du musst ja auch international, sollst ja auch kein Platzhalter sein, du sollst ja eine Karriere machen eventuell. Und dann war für mich die Möglichkeit nicht mehr gegeben, international als Schiedsrichter dort aufzulaufen. Und deswegen war diese Möglichkeit als Additional Assistant Referee dort gegeben und habe ich gesagt, erstmal wollte ich es eigentlich nicht. Ich habe gesagt, oh, puh, ich weiß nicht und so, oh, das ist eigentlich kein Job für mich oder der andere, oh, muss das sein. Aber dann habe ich gesagt, klar, machst du das und man ist ja auch, und deswegen jetzt zur Erklärung, man ist ja auch ein Helfer. Und man weiß auch, je mehr Perspektiven man hat, können auch einige die Sicht verzerren. Und man muss das in der Tat deutlich erklären, was nun dieser Job des Additional ist, der ja gar nicht mehr zu überprüfen hat. Es gibt in der Tat noch Spiele, wo es keine Torlinientechnik gibt. Es gab mal bei Europa League Spielen, bei den Nations League Spielen, bei 2, weil ich dabei war, gab es keine Torlinientechnik. Da musstest du auch noch, dann musst du erstmal wieder umdenken, weil du dann die 18 Spieler davor Torlinientechnik hattest. Da musst du dich doch nochmal darauf konzentrieren, ist der Ball im Tor oder nicht im Tor, was menschlich nicht möglich ist. Genauso, und das ist der Punkt, den die Leute am meisten interessieren. Der erste Punkt ist, was hat er da eigentlich in der Hand? Diesen Knüppel, was ist das denn für ein Schwachsinn, den man ganz gut erklären kann? Das ist letztendlich ein weiteres Hilfsmittel, wie auch die Fahne, die der Schiedsrichterassistent in der Hand hat, du wirst es wissen, oder ihr wisst es wahrscheinlich auch, die der Schiedsrichterassistent in der Hand hat, ein Signalgeber, um dem Schiedsrichter klarzumachen, hier, hallo, ich drücke mal, hier war was. Weil wir ja auch alle mit Headset verbunden sind. Deswegen braucht man das als weiteres Hilfsmittel nicht zwingend, aber es muss genutzt werden, wenn ein anderes ausfällt. Jetzt hast du diesen Knüppel in der Hand, sieht natürlich krass aus. So, und dann läufst du da die Linie hin und her. Es gibt eigentlich die Grundaussage von der UEFA, dass man sagt, mit dem einen Bein stehst du auf der Torlinie und mit dem anderen Bein rechts daneben. Du musst eigentlich immer ein Bein auf der Torlinie haben und der Schnittpunkt deiner grundsätzlichen Position ist die Torlinie und die Strafraumlinie. Das ist der Punkt, auf den du mich dauerhaft aufhalten solltest, um dann reinzurücken, wenn es im Strafraum interessant wird. Jetzt musst du dich das so vorstellen. Du kannst super helfen, nur wenn der Assistent, der Additional, mal hilft, interessiert es auch wieder keinen. Weil das wieder normal ist oder es wird gar nicht wahrgenommen. Es wird natürlich immer noch wahrgenommen, wenn irgendwas in seinem Bereich ist, was er nicht sieht. Natürlich passieren da auch Fehler, weil sie menschlich sind. Aber es gibt ganz viele Dinge, die man mal erklären muss. Du hast als Spielleiter, als Schiedsrichter, hast du immer das Spiel vor dir. Das Spiel öffnet sich vor dir konisch. Du gehst läufst aufs Spiel und siehst, es öffnet sich vor dich und du läufst hinterher. Dort bist du statisch unterwegs und stehst auf deiner Position mit deinem Bein klebend an der Linie, weil es so die Vorgabe ist, mehr oder weniger. Und das Spiel kommt in einem Affenzahn auf dich zu. Und du denkst, ach du Scheiße, jetzt hast du die Aufgabe, auf der einen Seite zu überprüfen, innerhalb, außerhalb, wenn es zu einem Zweikampf kommt, direkt vor dir, also Strafraumlinie, innerhalb, außerhalb. Wenn es zu einem Foulspiel kommt. Das ist eine Überprüfung, die dir obliegt, weil du natürlich die Linie einsehen kannst. Dann kommt der zweite Punkt. Jetzt kommst du da zu einem Zweikampf. Du denkst, ach du Scheiße, Hauptsache der foult dir nicht. Hast schon einen Schweißperl auf der Stirn, weil alles, was sehr nah an dir dran ist, das wirkt auch stärker und effektiver. Und auch ziehen, stoßen, halten, zerren wirken im Fernsehen immer circa 20-25% geringer als im wirklichen Ablauf. Zieht da einer im 16er ein am Trikot, denkst du, der reißt ihm das Trikot auseinander. Siehst du es im Fernsehen, denkst du, der hat doch nur gezupft. Das musst du wissen als Schiedsrichter, auch als Additional, weil sonst pfeifst du 33 Strafstöße und alle denken, was macht der denn da schon wieder? Deswegen ist manchmal die Draufsicht auf die Situation eine andere und der Assistent, der Additional, gibt manchmal einen Input, der vielleicht gar nicht so gut ist. Das ist eine Erklärung. Die zweite Erklärung ist, jetzt kommst du zu dem Zweikampf da an der Torauslinie, an der Torlinie und am Strafraum. Du denkst, scheiße, hoffentlich fault er nicht, habe ich eben schon gesagt. Und dann flankt er den Ball mit 300 km/h in die Mitte. Jetzt guckst du einmal nach rechts, hast du da drei Spielerpaare. Meinst du, du kannst dann aus der Situation erkennen, wo du eben gerade noch gefangen auf deiner scheiß Strafraumlinie warst, ob der in der Mitte den Ball mit der Hand spielt, ob der ihn festhält. Jetzt flippert der Ball hin und her, der geht wieder nach draußen, der kommt wieder zum Zweikampf, dann fliegt der Ball auf die andere Seite, du rennst Richtung Pfosten, der piekt den Ball aufs Tor, der geht wieder zurück und du hast 33 Strafstöße, die du da siehst. Unbelievable. Du kannst das eigentlich nicht leisten aus der Position, in der du stehst. Du kannst nur klare Sachverhalte wahrnehmen. Alles, was kurz, schnell, knapp ist, ist fast unmöglich zu sehen, weil es menschlich gar nicht möglich ist. Und das macht das den Job des Torrichters, so nenne ich ihn jetzt mal, damit er verständlicher dargestellt wird, so schwierig und so unberechenbar, weil du eigentlich nur verlieren kannst. Weil wenn du was nicht siehst, was klar ist, sagt jeder, warum hat er das nicht gesehen? Dann warst du aber gerade mit deinem Fokus gerade nicht, wie gerade beschrieben, nicht auf der Situation, sondern bei einem anderen Zweikampf. Oder du bist reizüberflutet. Oder du bist nicht vorbereitet, weil du die ganze Zeit kalt bist. 90 Minuten ist das Spiel auf der anderen Seite. Und du stehst da, Rostov gegen Manchester United, Felix Zweier gepfiffen, minus 500 Grad. Ich stehe da in langer Unterbuchse gefühlt. Und das war kalt, das hat gezogen wie Hechtsuppe in dem Stadion. War natürlich geil, Manchester United, denkst du, große Mannschaft, hast du auch mal gesehen, so. Kalt ohne Ende. Und Spiel auf ein Tor. Und auf einmal kommt ein Gegenzug und da ist Monster-Alarm im Strafraum und du stehst da als Additional und weißt gar nicht, wohin und vorne ist. Das sind einfach Sachen, die sind teilweise nicht leistbar. Nichtsdestotrotz gibt es wiederum Szenen, die dem Schiedsrichter sowas von den Arsch gerettet haben. Bestes Beispiel, es gab eine Szene, Skomina hat mal ein Spiel gepfiffen in der Champions League. Der hat einen relativ krassen Laufstil in dem Moment gehabt. Lief zur Eckfahne. Ich weiß nicht, kennt ihr die, ob ihr die Situation kennt. Er lief zur Eckfahne. Weiß nicht warum, weil da ein Zweikampf war. Also relativ sprintstark zur Eckfahne. Daraus hat sich aber sofort eine Flanke ergeben. Und die Flanke landete circa auf Höhe des Strafstoßpunktes. Der Skomina konnte natürlich aus seiner Position gar nicht so schnell dahin laufen und der Abwehrspieler sprang hoch und der Arm war links abgespreizt und damit spielte er den Ball weg. Konnte kein Mensch sehen, außer der Additional Assistant Referee. Und der hat es auch gesehen. Der hat den Arsch gerettet, gab einen Strafstoß. Nach dem Spiel gut zu sehen, hat der Skomina in den Arm genommen erstmal abgeknutscht. Weil er ihm den, hat keinen interessiert. Der hat den das Spiel gerettet. Weil nur er das so gesehen hat. Klare Situation, klar vor dir sehen, dahin geguckt. Es ist ja auch immer so, du musst als Additional auch immer dahin gucken, wo der Ball nicht ist. Total ferner deiner eigentlichen Aufgabe als Schiedsrichter. Du bist dann mal als Additional unterwegs. Vorher hast du die ganze Zeit Spiele geleitet, bist vierter offizieller Videoassistent, was auch immer. Und dann stehst du da und sollst dahin gucken, wo der Ball nicht ist. Weißt du, wie schwer dir das fällt? Das Spiel ist auf der rechten Seite verlagert. Diagonale. Meistens sagt der Schiedsrichter, der gibt dir auch noch Ansagen, guck mal in den toten Raum, guck mal nach rechts, guck mal nach links, was auch immer, benennt dich mit Namen, sag, guck mal dahin. Weil der Assistent in dem Fall auf der gegenüberliegenden Seite hat mit Abseits zu tun, das ist auch schwer genug, logischerweise mittlerweile, was da alles auf einen Assistenten zukommt, das ist ja auch krass. Dann läuft der Spieler in der Diagonale, folgt ihm Spiel und in der Mitte hast du 3-4 Spielerpaare. Da guckst du als Additional hin. Du guckst nicht, was ist mit dem Ball da hinten jetzt schon wieder passiert, sondern du guckst in der Tat in den Strafraum und siehst oder siehst nicht, was da passiert. Und dann siehst du halt ziehen, stoßen, halten, zerren und musst für dich abwägen, greife ich nun ein oder greife ich nicht ein.
Also ist das praktisch der undankbarste Job eigentlich, ja. Weil wenn man was richtig macht, kriegt es keiner mit. Und wenn man was nicht gesehen hat, dann denken sich alle, wozu warum ist der überhaupt da?
Das genau. Ist, glaube ich, aber auch der Punkt, dass es die Leute nicht mitbekommen haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die gesagt haben, was macht der da eigentlich? Und das, was du gerade sehr ausführlich und sehr plastisch erklärt hast, das ist, glaube ich, weithin unbekannt, das ist das eine. Ja. Und das andere ist eben, wie Klaas gesagt hat, es kriegt wirklich keiner mit, denn der hat, hast du ja auch schon beschrieben, der hat so einen Stock in der Hand, da ist kein Fahnentuch dran. Ne? Und Zeichen geben, irgendwann hat man da mal gesagt, man führt das dann doch so ein bisschen ein, dass er Richtung Eckfahne zeigen soll, wenn es einen Eckstoß gibt oder irgendwie, wenn ein Tor fällt, dann halt irgendwas macht, was visuell wahrnehmbar ist. Aber da das lange Zeit nicht der Fall gewesen ist, haben die Leute gesagt, der steht da rum und wenn was ist, dann petzt er. Aber irgendwie sieht man es nicht. Ne? Die unterhalten sich über die Headsets, das kriegt man aber nicht mit als Zuschauer. Er hat eben nichts, hat eben kein Werkzeug, mit dem er ein visuelles Signal geben kann. Und deswegen ist es, glaube ich, viel unklar gewesen, kommen noch solche Fälle dazu, wie bei der, wo hat man es denn zuletzt, bei der Europameisterschaft, glaube ich.
Ja, klar, wo dann direkt
vor ihm
letztendlich fast schon ein Faustschlag passiert und man den nicht sieht, weil er vielleicht nicht,
Weil er zu nah dran ist,
weil er
aber
zu nah
nicht
dran
anders
ist.
Sein kann.
Aber das ist ja auch ein Punkt, der grundsätzlich ja sowieso schwer gesehen wird von der Gesellschaft und von der Fußballgesellschaft. Das ist auch in Bezug und Schleife auf den Videoassistenten Handspiel zum Beispiel zu sehen. Ja. Es gibt dann manchmal Situationen, wo halt menschliche Fehler passieren. Es wird irgendwas nicht verstanden. Wir nehmen mal Handspiel. Alle sagen, ich weiß nicht, was Handspiel ist. Ja, alle wissen nicht, was Handspiel ist. Selber der Schiedsrichter, keiner weiß, was Handspiel ist. So. Dann hast du einen Spieltag, wo Handspiele passieren, die einigermaßen abgearbeitet werden nach den Vorgaben, die man erhält. Die werden gut abgearbeitet. Und dann kommt der nächste Spieltag, wo diese Vorgaben nicht abgearbeitet werden, weil der Videoassistent oder der Schiedsrichter einen Fehler macht, der menschlich ist. Und das heizt natürlich die Diskussion, multipliziert sie um ein Vielfaches, weil nicht, man möchte nicht diesen menschlichen Fehler, nicht dazu nutzen, um zu sagen, okay, er hat einen Fehler gemacht, jetzt verstehen wir auch die Handregel oder jetzt ist auch klar, das kommt on top, sondern man sagt, jetzt versteht keiner mehr Hand. Weil keiner diesen menschlichen Fehler so darstellt, wie er halt ist. Ihr habt ja über Reke gesprochen, ihr habt über Boateng gesprochen. Manchmal siehst du Sachen anders, beurteilst sie anders und machst einen Fehler. Verdammt nochmal, ich habe auch schon Fehler gemacht, auch als Videoassistent. Du machst einen Fehler und zu einer Diskussion, dann multipliziert sich halt dieser Fehler und die Leute akzeptieren dann diesen Menschen den Fehler nicht mehr. Die sagen, jetzt versteht keiner mehr irgendwas. Und das ist in jeder Form des Schiedsrichterwesens oder im Fußball so. Und gerade dort ist es extremer. Ich meine, ich sage ja immer, wir sind Schiedsrichter, keine Fußballer. Manchmal kann man aber und sollte man auch den Vergleich ziehen. Nur das Problem beim Fußball ist, das habe ich auch immer schon gesagt, wenn der Fußballer dreimal das leere Tor nicht trifft und beim vierten Mal aber das leere Tor trifft, dann wird er an dem gemessen, was er richtig gemacht hat und nicht an dem, was er falsch hat. Das ist genau umgekehrt. Und dann wird er abgefeiert wie der liebe Gott in Toulouse und dann geht da die Post ab.
Wie kann man das ändern?
Gar nicht.
Gibt es keine Möglichkeit?
Es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern. Wie soll man das ändern? Ich würde sagen, wie wir es ändern.
Also der ist ja schon wichtig. Das ist ja auch was wir immer sagen, so, es geht halt nicht einfach nur drauf zu hauen, sondern es geht immer darum zu sagen, wir müssen gucken, warum das so ist. Aber ich habe beim Handspiel zum Beispiel auch das Gefühl, dass die Auseinandersetzung bei vielen damit, die haben da gar keine Lust mehr drauf.
Also zum einen natürlich kann man das ändern, wir ändern das, indem wir uns öffnen, indem wir uns wie ich, wie ihr, wie viele andere meiner Kollegen sich auch jetzt hinstellen und sagen, so und so ist es, damit wir einfach den Menschen näher bringen, was wir da machen, wie wir es machen, warum wir es machen, dass wir einen Fehler machen.
Ist das denn eine bewusste Entscheidung von allen Schiedsrichtern gewesen, dass man sich mal zusammengesetzt hat und sagt, ey, wir müssen mehr nach außen gehen oder ist denn das Einzelne, die sagen, wir müssen das machen?
Nein, das sind Einzelne, das haben wir jetzt nicht im Groß festgelegt, sondern wir haben das einfach, wir haben glaube ich auch die Zeichen der Zeit erkannt, um zu sagen, ey, jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir auch mal sagen, wer wir sind. Und dass wir da auch das Bestmögliche für den Fußball rausholen wollen, dass wir ganz normale Charaktere sind und auch alles, wie gesagt, für den Fußball tun. So.
Handspiel? Ich finde diese Öffnung ja sehr gut und ich glaube, sie ist extrem nützlich auch und kann überhaupt nicht schaden. Gerade so in den vergangenen Wochen hat sie ja auch einiges getan, dass es mehr in die Öffentlichkeit gegangen sind, auch weiß nicht, Felix Zweier ist mal nach dem Spiel in die Mixzone sogar gegangen.
Ja, super.
Schließ mal eine Frage an, unter den vielen Fragen, die hier noch stehen, die wir jetzt dann vielleicht nicht mehr machen können. Ist es nicht vielleicht sogar ein Gedanke, weil ich es jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, wie wäre es denn so grundsätzlich teilzunehmen an der Pressekonferenz nach dem Spiel? Also als fester Bestandteil oder sagen wir mal zumindest dann, wenn es, naja, hast ja schon gesagt, so mit uns klopft niemand auf die Schulter, aber wenn irgendwas schräg läuft, dann sind wir dran.
Genau, man muss sich als Bundesliga-Schiedsrichter immer entschuldigen, damit die Leute sagen, ja, einen Fehler gemacht, aber er hat sich entschuldigt.
Ja, das ist schon mal gut. Das ist ja ein Punkt, den haben wir ja auch schon mal oft besprochen, den finde ich ja auch geil, diesen Punkt. Da geht mir immer einer ab, wirklich bei diesem Punkt. Also, Frage fest.
Hätten wir auch noch draufstehen gehabt. Wie ist das mit dem Entschuldigen?
Ich finde, das Problem ist bei mir, ich antworte immer relativ groß und lang auf Fragen. Hat mir mal ein Medienexperte gesagt, Patrick, kurz und knapp bitte. Aber ich finde halt geil, viel zu reden. So, auf jeden Fall.
Da bist du da mit dem Podcast genau richtig.
Ich weiß, weil ich deswegen, hier kann man reden und das ist super. Was ich sagen wollte zu der Pressekonferenz nochmal, da sitzt ja normalerweise nur die Trainer und der Medienvertreter. So, das heißt, der Pressesprecher des jeweiligen Heimvereins. So, und da sitzen die Trainer sind auch emotionalisiert, aber sind keine 12 Kilometer gerannt. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Man muss das wirklich, man darf das alles nicht unterschätzen. Ich sehe mich ja als Sportler, ich bin mittendrin, habe Entscheidungen getroffen, die von Tragweite ist oder falsch oder richtig getroffen wurde. Sich da jedes Mal hinzusetzen und einen zu erzählen, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich kann da nicht, also was soll da noch alles on top kommen, was der Schiedsrichter leisten muss? Ja, dann brauchen wir vielleicht irgendjemanden, der im Stadion abgestellt ist, den wir als Schiedsrichter akzeptieren und sagen, dann soll der für uns die Sachen erklären. Und soll sie auch zeitnah erklären oder was auch immer. Dann, da sind wir auch dran. Vielleicht kommt da noch irgendwann mal was, dass in die Richtung da was geht. Wir haben natürlich jetzt auch mit Arthur Riehl beim DFB jemand, der auch sehr, sehr, sehr voranschreitet und uns da hilft, auch in Sachen Öffentlichkeit viel zu machen. Das ist eine tolle Sache. Und auch mit Jochen und Lutz, Michael Fröhlich sind da, haben wir in der Führung Menschen, die auch deutlich nach außen gehen, sich öffnen und auch den Leuten versuchen zu erklären, was Phase ist. Und das ist auch richtig so. Aber irgendwann, glaube ich, ist ein Punkt überschritten, wo wir können auch nicht alles abarbeiten und da in sich hinsetzen. Das kann man mal machen, aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Das ist, und man kann auch mal erklären, und das ist jetzt der nächste Punkt, der mir auch mal echt abgeht. Jeder will, dass sich der Schiedsrichter entschuldigt, wenn er Fehler gemacht hat. Irgendwann stelle ich mich wahrscheinlich, wenn das einer von meinen Freunden hört, die sagen wieder, irgendwann macht das wirklich oder ich muss ihm die Schiedsrichterlizenz entziehen, stelle ich mich direkt nach dem Spiel in die Interviewzone und was wollen wir noch alles machen? Macht der Schiedsrichter einen Fehler? Sieht das die ganze Nation? Und sieht, der hat einen klaren Fehler gemacht. So, also das erste Mal hast du schon einen reingekriegt. Das erste Mal hast du schon eine Brandmarke wie eine Kuh auf dem Arsch. So, und dann sollst du aber noch in die Mixzone gehen, da sollst du noch für dich vor die Presse stellen und sollst dann sagen, es tut mir aber schrecklich leid, ich habe jetzt im Fernsehen, es ist immer derselbe Spruch, ich habe jetzt gerade gesehen, die Fernsehbilder, hier sieht man ganz deutlich, ja, es ist, ja, er trifft ihn, das ist ein Strafstoß, ich habe in dem Fall mich anders entschieden, das war ein Fehler meinerseits, es tut mir leid. Ey, ganz ehrlich, wirklich jetzt mal, alle haben es gesehen, ich muss nicht immer für den Ausdruck, den du immer benutzt, relativ hart, weil aus dem kirchlichen Sektor kommt. Aber es ist schon ein bisschen so, wie zu Kreuze kriechen. Aber alle akzeptieren und sagen, toll, er hat sich gestellt. Der Schiedsrichter hat zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Weltklasse, das wollen wir hören. Das wollen die Leute hören. Aber ich sag euch da draußen, Freunde, manchmal hast du keinen Bock. Du bist fertig, du bist bedient von dem, was da passiert ist. Und manchmal geben auch die Spieler keine Interviews, weil sie Kacke gebaut haben, weil sie ein schlechtes Spiel gemacht haben, weil sie einen Maulkorb bekommen von der Presseabteilung. Manchmal hast du keine Lust. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Fehler nicht eingestehe, sondern weil ich keinen Bock habe, weil ich einfach auch durch mit der Thematik bin und ein scheiß schweres Spiel hinter mir hatte. Und dann ist auch mal gut.
Übrigens, das entscheidende Punkt ist, dass wenn man, also das kennt man selbst als Amateurschiedsrichter natürlich, du weißt, du hast da was falsch gemacht. Gut, dann ist man als Amateurschiri nicht in der Lage, irgendwas erklären zu müssen gegen irgendwelchen Medien. Aber die Vorstellung, also wenn man sagt, dem Schiedsrichter tut's am meisten leid, das ist ja überhaupt nicht falsch, ne? Du gehst vom Platz und weißt, du hast da Grütze gemacht. So. Vielleicht irgendwie in einer Einzelsituation so richtig daneben gelegen. Damit kämpfst du ja auch. Du weißt auch, das wirkt sich vielleicht auf die Beobachtung aus, so, und dann noch die Überlegung und jetzt noch die Kraft zu haben, dann nach draußen zu gehen und zu sagen, und übrigens wollte ich noch sagen, es tut mir leid, nur damit die Leute sagen, okay, wenigstens hat er sich irgendwie gestellt, sich für irgendwas entschuldigen, das ist ja dann oft auch so ein Punkt, so wie, als ob man das irgendwie absichtlich täte.
Ja, genau.
Tut man ja nicht und das, genau. Also bin da vollkommen bei dir, mich stört das auch und das auch, dass in so einer Vehemenz inzwischen vorgetragen wird.
Gibt es das eigentlich in irgendeinem anderen Bereich, wo man sich hinstellen muss und sagen muss, ah, es tut mir leid? Mir fällt da gar nichts ein.
Also ich muss ganz ehrlich sagen,
von Politikern würde man das erwarten, glaube ich.
Gerade von denen.
Nein, ja, aber ja, das ist ja klar. Man versucht ja immer seine Entscheidung, die man hat, zu rechtfertigen normalerweise. Ne? So, nur es ist halt bei uns klar belegbar.
Ja, aber es ist ja
was falsch und was richtig war.
Das Schizophrenie ist ja diese Nummer. Du kannst das beste Spiel der Welt machen, es interessiert keinen Menschen und dann machst du einen Fehler und sollst dich dafür entschuldigen. So, ja, das ist ja
krass. Das ist ja das, was ich sage.
Ja, klar.
Das ist genau der Punkt, da klopft uns halt. Das ist halt, weil wir an dem gemessen werden. Ich muss es wiederholen, was wir falsch machen. Daran werden wir gemessen. So, und wenn es, das hat natürlich aber auch was mit Qualität zu tun. Mit Entscheidungsqualität, auch daran wirst du gemessen. Entscheidungsqualität heißt, dass ich auch in einem Spiel, wo 90 Minuten alles super ist und ich eine tolle Performance abliefere, auch diesen 90. Minuten Elfmeter auch noch eventuell gut beurteilen sollte. Das ist ja meine Aufgabe, dafür bin ich da und das sollte ich auch tun. Und das passiert halt manchmal nicht. Und wenn es manchmal so ist, dass ich den halt nicht richtig beurteile, ja meine Güte, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und das ist dieser menschliche Fehler, der dann manchmal einfach nicht akzeptiert wird, von wem auch immer. von wem auch immer, von allen am Spiel Beteiligten. Und dann muss ich nicht immer einen raushauen.
Vielleicht zwei Gedanken dazu, warum das möglicherweise sogar noch mal schärfer geworden ist. Das eine ist, es gibt jetzt einen Videoassistenten. Du hast gerade auch schon sehr deutlich gesagt, man macht als Videoassistent auch schon mal Fehler. Ich finde das vollkommen normal. Also man muss ja da auch eine menschliche Beurteilung zugrunde legen von gewissen Szenen. Aber die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit ist natürlich so ein bisschen, da ist jetzt alles objektivierbar. Wir haben zigmal drüber gesprochen im Podcast, dass das nicht der Fall ist. Aber wir nehmen mal diese Erwartungshaltung. Da ist jetzt alles objektivierbar, da dürfen jetzt sozusagen keine Fehler mehr passieren. Es darf kein schwerwiegender Fehler mehr passieren. Das ist das Beispiel Rekik genannt, wo Günther Perloch gesagt hat, ich hatte überhaupt keine Veranlassung, da nachzugucken, weil irgendwie nichts passiert ist, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Also die Öffentlichkeit erwartet sozusagen da eine Fehlerfreiheit und ist jetzt noch weniger bereit, da nachsichtig zu sein, weil ich vielleicht sage, jetzt haben sie den schon und sehen es irgendwie immer noch nicht. Das ist so das eine, was es die Sache schwieriger macht, aber damit verbunden vielleicht auch. Also dass man beim Schiedsrichter noch sagt, naja, der kann es ja nur einmal sehen und der hat ja keine Zeitlupe, also sehen wir es ihm irgendwie nach. Das geht jetzt nicht mehr, aber in Verbindung damit vielleicht auch. Meine Bitte um eine ganz ehrliche Auskunft. Ich weiß ja, du bist ein Befürworter der Videoassistenten und das ja auch aus guten Gründen. Trotzdem die Frage, so auf dem Platz und jetzt gar nicht mehr nicht so sehr mit Blick auf das Spiel am ersten Spieltag, das du hattest, nur nimmt der Videoassistent dem Schiedsrichter euch auf dem Feld nicht in gewisser Weise auch gewisse Handlungsspielräume, indem bestimmte Vergehen dann schon nochmal deutlicher aussehen. Also es gibt ja das Phänomen des Fernsehelfmeters, bestimmte Dinge, du hast es ja auch schon angesprochen, sehen in der Zeitlupe nochmal ganz anders aus als in der Realgeschwindigkeit und auch auf dem Platz. Felix Brüch hat auch in dem Interview gesagt, uns werden da Dinge unter die Nase gerieben. Und dann stehen wir vor diesem Monitor und gucken drauf und denken uns, was sollen wir jetzt machen? Wobei man auf dem Platz vielleicht gesagt hätte, erstens will keiner was. Zweitens sah es für mich vollkommen anders aus. Niemand hat entsprechend reagiert. Also erstens, wie gesagt, die Frage, hat diese geringe Fehlertoleranz auch was mit dem Videoassistenten zu tun? Ich würde behaupten, ja. Und zweitens, nimmt ihr euch nicht auch gewisse Ermessensspielräume? Selbst wenn man sagt, ja, er verhindert insgesamt auch eben sehr viele Fehler.
Ja.
Gut.
Ich soll kurz und knapp antworten. Hast du die nächste Frage für mich?
Jetzt plötzlich.
Willst du noch eine Erläuterung haben?
Eine kurze.
Eine kurze zumindest zu der Sache mit dem, ich wollte das gar nicht nur festgestellt haben, aber mit diesen Ermessensspielräumen, es ist doch schon irgendwo auch ein Dilemma. Denn so eine gewisse Gestaltungsfreiheit, im Stichwort Ermessensspielraum, hat man ja auch als Schiedsrichter ganz gerne.
Ja, wir reden ja immer von dem höchsten Gut der Spielleitung und das ist das Ermessen. Weil damit leite ich ja das Spiel. Und damit bringe ich das Spiel in eine Bahn, wo es hin soll. Damit alle Freude am Fußball haben. Das ist ja meine Aufgabe, nicht nur zu urteilen und zu entscheiden, sondern auch zu leiten. Und das macht das Ermessen. Und das Ermessen hat die Möglichkeit mir gegeben, in dem Spiel, wie auch als Polizeibeamter, Sachen auszuführen und zu dehnen, nicht zu beugen, sondern zu dehnen, so wie es für alle gut ist. Und natürlich gibt es ganz häufig den Fall, dass ich gehe jetzt mal weg vom Handspiel, weil ich das nicht mehr hören kann. Ich gehe jetzt mal auf die Fußvergehen ein, ja. Wenn es dort zu einem Zweikampf kommt und ich stehe als Schiedsrichter gut und hab einen Eindruck vom Spiel und habe durch meine Erfahrung als Spielleiter, als Fußballer dort die Möglichkeit, das zu beurteilen aus meiner fachlichen Kompetenz als Spielleiter und sehe dort ein Vergehen, das im Fernsehen vielleicht schon einen Tritt auf den Fuß darstellt, aber der Tritt vielleicht gar nicht ursächlich ist dafür, dass ich so schwer fallen muss, dann habe ich als Spielleiter die Kompetenz, anhand von Fallmuster, anhand vom Spielerverhalten, anhand von dem, was sich komplett darstellt, wie ist der Fuß, was auch immer, wie stellt sich das Ganze dar, zu sagen, das ist für mich kein Strafstoß in diesem Moment, wenn es jetzt im Strafraum stattfindet. Das ist für mich noch fußballtypisch, auch wenn er ihn vielleicht trifft, in einer gewissen Art und Weise, die grenzwertig ist, aber in diesem Moment ist das für mich kein Strafstoß, weil das zum Fußballspiel eine gewisse Härte dazugehört. Die kannst du dann im Bild nicht mehr wegdiskutieren. Und dann stehst du aber auch als Videoassistent vor dem Dilemma. Nicht nur der Schiedsrichter auf dem Platz, sondern als Videoassistent stehst du vor dem Dilemma. Was mache ich nun mit dieser Situation? Und das ist eine Sache, die natürlich das Fußballspiel und das Schiedsrichterwesen verändert hat. Und auch die Veränderung der Handregel zur neuen Saison ist eine Folge des Videoassistenten. Ja. Man hätte das Handspiel, die Regel nie verändert ohne Videoassistenten. Nie im Leben hätte man das gemacht. Und
weil jetzt die Kriterien sozusagen objektiver sein sollen, härter sein sollen, weniger in dem Auslegungsbereich, sondern jetzt geht es um die Armhaltung und dann sagt man, wenn die so oder so ist, dann kann die Entscheidung nur so oder so.
Ich wollte nicht über Handspiel reden. Aber ja, natürlich, ist die Regeländerung eine Folge des Videoassistenten. Nur, man darf bei der ganzen Sache ja auch nicht vergessen, den Videoassistenten gibt es in der ersten Liga. Gut, jetzt bei uns in Deutschland in der zweiten Liga. Den gibt es in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten. Wir denken immer nur an die große Bundesliga. Und dann im Amateurbereich, wo 99% der Schiedsrichter pfeifen, die müssen sich dann genauso damit rumärgern wie wir. Und da wird dann noch mehr gelabert. An die muss auch mal einer denken. Immer nur an die großen Bundesliga-Spiele. Also man muss die Regeln ja für alle ändern und für alle gleich und gut machen.
Hast doch gar nicht die Möglichkeit, dem Kreisliga-Schiedsrichter das so beizubringen. Also um es konkret zu machen, wenn ich jetzt hier in Köln, wo wir jetzt sitzen, wenn ich da im August die Regeländerungen vorstelle, das sind ja richtig viele, und wenn es ums Handspiel geht, allein schon um die Diskussion zu ersticken, ich werde das vielleicht vorstellen, werde Ihnen aber sagen, an eurer Praxis, der Praxis von euch als Amateurschiedsrichter,
Absicht,
ändert sich nichts.
Ihr beurteilt,
und ihr macht das bitte immer weiter wie bisher.
Die Absicht bleibt ja auch über allem. Und ich nenne mal die gleichen Beispiele. Ich habe früher auf dem Hinterhof Fußball gespielt. Jeden Tag. Und Handspiel war dann, wenn ich kein Torwart an den Ball gefangen habe oder er weggeschlagen habe. Weil dann ganz klar ersichtlich war. Und man muss auch nicht so tun. Natürlich weiß ich nicht heutzutage, was ein Spieler denkt, wann er was mit Absicht macht. Aber es gibt ganz klar Kriterien für Absicht. Ohne Frage. Und man muss nicht immer um den heißen Brei herumreden. Wenn einer den Ball fängt oder ihn wegboxt oder den blockt, dann ist das Absicht. Das macht der mit Absicht. Sonst würde der das nicht machen. Ganz klar. Und dann ist das zu 100% Handspiel. Und alles, was drumherum passiert, würde ich gerne persönlich, nur meine persönliche Meinung. Und das ist das,
was
Felix Zweier sagt. Und das ist das, was alle anderen auch sagen. Wir setzen die Regeln um. Wir sind die ärmsten Schweine, hört man ja immer wieder. Und das stimmt ja auch, weil wir sie umsetzen, an uns bleibt es hängen. Aber um meinetwillen würde ich das Rad komplett zurückdrehen wollen, bin ich ganz ehrlich, und würde sagen, ey, wenn der fängt den Ball, wenn einer hochspringt, und dann braucht er die Arme zum Hochspringen. Wenn ich früher auf dem Hinterhof hochgesprungen bin und der Arm ist, der hat kein Mensch, der neben mir stand, und das ist immer, und du hast so immer die deutlichsten Feedbacks bekommen von deinem Kollegen nebenan, der da stand. Und wenn der gesagt hat, ey, du hast den Ball an hier bekommen, das ist Hand, oder du hast den Ball weggehauen, ja, da gab es halt einen Strafstoß auf unserem Bolzplatz, auf unserem Ascheplatz. So. Und das war klar und deutlich. So. Und heutzutage ist es so, dass wir halt Kriterien geschaffen haben, weil das Spiel sich verändert hat. So. Und ich würde es gerne zurückdrehen, ist nicht möglich. Ist nicht möglich, werden wir nicht zurückdrehen können. Aber jetzt werden wir mit dem arbeiten, was wir haben. Wir werden es gut machen, ich bin relativ sicher. Das wird natürlich schwierig zur neuen Saison. Wir werden das Beste geben. Wir werden das Beste geben, um die Regeln so umzusetzen, dass sie am Ende vielleicht jeder versteht und jeder am Ende sagen kann, okay, alles klar, das macht ihr gut, ihr setzt die Handspiele gut um, das muss man ja auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Alle diskutieren immer und sagen immer, um Gottes Willen, das wird alles schlimmer und ich glaube, es wird nicht besser. Kann sein, aber ich weiß zu 100%, wir werden uns so ins Zeug hauen in der Bundesliga, um das versuchen so umzusetzen, dass es Fußball Deutschland vielleicht dann doch irgendwann versteht.
Es gibt natürlich zum Thema Handspiel auch noch eine andere Meinung. Oliver Fritsch von Zeit Online schreibt zum Beispiel, da niemand glaubt, dass Fußballer plötzlich öfter und lieber den Ball mit der Hand spielen als früher, kann die Häufung von Handelfmetern nur heißen, dass deutsche Schiedsrichter kleinlicher geworden sind. Ein Grund dafür sei, die Schiedsrichter scheinen immer weniger von Fußball zu verstehen. Wie ist die Meinung zu diesem Urteil?
Boah, ey, ganz ehrlich.
Hast jetzt nicht den Eindruck hier weg, dass du keine Ahnung vom Fußball hast?
Nee, eben. Also das ist, wie gesagt, da scheint einer das System zu verstehen. Ja, das System gibt her, es werden Regeln gemacht und ich setze sie um. Ob ich sie gut finde oder nicht gut finde, ich setze sie um. Ja, wenn es als Polizeibeamter, wenn es eine Straftat gibt, habe ich Strafverfolgungszwang, Verdacht einer Straftat, ich kann es zehnmal geil finden oder nicht gut finden, ob die Straftat gut ist. Ich kann zehnmal als Polizeibeamter sagen, ich möchte bei der Demo nicht teilnehmen, ich möchte die und die Teilnehmer der Demo nicht schützen, habe aber ein Eid abgeliefert, muss ich trotzdem tun. Ja, also es geht darum, was ich umsetzen muss, was ich darf, was ich kann. Ermessen und Pflicht. Und Pflicht in dem Fall ist, das, was mir vorgegeben wird, umzusetzen. Und natürlich ist das schwierig, weil auch bei jeglicher klarer Festlegung regeltechnisch, was Handspiel ist, bleibt auch da immer ein Ermessen.
Aber wie steht denn die Bundesliga da im internationalen Vergleich da, was das Thema Handspiel angeht?
Ich bin ja nationaler Schiedsrichter, wo soll ich das denn wissen?
Nee, aber wir haben hier von Spielen von Manchester United gehört und so, also es gibt da ja schon auch Erfahrungen internationaler Art, aber darüber wird sich doch bestimmt auch ausgetauscht. Pfeift man in der Bundesliga anders als in anderen Ligen?
Das würde ich nicht zwingend so sagen. Also man,
weil das wird ja auch gern behauptet, ja, in der Premier League wird ja viel mehr laufen.
Ah, das ist totaler Quatsch. Also wenn ich das immer höre, das hat sie auch schon in der Premier League, weil auch viel, viel mehr Spieler auch aus anderen Nationen, von anderen Ländern in der Premier League spielen. Da hat sich schon das Spiel auch nicht so, da hat sich auch schon verändert in der Premier League, das Spiel, dass man jetzt sagen würde, da wird ganz anders gepfiffen. Totaler Schwachsinn. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Natürlich ist das Spiel immer noch anders und immer noch wird mehr vor dem Zuschauer darauf geachtet, dass man Fußball spielt, weil man Fußballspieler sehen will und natürlich, je mehr Fußball gespielt wird, und das ist auch eine Sache, fällt mir auch nochmal ein, je geiler und je mehr Fußball gespielt wird, desto weniger hat der Schiedsrichter zu tun. Jetzt müssen wir uns vielleicht einfach mal über die Qualität des Fußballs in Deutschland unterhalten und nicht darüber, ob der Schiedsrichter schlecht ist. Also von daher, das können wir auch mal so ansprechen. Hauen immer alle auf die Schiedsrichter rauf, ja. Und jetzt wahrscheinlich kriege ich wieder Feuer von allen Seiten, weil das heißt, die Qualität der Bundesliga ist schlecht. Das habe ich nicht gesagt. Man könnte sich darüber unterhalten, habe ich gesagt. Weil, wenn ein Fußballspiel taktisch gut ausgeklügelt von den Trainern ist, das ist schnell, es fallen Tore, man kümmert sich um sich selber und um das Spiel, dann ist der Schiedsrichter außen vor. Unsere ganz viele unserer Topspiele, wo es wirklich darum geht, oder auch teilweise, es sind nicht nur Topspiele, wenn einfach geil Fußball gespielt wird, ist der Schiedsrichter raus. Dann hast du gar nicht so viel zu tun. Dann begleitest du das Spiel und sorgst dafür, dass genau das, was sie da machen, erhalten bleibt.
Ich glaube übrigens ganz persönlich auch, dass viele von denen, die sagen, das läuft international völlig anders, davon überhaupt keine Ahnung haben. Das wird einfach mal so behauptet.
Das wird behauptet, weil irgendwo einer mal was geschrieben hat und dann muss man sich wirklich mal damit beschäftigen. Und ich weiß ja, Ralf Gunesch, den kenne ich nun auch gut, der ist ja nun viel unterwegs und ich glaube gar nicht mal, dass es daran liegt. Und wenn da mal eine Fehlentscheidung getroffen wird, dann schlagen alle auch die Hände über den Kopf zusammen, um Gottes Willen, was hat der da gemacht? Weil es viel auffälliger ist, weil die da mehr Fußball spielen. Das sind alles Sachen, die...
Was sagt Ralf Gunesch denn? Wenn es um Schiedsrichter in England, kommentiert er ja viel.
Er sieht da genauso wie hier. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Es gibt dicke Diskussionen in England über die Referees. Ich weiß überhaupt nicht, warum das hier immer so ankommt.
In jeder Nation dicke Diskussionen über die Referees und auch über den Videoassistenten. Das kommt nur hier fast nie an. Es gibt ganz viele, auch in Amerika oder jetzt auch in Italien, gibt es Situationen, wo man auch sagen kann, um Gottes Willen, das lief auch nicht so richtig gut. So, aber man guckt halt, Deutschland ist halt Fußballland und da guckt man halt extrem drauf. Und das ist halt Emotionen geladen und emotionsbegleitet. Und deswegen wird da immer raufgehauen, ohne Ende. Ich finde, wir sollten jetzt wirklich mal einen Reset-Knopf drücken. Also alle in ganz Fußball-Deutschland den Reset-Knopf einfach mal ganz fest darauf drücken, am besten mit dem Hintern draufsetzen. Ja? Und dann zur neuen Saison ganz entspannt. Und so, ich fand das ganz stark, was Sky, Kommentator bei Sky 90, bei Patrick Wasserzieher mal gesagt hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat gesagt, wir müssen uns alle hinterfragen, ob wir diese Situation und dieses Handspiel, diese Handspieldiskussion nicht zu emotional einfach angehen und uns alle hinterfragen, dass wir alle mal einen Schritt runterfahren und dann einfach wirklich objektiv an die Sache rangehen und nicht alle völlig durchdrehen bei der Diskussion, weil sofort ist Emotion. Bei diesem Thema ist sofort Emotion im Spiel und das macht das Ganze unsachlich. Und ich sage auch immer wieder, es gibt, jetzt komme ich in Fahrt, merkt ihr, ne?
Das gefällt uns sehr gut.
Jetzt, ich weiß. Und jetzt kommt es auch zum Beispiel auf den Punkt Fachlichkeit an. Es gibt Fachinstanzen. Es gibt für jeden Bereich Fachlichkeiten. Ein Anwalt für Strafrecht ist nicht so gut wie in einem Arbeitsrecht. Ja? Es gibt für alles, gibt es. Du bist Deutschlehrer, glaube ich, stimmt das? So, dann bist du wahrscheinlich, keine Ahnung.
Er spricht mit Klaas gerade übrigens, nicht das.
Ja, Entschuldigung, ich spreche mit Klaas. Entschuldigung. Kann ja sein, dass du im Bio nicht so gut der Brain. Ne?
Das ist korrekt.
So, genau.
Das gilt für mich auch.
Genau. Für mich auch. So. Und jetzt ist es so, dass ich als Schiedsrichter eine Fachlichkeit habe. Diskutiere ich mit dem Trainer über seine taktische Aufstellung? Sag ich ihm, wie er sein Team aufzustellen hat? Sag ich ihm, ob sein System das geilste ist, um den besten Fußball zu spielen? Könnte ich habe Ahnung vom Fußball. Mache ich aber nicht, weil es nicht meine Baustelle ist. Aber alle sind der Meinung, Schiedsrichter zu sein. Nach dem Spiel.
Ist ja auch einfach. So ein Sündenbock ist ja dann mal schnell gefunden.
Ja, es geht gar nicht mal um, ja, das zum einen, aber alle sind der Meinung, sie wissen ganz genau, was Handspiel ist, sie wissen ganz genau, was Foulspiel ist. Natürlich gehört das zum Spiel dazu, aber wir sind doch die fachlich zu beurteilenden Menschen, die Beurteiler, die das gelernt haben, über jahrelang machen und dann muss man auch irgendwann mal uns auch lassen und nicht immer dazwischenhauen. Natürlich gibt es Fehlentscheidungen, wo du sagst, alter Schwede, das war nichts heute. Kenne ich von mir selber, weiß ich. Ich sage, ich sitze im Glashaus. Aber es gibt Situationen, die sind im Graubereich und dann muss man einfach mal ruhig sein und das akzeptieren. Und das ist der letzte Punkt. Und das hat auch was mit Respekt gegenüber den Schiedsrichtern und den Mitmenschen zu tun. Allen auf dem Fußballplatz. Das gilt für mich, das gilt für alle. Respekt und Vorbild zu sein. Weil das, was wir da abspielen, was wir da abspulen, landet immer unten.
In einem Porträt der Zeit sagt Patrick Ittrich, das Benehmen an der Seitenlinie ist manchmal unerträglich. Ist es in den vergangenen Jahren schlimmer geworden?
Es ist anders geworden. Schlimmer kann ich gar nicht sagen. Also ich kann durchaus behaupten, dass ich, was Beleidigungen betrifft, die so selten sind, dass die fast gar nicht zählbar sind. Also, aber es geht nicht um das Beleidigen, sondern es geht um das Verhalten. Und das Verhalten ist gestikulieren, emotionalisierend sein, auf einen zulaufen und sich immer damit rausreden, das machen zu dürfen, weil man zum Spiel dazugehört, weil man Trainer, Manager oder keine Ahnung was ist. Also man hat immer, was ich schade finde, ist, dass die Emotion als Grund genommen wird, auszuflippen. Mhm. Und ich habe sie auch in der Doku gesehen, ich habe ja selber auch mal Emotionen gezeigt, das war auch nicht gut, ich habe sie einfach gezeigt, da ist bei mir auch mal eine Sicherung durchgebrannt und das passiert dem Schiedsrichter ja relativ selten, passiert ab und zu mal, nicht nur mir, das kann jedem mal passieren oder passiert ab und zu auch einigen, das ist aber dann auch nicht Schiedsrichter-like, so, aber andere dürfen das und dann wird das akzeptiert und dann wird das gut geheißen. Und ich will, wie gesagt, ich war ein emotionaler Spieler. Ich war auch einer, der schön über die Stränge geschlagen hat. Aber da muss ich mit der Konsequenz leben. Da muss ich mit der Konsequenz leben, wenn gesagt wird, hier ist Schluss. Jetzt gibt es ja in der nächsten Saison auch die Karten für die Möglichkeit der Kartengebung, was ich sehr begrüße.
Also für die Leute an der Seitenlinie.
Für die Leute an der Seitenlinie, für die offizielle Trainer etc. Das finde ich toll. Finde ich eine gute Sache, um auch optisch darzustellen, dass man... dass hier eine Linie überschritten wurde, weil es ja mal schwierig ist, jemandem was zu sagen, dann wird das nicht so aufgenommen, dann kriegt man es im Fernsehbild nicht so mit, was hat der wirklich gemacht. Natürlich gibt es Sachen, und die an der Seitenlinie passieren, die kriegt kein Mensch mit. Die kriegt keiner mit. Ob dann kommen, fallen Sprüche, und es ist ja auch häufig so, dass du als Schiedsrichter gerne mal weghörst. Was ja auch gut ist, weil ich kann ja alles sehen, aber nicht alles hören, das ist ja so ein obligatorischer Spruch. Und du darfst an der Seitenlinie und auch im Spiel nicht alles hören. Das machst du auch mal so weg. Und dann, aber es gibt trotzdem ganz viele in einem Umfeld, die ich höre, sag mal, was lasst ihr euch eigentlich alles gefallen? Das hat sich aber auch in den Fußball eingeschlichen. Es hat sich genauso eingeschlichen wie, Ball wird 6 Sekunden vom Torwart gehalten, sollte eigentlich abgepfiffen werden und einen direkten Freischuss geben, der hält in 12 Sekunden. Dann wird deine Halbzeit angesprochen und wird gesagt, ey, das machst du aber nicht auch wieder, mein Freund, ne? Sonst muss ich aber pfeifen. Dann mach das noch 1-2 Mal, du pfeifst trotzdem nicht. Vorm Ball stellen, war früher mal gelb. Da wird der schnelle Spielfortsetzung wird verhindert, der stellt sich vom Ball, dann sagst du, ey, das ist ja meine Zeit als Schiedsrichter. Es haben sich Sachen eingeschlichen, die von der Fußballwelt akzeptiert werden, die aber regeltechnisch ganz anders bestraft werden müssten. Wo dann ganz viele aus anderen Sportarten sagen, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich? Warum gibt dem nicht mal eine gelbe Karte? Warum sagt ihr hier Schluss? Und da sind nicht nur wir als Schiedsrichter in der Pflicht, da ist auch in der späteren Folge, wenn dann auch eine Sanktion ausgesprochen wird, auch die Sportgerichtsbarkeit in der Pflicht.
Aber ist das nicht so eine Sache, die man dann auch vorbereiten müsste? Also ich war am vergangenen Samstag auf einer Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Chef der Rugby-Schiedsrichter und der ist gefragt worden, wie ist denn so die Stellung der Rugby-Schiedsrichter? Und hat er gesagt, wir kommen gleich hinter Gott. Das konnte ich dann nicht so bestätigen. Ja. Ich hatte da das Input-Referat gehalten und da ein bisschen was erzählt über den Umgang mit Schiedsrichtern. Und es waren also Schiedsrichter aus anderen Sportarten da, die nicht nur während des Vortrags mich schon erschrocken angeguckt haben, sondern die hinterher zu mir kamen und später auch im Workshop waren und gesagt haben, wir sind entsetzt. Und ziemlich genau das gesagt, was du gerade auch gesagt hast, das lasst ihr euch eigentlich alles gefallen. Und sie haben gesagt, also diejenigen, die etwas näher am Fußball dran waren, hatten genau diese Situation, die wir lustigerweise übrigens auch notiert hatten, hier, um mit dir darüber zu sprechen, Spielräume im Regelwerk, warum ist das so, beispielsweise das Strafstoßvergehen nur selten geachtet werden, warum ist das so mit der 6-Sekunden-Regel, dass es ja aber auch akzeptiert ist, dass die Schiedsrichter das nicht pfeifen, und ich bin da auch gefragt worden, warum habt ihr eigentlich diverse Regeln, die ihr so derartig oberliberal da oder übermäßig liberal auslegt, dass auch allgemein akzeptiert wird, und seid ihr nicht dafür da, die Regeln nicht nur einzuhalten, also für die Einhaltung zu sorgen, sondern sie eben auch durchzusetzen? Warum entstehen bei euch überhaupt diese Spielräume, die wir gar nicht kennen? Womit hängt das zusammen?
Ja, also zum einen, und das muss man auch ganz, das sage ich auch mal, wenn ich mal so Referate in Schiedsrichterbezirken halte, die Bundesliga, die kannst du mit der Kreisliga nicht vergleichen. Nee, unmöglich. Klar. Und du kannst auch nicht in der Kreisliga, so häufig in der Bundesliga. Und dadurch ergeben sich auch andere Spielräume, andere Möglichkeiten, mit Spielern umzugehen, andere taktische Maßnahmen, andere Ermessensspielräume. Das ist einfach, das macht den, das ist ja fast, man muss schon sagen, Spielmanager in der Bundesliga aus, so das Spiel über die Bühne zu bringen, weil da so ein Rattenschwanz dranhängt. Und dann musst du halt, wie gesagt, einfach mal auch das Ermessen ein wenig mehr dehnen, als es vielleicht üblich ist, ohne es zu beugen, um das Spiel so über die Bühne zu kriegen, dass am Ende trotzdem noch einigermaßen alles gut geht. Und dann gehen manchmal Sachen durch, dann kannst du halt einem nicht die gelb-rote Karte geben, wenn er sich vom Ball stellt, wenn er schon gelb hatte und da spielt, das ist ein entscheidendes Spiel und du machst mit dieser gelb-roten Karte, stellst das Spiel auf den Kopf. Dann kann man zwar sagen, ey, das ist egal, du bist jetzt hier der Hardcore-Polizist und jetzt musst du aber die Regel durchsetzen und jetzt ist es so, aber das würde das ganze Spiel über den Haufen werfen und das ist das große Problem, dass wir haben, wo wir uns erklären müssen vor unseren Klassen. Das ist einfach eine andere Spielleitung, die du da an den Tag legen musst und das ist auch okay. Andererseits gibt es einfach ganz klare Dinge, die können wir nur ändern, wenn wir sie alle machen.
Das meinte ich damit.
Die können wir sie nur, aber wir sind 26 Alpha-Tiere in der Bundesliga. Und jeder legt seine Spielleitung so aus, dass er der Meinung ist, das ist meine am besten angelegte Spielleitung. Damit bringe ich das Spiel geil über die Bühne und ich komme hier unfallfrei bei raus.
Also es würde nicht funktionieren, wenn man sich am Anfang der Saison in Grassau oder Mallorca oder wo auch immer trifft und sagt so, ab Spieltag 1, wir sagen das vorher auch den Verein, wenn sich einer vom Ball stellt, gelb. Wenn einer ablässige Handbewegungen macht, gelb. Also würde man dann nicht einen Erziehungsauftrag
doch
sozusagen durchkriegen?
Doch, es müssten dann einfach nur alle mitziehen. Und wenn das der ganz klare Auftrag ist und der ganz klare Auftrag folgen sollte und man sagt, jetzt ziehen wir mal hier aber die Daumenschrauben so kräftig an, dann ist das eine Sache, die, ich erinnere nur einmal, als es um Ziehen, Halten, Stoßen, Zerren gab, als Toto Künhäfer zwei Elfmeter gegeben hat, zwei Strafstöße durch Halten gegeben hat, wie groß der Aufschrei war. Und dann hat sich's wieder gelockert, weil am Ende wieder nicht alle mitgezogen sind. Das ist einfach so. Wir sind 26, wir gucken, dass unsere Spiele, es wird nicht so funktionieren und das ist auch normal und auch okay, dass wahrscheinlich alle gleichzeitig bei gewissen Sachen, wie gesagt, dann kommst du der gelb-roten Karte in der 70. Spielminute, es steht 1-1, die du dann geben müsstest, weil dann überlegst du dir zweimal, machst du das wirklich, stellst du damit das Spiel auf den Kopf. Das sind einfach Dinge, die schwierig umzusetzen sind, aber ich gebe dir recht, ich bin auch ein Befürworter. Auf der einen Seite bin ich ja ein relativ kommunikativer Typ. Ich mag gerne mit Spielern reden. Ich bin gerne Teil des Spiels und mag gerne dummes Zeug auch auf dem Platz erzählen. Positiv, spaßig, dummes Zeug. Aber bin genauso der Konsequente, der auch sich wünschen würde, dass man mehr Konsequenz herrschen würde. So, aber das kann man, wie gesagt, nur in der Gesamtheit, in der Gänze tun. Und dann könnte das in der Tat funktionieren. Aber das ist einfach schwierig.
Da sind wir aber auch an dem Punkt, wo man sagen muss, das liegt nicht nur daran, dass es Leute gibt, die das vielleicht nicht konsequent durchsetzen. Ich würde sogar sagen, dass es weniger daran liegt. Da sind auch wieder Ermessensspielräume mit dabei, sondern ich denke, dass es auch damit zu tun hat, dass die Öffentlichkeit tatsächlich relativ wenig davon mitbekommt. Und dafür muss man eigentlich sorgen. Also ihr müsst alle, das wissen viele auch natürlich, ihr müsst alle zu den Vereinen und erklärt denen die Regeländerung oder Regelauslegungsänderung. Das ist so das eine. Also die Clubs bekommen das mit. Das war bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel auch der Fall, dass den Mannschaften erklärt worden ist, wir haben beim Handspiel was geändert. Und zwar ziemlich genau so, wie wir jetzt die Regeländerung auch haben. Das ist bloß in der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt geworden.
Was ein großes Problem ist.
Und das gilt auch für Regeländerungen, was die Bundesliga betrifft. Also die Vereine bekommen es mit, aber normalerweise stellt sich da niemand hin und sagt, so, wir haben jetzt mal folgende Schwerpunkte. Was wir in der nächsten Saison konsequent durchsetzen werden, ist erstens, nehmen wir einfach mal die Beispiele, die 6-Sekunden-Regel. Uns nervt das, dass die Torhüter teilweise 12 Sekunden die Bälle halten dürfen. Ändern wir jetzt. Aus welchem Grund auch immer. Wir werden bei den Strafstoßvergehen ganz konsequent sein. Wir werden beim Vor- den Ballstellen konsequent sein. Und was weiß ich nicht dergleichen mehr. Und damit sich niemand wundert, das wird vom ersten Spieltag knallhart durchgesetzt, damit alle Bescheid wissen. So wie es den Schiedsrichtern beim Eröffnungsspiel, da wir eben auch immer mit auf den Weg gehen. Das ist ja auch nicht eure Aufgabe. Das wäre dann, ich darf das sagen, oder wir dürfen das sagen, Aufgabe der sportlichen Führung, da das deutlicher zu machen. In der Schiedsrichterzeitung steht es dann oft auch drin. Die Lehrwarte kriegen die ganzen Videos, dann wissen wir auch, aha, da sind die Schwerpunkte. So, das ist so das eine. Wenn man es nicht tut oder wenn man sagt, wir machen mit der Linie so weiter. Du hast gerade gesagt, in der Bundesliga muss man anders pfeifen. Das stimmt natürlich. Nur nehmen halt eben nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter das, was sie wahrnehmen, auch mit auf die Plätze. Oder ganz konkret, um es anders zu formulieren, wenn ich neue Schiedsrichter ausbilde, und wir sind dann bei der Regel mit den 6 Sekunden. Dann muss ich denen das ja beibringen. Und muss ihnen aber im selben Atemzug sagen, seid da bitte nicht päpstlicher als der Papst, soll mich alle angucken und sagen, das pfeift doch in der Bundesliga keiner, oder? Wie ist das bei den Strafstößen? Mit dem Reinläufen pfeift doch auch keiner.
Jetzt, Alex,
die Praxis dann auch näher
bringen. Ich gebe dir doch total recht. Und ich bin ja auch ein Freund derjenigen, der sagt, lass uns das hart umsetzen und dann vielleicht klappt es auch irgendwann. Ohne Frage, ich spreche für mich und am Ende bin ich setze das um, was mir gemacht wird, aber bin trotzdem Individuum als Schiedsrichter und muss gucken, dass ich da gut aus der Affäre komme. Geile Beispiele. Und ich bin wieder mit im Boot. Tobias Welz und ich haben Strafstoß wiederholen lassen. Einer der wenigen Schiedsrichter, die sowas machen. Guido Winkmann auch mal bei Bayern. Was passiert? Der Strafstoß wird wiederholt. Es wird ganz genau nachgemessen von Medienseite aus, wie viel sind drin gewesen, ist es wirklich so hart gewesen, oh ja, hier sind drei, oh, oh, ist es. Und was passiert dann? Dann wird beim zweiten Strafstoß, beim Wiederholungsstrafstoß, ganz genau hingeguckt, ob das gleiche Vergehen nicht nochmal eintritt. Und wer ist der Blödmann der Nation?
Logischerweise der Schiedsrichter.
Der Schiedsrichter. Dann ahndest du das, was in der Regel steht, aber hast eine riesen Baustelle danach. Eine riesen Baustelle. Da laufen drei zu früh rein. Du nimmst das ja ein bisschen anders wahr, als es dann wirklich gestoppt ist, wie beim Abseits. Ne? So ein bisschen, du musst es mitberechnen. Und dann siehst du und guckst mit dem Eingau, du musst auf die korrekte Spielausführung achten beim Strafstoß und du guckst natürlich mit einem Auge, wer läuft zu früh rein und meistens ist es nicht ganz so, wie es sich dann auf dem Platz für dich darstellt und dann stoppst du das im Fernsehbild und dann laufen den eine vielleicht einen Meter, anderthalb Meter dran und du warst da mal über drei Meter drin, pfeifst ihn zurück. Ist der Aufschrei ein riesen Aufschrei in Fußball-Deutschland. Und dann wird beim zweiten, was war bei mir in Mainz so, beim zweiten Mal, da war aber doch jetzt auch noch ein Schritt drin, den hätte der Schiedsrichter Ettrich aber jetzt aber auch konsequenterweise auch wiederholen müssen. Wer hat den Deckel auf? Ich. Was passiert in Leverkusen-Jahrstein? Die Regel haben sie ja geändert. Nimmt den Ball auf. Beim Rückpass. Nicht beim Rückpass, doch, nee, da kam Ball, dann kontrolliert er ihn und nimmt den Ball auf. Welcher Idiot von Schiedsrichter pfeift?
Du warst das, ne?
Ich war das.
Das war doch sehr gut, das haben wir aber ausdrücklich gelobt.
Absolut.
Und gesagt, endlich mal jemand, der das, also das auch konsequent, das heißt endlich mal jemand.
Ich habe das so eine Absprache mit Sascha umgesetzt. Ich habe das eine Absprache mit Sascha gemacht, mit Sascha Zielert, der hat gesagt, wenn er den jetzt aufnimmt, dann muss er aber reinflöten da in den Apparat. Ich habe gesagt, hab ich wohl auch so gesehen. Und dann überlegst du dir aber dreimal, machst du das, weil keiner...
Hast ja auch keinen Spielraum gehabt.
Kein Mensch, ja, du hast keinen Spielraum, aber was passiert? Riesen Alarm auf dem Platz. Du brauchst deine drei Stunden für eine Rudelbildung aufzulösen. Ich übertreibe es ein bisschen. Ne? So, hast Riesenalarm. Was meinst du, was passiert, wenn du in der 89. bei 0:0 Dortmund Schalke, wenn der den 8 Sekunden hält, den Ball? Und du flötest da rein und gibst einen indirekten Freistoß. Die reißen die Bude ab.
Oder wenn man in Berlin einfach oder mal 6 Minuten nachspielen lässt und Bayern völlig, 1-1 macht.
Bayern, dann bist du der Doofmann der Nation. Deswegen sage ich auch, natürlich musst du deine Spielleitung auch so auslegen, dass du heil rauskommst. Aber was birgt denn diese knallharte Konsequenz mit? Was bringt die denn teilweise auch mit sich? Du musst gucken, dass du die Regel dehnst, aber nicht beugst. Und ich bin einer, der gerne mal konsequent ist. Gerne mal auch 5 Grad sein lässt, gerne mal dummes Zeug redet, aber auch gerne mal konsequent ist. Ist man denn konsequent? Gibt es auch ein Problem. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin total gut mit mir, diese Sachen so gemacht zu haben. Erstmal habe ich hier euch geholfen, ihr hattet was zu erzählen. Ja? Konnte das regeltechnisch wunderbar aufarbeiten.
Wir haben in der letzten Folge nichts Schlechtes über Patrick
gesagt. Ja, also ich will mal gucken, was in der 102. Folge ist. Ne? Auf jeden Fall.
Extra die sieben dicken Fehler als Videoassistent rausgelassen.
Ne? Ja, genau, stimmt. Ja, also das sind so Sachen, die dann natürlich schwierig sind. Aber ich bin total gut mit mir, dass ich auch sage, die 6 Minuten Berlin, die waren schwierig für mich im Nachhinein. Und die waren auch echt, das war echt hart. Aber am Ende sage ich für mich immer noch völlig zu Recht.
Ich fand das auch völlig zu Recht und das sage ich jetzt nicht aus der Perspektive dessen, der mit Bayern München sympathisiert, sondern weil es auch den Punkt nicht gegeben hätte, da vorzeitig abzupfeifen, die Bayern da noch im Angriff gewesen sind. Aber
dann sind die ja mit ganz knapp geworden.
Es ist ja auch akzeptiert, diese Form von Regelübertretung und wenn man, das kommt bei uns ziemlich oft vor in den Social Media, dass die Leute dann sagen, warum ahnen die keine Strafstoßvergehen? Also im Grunde genommen argumentieren wir dann auch so, wie du es gesagt hast, pass mal auf, was passieren würde, wenn man es täte. Es ist halt weiterhin akzeptiert und du wirst das als Polizist auch bestätigen können. Eine funktionierende Regelauslegung, die allgemein akzeptiert ist und die vielleicht auch einen sehr liberalen Umgang mit bestimmten Regeln betrifft, wenn sich niemand daran stört,
ist
ein kostbares Gut. Und wenn man es ändert, wenn man jetzt hingeht und wenn ich, wie gesagt, neue Schiedsrichter ausbilde und denen sage, bitte pfeift nach 6 Sekunden konsequent ab. Dann sind das diejenigen, die hingehen und nichts falsch machen. Und trotzdem untergehen wir alle sagen, um Gottes Willen, die pfeifen ja total streng nach den Regeln. Man muss bloß, ich kann bloß nicht immer so richtig erklären, warum dann beispielsweise ist in der nächsten Saison anders, aber der Abstoß, der halt einen Zentimeter noch innerhalb angenommen wird, warum da konsequent zurückgepfiffen wird, aber man einen Strafstoß vergehen laufen lässt.
Ja, aber vielleicht kann man das ein bisschen, richtig, vielleicht kann man das aber mit dem Videoassistenten zum Beispiel erklären. Es gibt nämlich das Dinge.
Das gibt's auch schon länger als den Videoassistenten.
Ich will aber versuchen, vielleicht kannst du es deinen Schützlingen mit dem Videoassistenten erklären. Weil bei Videoassistent greift auch nicht überall ein, obwohl er zum Beispiel auch eingreifen müsste, meines Erachtens, wenn einer 3 Meter im Feld steht beim Einwurf und den Ball zum freistehenden Angreifer wirft und der piekt ihn rein. Darf der Assistent eingreifen?
Nee, darf er nicht.
Richtig. Ist das regeltechnisch richtig, was er da gemacht hat, der Spieler?
Nein, das ist regeltechnisch natürlich nicht richtig. Aber
ist das eine Ermessenssache?
Man sagt, das ist überhaupt keine Ermessenssache. Okay. Er steht halt auf der Linie, ne? Aber okay. Man sagt halt, da greift man nicht ein, weil man nicht die unzähligen anderen Situationen auch noch prüfen will und dann begradigen will. Aber diese Frage.
Also lässt man das im Ermessen des Schiedsrichters. So heißt es ja.
Das ist tatsächlich ja letztlich so, dass man sagt, die Ausführung ist weder die Berechtigung noch die Ausführung von Eckstößen, Abstößen, Freistößen, Einwürfen.
Ganz genau. Darf dasselbe für den Freistoß, wenn der nun 5 Meter weiter liegt als da, dann ist das die Ermessenssache des Schiedsrichters, obwohl der eigentlich der Tatort ganz woanders war. So, und vielleicht kann man das in dem Sinne so erklären, dass auch diese anderen Regeln letztendlich dafür da sind, sie vielleicht zu dehnen und für sich zu nutzen, um sich fürs Spiel gut zu wappnen oder am Ende aus dem Spiel gut herauszukommen, dass alle glücklich sind und es eine Ermessenssache in diesem Fall ist, die der Schiedsrichter nutzen kann, um seine gute Spielleitung zu forcieren.
Und dann kommt der Videoassistent, ich will es nämlich doch noch ansprechen, da bin ich jetzt wirklich hartnäckig, weil ich vorhin schon mal gesagt habe, das Ermessen schränkt er möglicherweise ein. Du pfeifst ein Bundesligaspiel in Wolfsburg, ich finde Wolfgang Starks, fand ihn als Schiedsrichter immer super. Ist ein erfahrener Videoassistent, so. Und dann passieren 2 Entscheidungen, du hast eine rote Karte ja bekanntlich zurückgenommen und eine nachträglich gegeben. Ihr müsstet jetzt Patrick sehen, der hier sitzt.
Ich fange gar nicht zu singen.
Und du triffst 2 Entscheidungen, die ja absolut vertretbar waren. Gehst beide Male, wirst beide Male rausgeschickt und änderst sie jeweils und das Spiel wird für dich dadurch letztlich schwieriger. Du bist ein Freund des Videoassistenten, vollkommen klar. Normalerweise passiert das auch nicht, aber in der Situation hat es dir die Spielleitung erschwert. Ab da ist dann eine ganze Menge passiert. Du hast es auch an anderer Stelle schon gesagt, deswegen darf ich es ja auch ansprechen. Wir wollen ja auch nicht, dass du dir in irgendeiner Form eben gerade nicht, dass du zu Kreuz.
Gehe ich hier raus, ey.
Nee, sollst du gerade nicht. Ich habe das, gesehen und habe mitgefühlt, habe wirklich mitgefühlt und gesagt, scheiße. Und gleichzeitig auch gedacht, naja, der Videoassistent ist auch in dem Dilemma, denn man kann es so oder so entscheiden, das hat Dresden halt gesagt. Habe aber gedacht, manchmal ist es eben diese Einschränkung von der Messenspielräume, die ich dann wiederum schwierig finde. Auch wenn man, also in der Gesamtrechnung vielleicht sagt, er verhindert damit auch ganz viele Fehlentscheidungen. Aber die Frage, was hätte der Videoassistent Patrick Edrich in der Situation gemacht? Stell dir vor, du wärst der Videoassistent gewesen. Hast du eine Linie als Videoassistent? Sagst, ich bin eher einer, der... Es gibt auch bei Videos,
boah, das ist auch
weniger
Punkt,
und
das
mehr Eingriffsfolgen,
ja,
oder?
Das ist echt ein Punkt, der mir eigentlich am Herzen liegt, der aber schwierig ist zu beurteilen, weil wir gerade auf einer Linie sind. Da müssen wir uns auch in Grassau auch mit Jochen oder Jochen in erster Linie als Projektleiter.
Jochen Drees,
Entschuldigung.
Kein Problem.
Meine Güte.
Ist auch für uns ein Test, ob wir die Nachnamen kennen.
Ja, das mache ich mit Absicht. Natürlich.
Haben wir uns, wussten wir doch.
Ja, ich weiß das auch. Wo wir uns auch mit dem Protokoll ja auseinandersetzen müssen. Dass die Grundlage für den Videoassistenten ist das Protokoll.
Und das Handbuch.
Und ich sag mal so, weil das Protokoll soll man nicht umgehen. Und darf man eigentlich auch nicht umgehen. Und das ist wie mit dem Regelbuch. Da gibt das klare Sachen, Sachen, die nicht gehen und Sachen, die vielleicht ein bisschen dehnbar sind. Und da müssen wir uns auf einen konkreten Weg einigen. Der Videoassistent wurde irgendwann eingeführt, um die ganz gravierenden und dicken Fehler nicht mehr im Fußball vorkommen zu lassen. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke gewesen, dass so ganz krasse Sachen, ich will es nicht schon wieder 20 Mal wiederholen, wir reden immer von denselben Handspielen und demselben Tor.
Ist, glaube ich, bekannt.
Ist bekannt. Und deswegen ist das der Grundgedanke. Und mit diesem Grundgedanken, dass der Schiedsrichter nicht gebückt aus dem Stadion rausgeht und eine Woche lang wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, weil er so einen Fehler gemacht hat, von dem er nicht machen wollte, der aber passiert ist und den echt eine Woche mit sich rumgetragen hat. Und auch der Fußball dadurch ungerecht geworden ist, weil er einfach einen Fehler gemacht hat. Das ist der Grundgedanke des Videoassistenten gewesen, der Einführung. Und dann hat man einfach jetzt über den Zeitraum gemerkt, dass das alles gar nicht so einfach ist, sich nur daran festzulegen. Und jetzt werden halt Sachen mit dem Videoassistenten gemacht, die vielleicht so sind, dass man alle besser abholt im Stahl. Man hat ja viele Sachen gemerkt, die nicht so funktioniert haben, die anders laufen. Vielleicht jetzt doch einmal noch mehr raus, um dem Zuschauer draußen zu erklären und klar zu machen. Jetzt hat der Schiedsrichter auf dem Platz das nochmal gesehen, ist nochmal eingeschritten. Am Anfang hieß es ja, der Videoassistent entscheidet alleine darüber, ob es hier nun strafbar ist oder nicht, ob er einschreiten soll oder nicht. Er lässt ihm gar keinen Spielraum. Man hat so viele Sachen geändert. Wir müssen einfach irgendwann versuchen, einen konkreten Weg zu finden, der für alle klar ist, wann nun eingeschritten wird und wann nicht. Aber auch da sage ich, das wird schwierig, weil es immer neue Situationen im Fußball geben wird, die es so noch nicht gab und es immer Menschen sind. Man wiederholt immer dieselben Sätze. Es sitzen Menschen, es werden menschliche Fehler gemacht. Na klar, es ist immer das Gleiche, was man hier sagt, um dafür zu werben, dass wir einfach nicht alles richtig machen können und dass die pure Objektivität nicht gegeben sein wird, weil es immer noch Sachen im Ermessensraum gibt.
Das kann man auch gar nicht oft genug sagen, finde ich, denn es gehört auch tatsächlich in die Köpfe rein.
Es gehört in die Köpfe rein.
Und was ein dickes Ding ist oder was nicht, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten zwischendurch. So, das ist ja manchmal auch ehrlich gesagt in der Situation gar nicht klar. Das hängt davon ab, wer gegen wen spielt. Das hängt davon ab, welche Auswirkungen das letztlich auf das Spiel hat. Auch das weiß man in der Situation.
Ja, auch da. Und vielleicht,
was machen die Medien daraus?
Genau, und eine Entscheidung besser zu verkaufen, indem ich nochmal rausgehe, die vielleicht auf dem ersten Blick klar ist, aber trotzdem noch rausgehe, um wirklich klar zu machen, ich habe es nochmal gesehen als Schiedsrichter, ich bin der Entscheider auf dem Platz, ich entscheide hier dafür und alle wissen Bescheid und nicht der Videoassistent. Und das ist auch noch ein zweiter Punkt, es wird natürlich extrem viel verlagert nach Köln. So, auf der einen Seite ist der Schiedsrichter auf dem Platz und da nehme ich mich mit ins Boot, ich bin derjenige, der auf dem Platz entscheidet und richtig entscheiden soll, verdammt nochmal, das ist mein Job, ja. Und ich kann auch mal falsch entscheiden und ich werde auch mal falsch, ich werde immer wieder falsch entscheiden bei gewissen Situationen, aber grundsätzlich soll ich entscheiden. Und dann verlagert er sich und der Doofmann der Nation ist immer der Videoassistent und der Schiedsrichter auf dem Platz wird von jeder Schuld freigesprochen. So, und da müssen wir uns alle am Riemen reißen und alle versuchen, damit meine ich nicht Schiedsrichter, sondern ich meine alle, das auch wieder ein bisschen auf alle vier Beine des Stuhls zu stellen, damit wir alle gerade sitzen können. Das ist das Entscheidende an dem ganzen Punkt. Und die Frage, hätte ich anders entschieden als Videoassistent bei meinem eigenen Spiel, das kann ich dir nicht beantworten, weil...
die war auch nicht ganz ernst gemeint.
Weil ich weiß, denn das ist in der Tat schwierig, solche Sachen zu beantworten, weil sie auch schon so lange her so hypothetisch sind. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns einfach mal alle davon lösen, dass der Videoassistent hier der Halsbringer der Nation ist. Und ich wäre wirklich glücklich, wenn wir uns an dem orientieren, was eigentlich ursprünglich mal das Gedankengut war. Aber es entwickelt sich alles weiter. Alles entwickelt sich weiter. Und ich benutze immer das Beispiel mit der App. Wir haben ein Telefon, welcher Marke auch immer, und kriegen ständig ein Update auf dieses Telefon. Da wird überhaupt nicht hinterfragt, was für ein Update das ist, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es wird immer noch auf OK gedrückt, dann kommen die Cookies zulassen auch noch dazu. Und alles wird akzeptiert, damit das System funktioniert. Es wird immer vorangetrieben. Und der Videoassistent ist eine Monsterneuerung, die bei uns eingetreten ist. Da wird es nicht akzeptiert. Da wird alles hinterfragt. Und du kannst von 10 Entscheidungen 9 richtig haben, ist eine falsch oder diskutierbar, wird über die eine Entscheidung gesprochen und die anderen werden völlig beiseite gelassen. Ich kann das Fußballromantikern total abgewinnen, dass sie sagen, das ist alles irgendwie nicht so toll. Aber du kannst im Fußballbusiness, Wirtschaftsunternehmen, Fußball, das keinem mehr verklickern, jede Fußballromantik hin oder her, wenn es darum geht, wird einer Dritter, Vierter oder Fünfter oder Erster oder Letzter.
Und was man auch, glaube ich, nicht vergessen darf dabei, ist ja, dass das Fernsehen einfach eine sehr große Rolle spielt, nicht erst seit Einführung der Videoassistenten, sondern auch schon vorher. Nur jetzt gibt es sozusagen einen Zweikampf zwischen den Fernsehregisseuren und seinen Mitarbeitern und den Videoassistenten. Die Fernsehregisseure waren ja früher dafür da, die Fehler aufzudecken und jetzt versuchen sie das schneller zu machen als die Leute in Köln. Das heißt, und wir haben hier einen Wettstreit, ein Detektivspiel nach Fehlern.
Ja.
So, auf einem ganz hohen Level. Und da wurde es ja gerade angesprochen, die Entwicklung ist ja längst nicht am Ende. Die Kameras werden ja immer besser.
Alles wird mehr.
Es wird immer besser.
Kameras in den Eckfahren, Spider-Cam, volles Brett.
Und wenn du ein Spiel hast, was langweilig ist, sag's mal ganz platt, was langweilig ist, und du kannst es durch ein paar Fehler des Schiedsrichters aufbauschen, sodass die Leute drüber sprechen. Als Medienmacher wird das halt gemacht. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, wo sich auch wirklich alle mal ein bisschen hinterfragen müssen, ob man dieses Spiel eigentlich immer weiter mitmachen will.
Ja, ohne Frage, das ist in der Tat so. Aber wir hätten alle nicht gedacht, dass es vor 15 Jahren Smartphones gegeben hätte. Oder, also es geht alles weiter. Und eine Sache muss ich jetzt aber vielleicht noch mal in die andere Richtung drücken. Wir reden immer so relativ negativ auch über Dinge, die an der Seitenlinie passieren oder Medien. Ohne Medien und ohne Presse und ohne Fernsehen wäre unser Fußball ja auch nichts. Und ohne Fans und ohne Emotionen, und auch tragen natürlich die Medien dazu bei, Sachen zu forcieren, aber genauso tragen sie dazu bei, Fußballer, Manager populärer zu machen.
Ja, aber sie haben auch eine Verantwortung dadurch, dass sie...
Beides. Ne? Man hat eine Verantwortung. Man ist ja auch immer fast schon die vierte Staatsgewalt, wenn man das genau betrachtet, welche Macht Medien haben. Aber Medien sind gut. Medien sind super, weil Medien sprechen auch manchmal das aus, was nicht ausgesprochen werden soll. Ich finde, deswegen sollte man nicht immer nur auf die Medien raufhauen, so grundsätzlich jetzt, ich rede jetzt nicht von unserem Kreis, sondern grundsätzlich, dass man das auch nutzen kann und nutzen muss, und natürlich haben sie eine Verantwortung, und die meisten sind sich dessen Verantwortung auch bewusst.
Absolut.
Einige auch nicht, aber ich denke, dass grundsätzlich die Medien eine gute Sache sind, sonst wäre der Fußballsport auch nicht so populär. Der würde nicht so vorangetrieben werden. Und man hätte auch, und wir profitieren ja auch alle davon. Wir kriegen Geld dafür, es geht um Ruhm und Ehre, das darf man auch nicht vergessen. Und auch grundsätzlich, um nochmal kurz auszuholen, ich will nicht ausholen, sondern einmal einen Punkt von vorhin aufzugreifen. Ich habe natürlich gesagt in dem Zeitinterview, dass teilweise es unerträglich ist, aber das ist nicht nur unerträglich. Es gibt auch ganz, ganz, in den meisten Fällen und in vielerlei Hinsicht hat man ganz, ganz tollen Kontakt zu Spielern, zu Trainern, und ich kenne auch ganz viele Spieler, mit denen ich mich gut unterhalte und tolle Gespräche habe, auch gerne mal ein Bier trinke. Und grundsätzlich ist das Verhältnis gut und wir sind eigentlich voll akzeptiert. Nur wenn es dann manchmal zu Dingen kommt, die nicht so schön ist, dann ist es halt nicht so respektvoll, und das sollte man sich nur noch wieder auf die Fahnen schreiben.
Es gibt ja auch so Phasen, würde ich ja sagen. Ja. Also wenn man jetzt, wir haben über dieses Spiel Wolfsburg gegen Schalke ja auch gesprochen, am Anfang dieser Bundesliga-Saison, Riesenaufschrei, Tohuwabohu, und danach war ja 13, 14 Spieltage auch, war ja ruhig.
Richtig.
Dann gab es wieder einen Riesenaufreger, Rückrunde gab es wieder mehr, war so mein Eindruck, worüber diskutiert wurde, bei vielen Sachen, wo wir dann auch hier im Podcast drüber diskutiert haben, gesagt haben, naja, so groß wie es gemacht wurde, war es eigentlich gar nicht. Das hat ja auch immer ganz viele Komponenten irgendwie. Und deswegen ist es auch wichtig, das in so einer Metaebene dann noch zu besprechen. Ich finde es aber auch gut zu sagen, generell gibt es natürlich ganz viel, was man loben kann.
Ohne Frage.
Ja? Das ist aber ein tolles Geschäft. Der Videoassistent, aber genauso wie dem Schiedsrichter auch, du hast ja auch gesagt, der kann 88 Minuten großartig pfeifen. Ja. Da kommt ein Krummer Pfiff dazu, und beim Video, ich sage jetzt das Wort doch nochmal, weil ich es selbst nicht mehr mag, Videobeweis ist es im Grunde genauso. Ein Spieltag läuft vielleicht mal nicht so gut, oder ist eine Diskussion, dann ist es dann 12 Spieltage lang Ruhe. Das erwähnt aber niemand, ne? Weil das alle dann... Es ist ja nicht
weil's
nur ruhig
normal
gewesen,
ist, weil das ja
normal sein sollte. Es war ja nicht genau. Nur so, es ging ja nicht nur um Abseitsentscheidungen, nicht nur um die Schwarz-Weiß-Entscheidung, wo man sagt, gut, die sind jetzt auch mit den Mitteln der Technik in der Regel relativ gut festzustellen. Es waren noch andere Entscheidungen dabei, wo man sagt, ist doch alles prima. Es hat sich ja offensichtlich ein Fortschritt entwickelt, und da knallt es mal wieder irgendwo, und dann wird es auch schnell.
Ohne Frage.
Viel zu groß, muss man sagen. Genau wie bei den Schiedsrichtern halt auch. Ne? Das ist leider so ja durch alle Klassen. Trotzdem würde ich aber, was die Medien betrifft, auch sagen, also wir gehören auch nicht zu denjenigen, die da in dieses Bashing einsteigen. Ich finde zum Beispiel, dass die Regelkenntnisse insgesamt besser geworden sind. Man muss ja auch einfach mal so sehen, dass dass verschiedene Medien ihre Schiedsrichter-Experten haben. Die mögen zwar bei manchen Leuten auch umstritten sein, aber sie sind da. Natürlich Markus Merk, Peter Gagemann bei Sky. Selbst wenn man irgendwie in dem Moment sagt, man widerspricht denen so aus der Emotion heraus, aber das sind Leute, die haben auch natürlich in den Redaktionen für eine Verbesserung der Regelkenntnis gesorgt. Definitiv. Das wissen wir auch. Ne? Ja. Oder Jürgen Jansen bei der ARD beispielsweise. Urs Meier beim ZDF, da reiben wir uns auch ab und zu mal dann daran, was von Urs Meier kommt, weil er sich ein bisschen arg selbst promotet so und auch ein bisschen raus ist aus dem ganzen Fußballgeschäft, aber das ist nochmal was anderes. Die sind ja da, und man holt sich ja die Expertise sozusagen ins Haus.
Definitiv.
Ne? Es gibt Kolumnen, wir haben ja auch eine, die sowas erklären, und insgesamt glaube ich schon, dass man sagen kann, da ist mehr Verständnis dafür da, und ich finde schon auch, dass viele Kommentatoren inzwischen nicht mehr so den Skandal suchen, sondern auch sich die Frage stellen, was hat er denn gesehen, wie kann man das beurteilen, Markus, was sagst du dazu, Peter, was sagst du dazu, und das auch so stehen gelassen wird. Und ich weiß durchaus auch, dass es in den Medienredaktionen teilweise nicht so einfach war, weil wenn die Schiedsrichter-Experten kommen, dann verdrängen die wiederum andere, die vorher dafür da waren. Ja. Das zu beurteilen und das vielleicht nicht unbedingt auf der Grundlage der Fußballregeln getan haben.
Ja.
Aber insgesamt, finde ich, ist da ein klarer Fortschritt zu erkennen. Und ansonsten mache ich immer gerne die
an sich populär, dass ich finde, dass alle Menschen, die Fußball kommentieren, auch mal eine Schiedsrichterausbildung machen sollten.
Ja, das habe ich ja schon mitbekommen, glaube ich, in eurem letzten Podcast.
Wir sagen das öfter. Es gibt so ein paar Sachen, die wiederholen wir.
Die Wiederholung
so lange, ist die Mutter der Weisheit. Bis es irgendwann passiert. Das DFB-Videoportal mit den Erklärungen und die Schiedsrichterschulung für alle Medienmacher. Und Trainer. Aber egal. Trainer müssten das ja eigentlich sowieso machen, glaube ich, in der Trainerausbildung. Aber bei einigen habe ich das Gefühl, eine Auffrischung wäre nicht schlecht.
Ja. So ein Erste-Hilfe-Kurs, den müsste man eigentlich auch öfter mal wiederholen.
Absolut. Wir sind ja zum Glück jetzt aus einer sehr kritischen Diskussion auch zum Schluss in was Positives gekommen und jetzt können wir ja vielleicht endlich nochmal über Kaiserslautern sprechen.
Ja,
unbedingt.
Das hast du aufgehoben,
ja. Nicht alle mitbekommen.
Zum krönenden Abschluss.
Kann man das irgendwo sehen eigentlich oder was? Kann man das irgendwo sehen? Ich weiß es nicht.
Braucht man nicht sehen, weil wir sind im Podcast und man kann super erklären, was da passiert ist.
Ja,
Patrick Ittrich pfeift welches Spiel?
Kaiserslautern, ich glaube, es war gegen Bielefeld.
Erste Bundesliga, zweite Liga?
Zweite Bundesliga.
Und was ist passiert?
Ja, es ist Folgendes passiert. Langer Ball. In die Spitze. Ich im Vollsprint hinterher. Denke, ach du Scheiße. Spieler dringt in den 16er ein. Von links Abwehrspieler, von rechts Abwehrspieler, von vorne der Torwart. Ich hinten dran, Zwischenspurt eingelegt. In bester Manier. Denke, du bist nah dran, du siehst alles. Kommt der Abwehrspieler und flext den Spieler volles Brett um. Der alleine vom Torwart, ich denke, ah, klares Foulspiel, Rot und Strafstoß. Zur Erklärung, damals gab es noch nicht beim Kampf um den Ball die Revidierung in Gelb. Hab die Pfeife zum Mund geführt, sehe aber, wie ein weiterer Stürmer von links kommt, den Ball nimmt und ihn dann an dem Torwart vorbei ins Tor legt. Vorteil erkannt, abgedreht, nicht mit einem Arm nach oben zeigen, sondern mit beiden Armen nach oben zeigen, abgedreht, laufend am 16er längs Richtung Mittellinie, immer noch die Arme oben haltend, Richtung Mittellinie zeigen, gefühlt 10 Sekunden und mich für den Vorteil sowas von abgefeiert, dass ich gar nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist. Erkannt hat es, glaube ich, auch Eugen Striegel, der Beobachter war. Ich glaube, es war Eugen. Oder war es Bernhard Zerr? Ich weiß nicht, einer von beiden war Beobachter bei dem Spiel. Ich habe letztens das Spiel nochmal rausgesucht und hab mich abgefeiert, ne, für diesen Weltklasse-Vorteil.
Der wurde sogar, es gab keine rote Karte.
Es gab keine rote Karte.
Kein Strafstoß. Das Tor ist gefallen.
Das Tor ist gefallen. Das Beste, was einem Schiedsrichter wirklich passieren kann, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal das Glück, das Können, da gehört ja alles dazu, das mal zu erkennen, dann freut man sich einfach, weil es einfach geil ist. Das ist diese innere Säge, die du machst, wenn du so ein Ding hast. Deswegen glaube ich, geht es auch manchmal bei einigen Schiedsrichtern durch, die dann andere, Gestiken und Mimiken oder Handzeichen haben, die dann denken, jetzt muss ich mich selber abfeiern. Bei mir war es halt die doppelte Handhaltung nach oben, gefühlt eine Stunde.
Hat aber keiner gedacht, dass das ein Torjubel war?
Nee, hat keiner gedacht, dass das ein Torjubel war. Das konnte man schon gut einordnen, aber ich habe diverse Nachrichten bekommen und sage, Ittrich, du bist gestört, wirklich.
Aber es macht ja sonst.
Mike Dean macht ja das auch gerne. In England ist ja nun auch ein Schiedsrichter, auch, der sehr
polarisiert, ne?
Der sehr stark polarisiert, natürlich, der auch sehr extrovertiert ist und der seine Vorteile auch gerne macht. Ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, ehrlich gesagt. Auch schon mal mit beiden erhobenen Händen, dazu muss man jetzt vielleicht noch, bin ja immer so ein bisschen dann der Lehrwart-Nerd, der dann sagen muss, man Vorteil kann man auch mit einem Arm anzeigen, tut man in der Regel auch eher, hast ja noch, glaube ich, hinreichend klar gemacht, dem du gesagt hast, mit beiden Händen. Dean macht das dann auch, reißt dann beide Arme hoch und rennt dann auch wirklich bis in den Strafraum rein.
Ja,
und wie eine Nähmaschine. Wie so eine Nähmaschine, genau, tak, 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 um den Leuten auch zu zeigen, guck mal hier, ich geil, Vorteil. Aber der macht das halt wirklich, wirklich permanent, solche Geschichten. Und man kann auch, hatte sowas mal in einem Amateurspiel, wo mein Schiedsrichterassistent mir so ein Vorteil, das war in seinem Anzeigebereich, dann angezeigt hat, der auch schon die Fahne dabei war, hochzureißen, dann diesen Reflex widerstanden hat, zeigt mir die freie Hand an, die ja heute nicht mehr so üblich ist, dass sie gezeigt wird. Und ich habe anschließend, als das Tor fiel, den Daumen rausgemacht, ne, und habe dann 11 Spieler von der einen Mannschaft, nämlich die das Tor kassiert, dann an der Backe gehabt, die sagen, freust du dich auch noch drauf? Applaudierst du deinem Assistenten noch, dass er da nicht die Fahne gehoben hat? Sag ich, nee, ich fand's geil, dass der Vorteil angezeigt hat, das war alles. So, aber das hat dann wieder keiner verstanden. Aber an dich ist auch keiner drangegangen da, ne?
Nee, außer, dass es nee, hat eher für Akzeptanz und Lacher gesorgt im positiven Sinne.
Hast du noch so ein Beispiel, so, wo du richtig sagst, das ist...
Oder vielleicht also, doch weil mal die Leute jemanden aus dem Team gelobt, weil das ist ja ein Schiedsrichter-Team, was unterwegs ist, wo man mal sagt, das hast du richtig geil gewunken.
Ich habe Thielert und Grudzinski mit, da ist...
die Rache für die Doku, was
die da betrifft. Ja, ja, so sieht das nämlich aus. Also wenn ich... die einzige Nähmaschine, die Sascha Thielert, ne? In der Präzision, dann tak, 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 das ist
muss
die Nähmaschine.
Muss man ja wirklich sagen. Wir haben ihn ja auch schon gefeiert für seine exakten Entscheidungen.
Das ist wirklich, aber genauso Norbert Grudzinski, also wenn man sieht, wie viel der hat, der kriegt wahrscheinlich die 25 Jahre DFB-Liste voll. Das muss man sich mal vorstellen. Nobby, ja. Und Nobby ist ja Spitzname und ich kenne beide jetzt auch schon seit 95, 96.
Stimmt das, dass Norbert Grudzinski seine Tasche immer ganz besonders akkurat packt? Die Hemden alle so gefaltet sind wie bei der Bundeswehr?
Scheiße, komm. Oh mein Gott, ey. Norbert, es tut mir leid. Norbert ist einer der besten Assistenten der Bundesliga. Und
bügelt seine Fahne.
Ein sehr guter Freund von mir. Und ich mag ihn sehr gerne. Und ich glaube, das könnte stimmen.
Weil ich Norbert, bin ein Granatenassistent. Wir haben jetzt echt einen Witz gemacht.
Ich weiß. Alles gut. Ich weiß. Norbert, okay. Norbert ist ein wenig abergläubisch. So, und er hat halt gewisse Rituale, wie, glaube ich, auch ganz viele Spieler haben. Und die hat er auch. Und über die finden Sascha und ich auch ganz gut. Manchmal machen wir uns auch drüber lustig. Aber das braucht er, um sein perfektes Spiel zu machen. Und das ist völlig, völlig in Ordnung.
Wie andere den Cent im Schuh
haben. Oder die W-Marke werfen und der Assistent muss sie aufheben oder keine Ahnung was. Also es gibt... Es gibt wirklich, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, das habe ich mal gesehen im Fernsehen.
Da müssen wir mal drauf achten.
Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die einige machen und tun. Jeder auf seine Art und Weise, um sein Spiel und seine Vorbereitung so gut wie möglich zu machen. Und deswegen, und ich bin echt, es war ja mal so, dass Sascha war ja noch bei Tobias Stieler Assistent, als ich schon in der Bundesliga war und ich hart um Sascha gekämpft habe, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wenn denn Hamburger in die Bundesliga aufsteigt, dann machen wir auch ein Hamburger Team. Ich musste echt hart arbeiten bei Tobias, dass ich Sascha ihm entreißen konnte.
Also dann ist Tobias Stieler extra nach Hamburg gezogen, um dieses Argument zu entkräften.
Er war richtig, aber er war vorher schon in Hamburg. Aber er pfeift, ja, wie gesagt, für den Landesfußballverband Hessen. Ja, so. Tobias Stieler ist auch ein feiner Kerl. Ich mag ihn auch sehr gerne. Nein, also wie gesagt, und ich muss einfach, um das auch mal, wir haben ja wenig über Assistenten jetzt gesprochen, bei meinen Assistenten, die gehören ja zum Team dazu und ich nehme jetzt mal nur die Assistenten und wir sind befreundet, wir kennen uns schon Ewigkeiten und das ist einfach grandios. Ne? Wir haben so viele Sachen schon zusammen erlebt und das ist einfach cool, wenn man sagen kann, man ist mit Freunden los und das sind einfach auch zwei Granatenassistenten. Das ist, jeder hat mal einen Fehler drin, wie ich auch als Assistent hatte. Aber wenn du so zwei wirklich, wirklich Koryphäen der einer Linie hast, die wirklich, wirklich abliefern, jeder mit seinem Stil und beide sind ja auch totale, das ist ja kein 0815. Weder Norbert.
Wirklich,
ja,
nicht.
Wirklich nicht. Ja, das muss man ja klar sagen. Der wird sicherlich, wenn andere Länder gucken, was der Grudzinski da für Fahnenzeichen teilweise macht, die denken, aber alles richtig und darauf kommt es an. Ganz ehrlich, auch wir müssen auch mal ein bisschen back to the roots. Es kommt darauf an, die Entscheidung richtig zu treffen. Natürlich haben wir internationale Kriterien zu erfüllen und deswegen haben wir auch geile FIFA-Assistenten und wirklich gute, jetzt neu auf der Liste, Christian Kittel, mein hervorragender Assistent, die machen ihren Part. Aber wenn wir in Deutschland so zwei geile Typen haben, die auf ihre Art so so klar und so authentisch sind und die ihre Sache so geil machen, dann müssen wir uns das beibehalten. Auf jeden Fall, und wir brauchen solche Typen.
Ein super Schlusswort.
Wir brauchen solche Typen. Das kann man auch über Patrick Ittrich sagen.
Und deshalb bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für fast 3 Stunden Podcast. Das war gar nicht so geplant, aber also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit,
die im Flug vergangen ist.
In der Tatsächlich, ja.
Möchte noch einen Dank loswerden. Wir sitzen hier in Köln auf der Geschäftsstelle des Fußballkreises Köln und Patrick ist nach Köln gekommen. Also nicht nach Hamburg geflogen oder gefahren, sondern Patrick ist in Köln. Und möchte mich auch bei meinem eigenen Fußballkreis bedanken, dass er uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, in denen wir jetzt aufnehmen können. Wir haben ja noch kein eigenes Studio.
Das wär's doch, wenn wir ein eigenes Studio hätten.
Bei dir?
Bei mir?
Ja.
Okay, ja, da braucht man.
Das meine ich doch.
Dann bräuchten wir noch 2, 3 Spenden, aber dann kriegen wir das hin. Nee.
Und ganz viele leere Eierkartons, ne? Für die Akustik.
Auch das müsste man eigentlich kaufen. Aber egal, das machen wir dann später. War das Equipment okay?
Das war. Also,
haben wir jetzt extra nur für diesen Zweck angeschafft.
Ich weiß und ich bin auch total zufrieden. Ich habe das ja auch angemerkt, auch kritisch logischerweise angemerkt und deswegen finde ich das total total cool. Und im Sinne meines Idols, meines Handpuppen-Idols Pucki, der Kobold, zu sagen, vielen Dank, Freunde.
Mit der Frisur wurde ich damals auch schon von Uli Potowski aufgezogen. Der hat mich den Dieter Bohlen der Schiedsrichter-Szene gereicht.
Ein bisschen, weiß ich nicht, der Poldi von den Schiedsrichtern. Sehr gesellig, aber wenn es sein muss, dann geht es eben auch ernst. Muttertyp wirklich.
Einige sagen Herr Schiedsrichter, einige sagen Herr Ettrich, einige sagen Patrick, einige sagen ey. Also, einige sagen Digga. Also das kommt, ist immer unterschiedlich.
Habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht? Da steht ja keiner und applaudiert mal, sagt Patrick, Kopf hoch, weitergeht.
An mich fragen immer alle, oh, hast du das Spiel gepfiffen? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich sage ja, Weltklasse, dass du mich nie gesehen hast. Denn das ist immer genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
Assistenten.
Das ist doch lächerlich! Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt!
Colinas Erben. Mit Alex Feuerherz und Klaas Rehse.